Attention. Fast live. Aus einem erstaunlich geschmacklos zusammengestellten Sofa-Ensemble, das aus Kostengründen dennoch Teil der dem bisherigen Baufortschritt folgend Ende 2027 endgültig fertiggestellten Michaela Schifrin Lounge werden soll, kommt die Big Show von sportradio360.de. Hier werden Randsporthelden gefeiert.
Hallo, hier ist Thomas Müller.
Hier werden Trainer noch verstanden.
Sie hören Christoph Daum.
Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
Hi, this is Pierre Maguire.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hi, this is Joe Sakic.
Die Big Show. Jetzt.
Big Show 523 bei Sportradio 360, der Producer auf dem Weg in die USA, und ich muss sagen, ich beneide ihn etwas dafür. Aber nichtsdestotrotz, die Abenteuer Big Show gehen weiter, und deshalb wird in den Außenstudios Blinde weiterhin geackert, und wir haben zwei Fußballexperten in den Leitungen, weil eine Big Show fängt immer mit Fußball an, habe ich gelernt. Zum einen aus München, Alexi Menüsch. Hallo Alexi.
Hallo Nicola.
Und wir haben natürlich auch Axel Goldmann am Start. Ja, Axel, hallo.
Guten Tag, hallo.
Alexi, lass uns mit dem anfangen, was emotional auch anscheinend viele deutsche Fußballfans beschäftigt hat am Sonntagabend. Also ich habe es erstmal gar nicht mitbekommen, weil ich hatte selbst ein Footballspiel zu kommentieren in Marburg. Bis ich zu Hause war, war es kurz vor 12. Ich dachte, ich mache Twitter an und lese was zur NFL Preseason. Aber es ging nur um das, was in Nizza los war, Alexi. Also Flaschenwürfe, Payet wirft zurück, Fans stürmen den Platz, Spiel wird abgebrochen, Spiel wird fortgesetzt ohne Marseille, erstmal für Nizza gewertet, aber ich zweifle mal, dass es so bleibt. Wieder natürlich tolle Werbung, wahrscheinlich Alexi für dich, für französische Liga. Was nehmen wir mit aus der ganzen Geschichte?
Man hat ja schon fast vergessen, dass Leo Messi nach Paris gewechselt ist, aber diese traurigen Bilder von Sonntagabend, ja, das ist wieder schlecht fürs Image des französischen Fußballs, Vereinsfußballs zumindest, nachdem man schon in dieser Hinsicht etliche Probleme und Baustellen hatte vor der Pandemie. Es war schon regelmäßig der Fall, dass die Auswärtsfans nicht mit durften aus disziplinarischen Gründen nach gewissen oder diversen Ausschreitungen. Man wusste ja, dass Nizza und Marseille alles andere als Freunde sind. Das ist ja auch ein Südderby, eine große Rivalität zwischen zwei Städten, die nur 200 Kilometer trennen. Und ja, natürlich hätte Payet nicht antworten dürfen. Auf der anderen Seite ist er ständig das Ziel von Flaschen und von den Fans gewesen seit dem Anpfiff. Es gab auch auf der Ehrentribüne Provokationen zwischen Verantwortlichen von beiden Seiten. Da haben sich auch noch die Frauen der Präsidenten eingemischt. Also vogelwilde Szenen und Mentalität, die wie gesagt, ein schlechtes Bild auf die Liga werfen. Jetzt warten wir, am 8. September ist es soweit, dass der Ligaverband für klare Verhältnisse sorgt, beziehungsweise für harte Strafen sorgen wird, damit solche Szenen nicht wieder so oft vorkommen, beziehungsweise nie mehr, aber das sagt man jedes Mal und die kommen trotzdem immer wieder. Aber es ist auch merkwürdig, wie das Stadion in Nizza, diese Riviera Arena gebaut wurde. Beim Tor von Kaspar Dolberg waren die Fans keine 3 Meter von ihm entfernt und die konnten ihm auch bei jedem Einwurf eigentlich an dem Arm nehmen. Also das ist schon ein Problem heutzutage, vor allem bei diesen heißblütigen Fans. Und das ist ein Abend, auf den man gerne verzichtet hätte.
Ja, Axel, ich glaube, ich habe dich am Abend auch noch twittern sehen, wobei also hier, dass sich ja dann noch die Spielerfrauen auf der VIP-Tribüne dann auch noch angreifen, das ist ja Katastrophentourismus pur.
Ja, ist es. Also natürlich ist dann diese Faszination zu gucken, was passiert denn da jetzt, die ist relativ groß bei mir. Das muss ich gestehen. Ich komme nicht aus einer offiziellen Sicht, sondern ich komme natürlich aus der Fansicht, mhm, und ich weiß, wie es ist, in so einem Stadion zu sein, und ich weiß, wie es ist, in einem Derby zu sein, und ich weiß, wie es ist, wenn die Atmosphäre aufgeladen ist. Das mit der Riviera Arena, ich weiß gar nicht, ob man das großartig als Ausrede nehmen darf, weil wenn man sich englische Stadien anguckt, die sind alle so gebaut. Na, da ist der Kontakt zum Zuschauer auch immer gegeben. was halt nicht passieren darf und wo für mich dann wirklich die Grenze überschritten worden ist, also war noch nicht mal der Flaschenwurf und das war auch noch nicht mal das Zurückfeuern von Payet, was ich halt emotional 100%ig verstehen kann. Und ich bin mir sicher, wenn du 100 Leute aus diesem Block fragst, wird im Nachgang auch keiner gesagt haben, ach du liebe Güte, das ist der größte Skandal, der je da gewesen ist. Nein, was die Grenze wirklich überschritten hat, war dann natürlich die Reaktion darauf, der Platzsturm und das tägliche Angreifen von Zuschauern Richtung Spieler. Das geht nicht. Da ist eine Grenze überschritten, die nicht überschritten werden darf. Und dass Marseille dann das Spiel nicht beendet hat, war für mich einfach das Selbstverständlichste. Alles andere hätte mich sehr, sehr gewundert. Ich fand dieses Schauspiel danach, den Ball dann noch an die Eckfahne zu legen, damit es nur ja ein technisch korrektes Ende findet, das fand ich eigentlich sogar noch am skurrilsten an der ganzen Geschichte. Und ich habe mit hier David von 93 drüber gesprochen und er meinte, also die Aussage, die getätigt worden ist, dass ein Platzsturm automatisch einen Spielabbruch und eine Wertung für den nicht auf das Spielfeld kommenden Verein, dass es die gibt, das ist eigentlich so nicht richtig, sondern dass es da nur Präzedenzfälle gibt. Wir erinnern uns an diese Geschichten damals aus Korsika. Da ist es ja auch schon passiert. Das waren halt so diese Präzedenzfälle. Ob die Ligue 1 da jetzt genauso entscheidet, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann dir bis jetzt keine Prognose abgeben, weil ich kann mir genauso gut vorstellen, dass die Ligue 1 sagt, Payet hat hier Mitschuld. Was ich für absurd halten würde.
Ja, aber der muss trotzdem bestraft werden, weil ein Spieler darf nicht so reagieren und da hätte er nicht rot drehen müssen. Und das ist nicht das erste Mal, dass er ausfliegt. Also der hat eine, sagen wir mal, schwere Vergangenheit, auch wenn er womöglich Kultstatus noch mehr genießen wird bei den Fans von OM, weil er sich damit noch mehr mit seinem Verein identifiziert hat. Was mich aber am meisten gestört hat, dass man 105 Minuten braucht, um dieses Spiel zu beenden.
Ja.
Ich glaube, in Deutschland, in England wäre das Spiel nach 15 Minuten beendet. Warum dauert es immer so lange in Frankreich? Also sind alle reine Amateure und das stört mich am meisten.
Aber es war ja nicht nur Payet, sondern es waren ja dann auch zwei andere Spieler, deren Namen ich jetzt nicht mehr parat habe, die dazugekommen sind und die auch Flaschen ins Publikum zurückgeschmissen haben, die also Payet praktisch zur Hilfe geeilt sind. Und das hat natürlich die Eskalation auch ein bisschen nach oben geschoben. Also wie gesagt, ich kann wirklich gar keine Prognose abgeben. Ich fand es sehr skurril, was dann im Nachgang passiert ist. Ich fand den Platzsturm halt absolut grenzüberschreitend. Nichtsdestotrotz gucke ich mir sowas natürlich an.
Gut, wie lösen wir das, Alexi? Also die erste Maßnahme ist, dass am Wochenende Nizza gegen Bordeaux wird jetzt ein Geisterspiel. Ich glaube, der Polizeipräfekt hat die betroffene Tribüne für 4 Spiele sowieso jetzt mal gesperrt. Jetzt hat sich Frankreichs Verion Uli Hoeneß, Jean-Michel Aulas, geäußert, der Präsident von Lyon, nach dem Motto, naja, eine Geldstrafe, das zahlen alle aus der Portokasse, Tribünen sperren, das bestraft nicht zwingend die Richtigen. Das Einzige, was wirken würde, wäre Punktabzug. Wie kommt die französische Fußball aus der Nummer wieder raus?
Ja, es ist doch klar, dass der gute GMA das so eine tolle Idee wieder anbietet oder vorstellt. Seine Mannschaft hat nur einen Punkt nach 3 Spielen und muss erstmal gegen den Abstieg kämpfen. Das war nicht anders, als die Pandemie kam und die Ligue 1 sinnlos definitiv abgebrochen wurde. Seine Mannschaft war damals, glaube ich, Siebter und hatte gefordert, dass man die Saison nach der Hinrunde beendet und so zählt, damit seine Mannschaft in die Champions League darf. Total ein Klassiker, ja, so Jean-Michel Aulas und Uli Hoeneß sind wirklich zwei Zwillinge. Das ist definitiv der Fall. Am 8. September, wie gesagt, wird der Ligaverband seine Entscheidungen bekannt geben. Es ist schon klar, dass Nizza mehrere Spiele wohl vor Geisterkulisse austragen muss. Schon mal am Wochenende gegen Bordeaux ist es fix, dass keine Zuschauer rein dürfen. Und jetzt die Frage, ist das
das gesamte Stadion oder nur die Populär Süd da?
Nein, das ganze Stadion,
okay.
Und dann wie ob das Spiel überhaupt wieder angepfiffen wird, dann ab der 76. Minute oder beginnt man wieder bei 0-0 ab der ersten Minute, wird das auf neutralem Boden stattfinden, mit oder ohne Zuschauer, also einige Fragen, die noch beantwortet werden müssen.
Also, das werden wir dann verfolgen, wie gesagt, dann in zwei Wochen die Entscheidung. Wenn wir schon im Südosten Frankreichs sind, Alexi, das ist zwar ein anderes Land, aber die spielen ja in der französischen Liga Mitte, AS Monaco, das erste Opfer quasi der neuen Nicht-Auswärtstorregelung, jetzt in der Champions League Quali an Schachtar Donetsk gescheitert, 0-1 im Hinspiel, 2-1 im Rückspiel, in der Verlängerung dann das 2-2 kassiert und damit raus. Das heißt, Niko Kovac nicht in der Champions League, sondern in Anführungszeichen nur in Europa League.
Ja, ich glaube, Monaco ist vor allem an sich gesteigert gestern. Man hatte alles im Griff, 75 Minuten lang, führte 2-0, ganz locker, ganz entspannt. Super taktischer Plan, vorbereitet von Niko Kovac. Und eigentlich hat Schachtar einmal aufs Tor von Nübel geschossen und zweimal wird der Deutsche bezwungen. Aber eigentlich kann sich Monaco nicht nur selber beschweren, beziehungsweise auf sich schauen, weil bei Stand von 2-0 hatte noch Ben Yedder zwei Riesenchancen, Kevin Volland sowieso, aber der trifft einfach nichts mehr, seit Joachim Löw ihn nicht eingesetzt hat bei der EM oder kaum. Und das ist schon eine bittere Pille und ein sehr bitterer Abend für Monaco, weil die Tür war ganz groß auf für die Champions League, für die Rückkehr nach 3 Jahren, nachdem man nicht dabei war. Und Schachtar Donetsk ist eh im Umbruch mit dem neuen Trainer, aber er wird auch die Champions League eindecken, De Zerbi, und Schachtar ist eh abonniert an der Gruppenphase der Champions League. Trotzdem, wie gesagt, aus französischer Sicht sehr bitter, weil Monaco alles im Griff hatte, also von den 4,5 Halbzeiten mit Hin- und Rückspiel hatte man 4 im Griff und trotzdem ist man gescheitert.
Okay, wir merken uns also, Jogi Löw hat noch Kevin Volland kaputt gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, immer noch Frankreich. Du, Axel, du als Kölner, wenn du so siehst, dass Real Madrid 160 Millionen für Kevin Mbappé, für Kylian Mbappé bietet und
Kevin, der Bruder.
Genau. Für Kylian Mbappé bietet und Paris das als Beleidigung abtut. Wie wirkt das auf dich?
Konsistent. für die Zeit, in der wir leben. Es ist halt absurd. Ne? Es geht vom Absurden ins Zynische und PSG, ich glaube, es geht ja nicht ums Geld, sondern es geht um zu sagen, Leute, wir können euch am langen Arm verhungern lassen. Ihr habt gar keine Chance mehr gegen uns. Ihr könnt den Schlüssel wegschmeißen. Ihr könnt abschließen, den Schlüssel wegschmeißen. Wenn wir nicht wollen, bekommt ihr gar nichts mehr. Es geht nicht um 160 Millionen. Das wird PSG, das wird Katar komplett egal sein. Ob das jetzt 160, 180, 250 Millionen sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand sitzt und das ausrechnet und sagt, oh, das ist gut. Nee, das ist halt einfach ein Größenvergleich. Kann sich jeder aussuchen, was hier verglichen wird.
Ja, Alex, ich habe jetzt bei der Equipe ein Interview gelesen von Sportdirektor Leonardo. Das wirkt sehr kurz angebunden. Und ich möchte jetzt nicht sagen planlos, aber irgendwie so das Interview hat mich jetzt mehr verwirrt als alles andere.
Ich fand es ein Rieseninterview, super geiles Interview.
Ja, okay.
Weil er sagt, Mbappé ist nicht über den Verein. Schon mal eine schöne Provokation gegenüber den Spieler. Er macht auch die Tür auf für Mbappé, was vorher nie der Fall war. Also da muss ich den Axel leicht widersprechen, was die Strategie von PSG und Real angeht. Ich glaube, das ist eine Riesenshow, was beide Mannschaften oder beide Vereine da ziehen. Bis nächsten Dienstag. Mbappé wird gehen. Man pokert noch um die Ablöse, aber natürlich, was auch für Florentino Perez, der Real-Boss, ja, das Zeichen zu sagen, auch zu den Fans, aber auch zu Mbappé, schaut, wir haben 160 Millionen Euro angeboten für einen Spieler, der in 4 Monaten ablösefrei wäre, also ab 1. Januar. Und wir haben gezeigt, dass wir ihn unbedingt wollen. Also haben wir eigentlich schon unsere Pflicht erledigt. Aber Real Madrid hat seit 3 Jahren keinen Spieler mehr verpflichtet, man hat schon gewisse Liquiditäten, man wird bald ins renovierten Bernabeu wieder spielen dürfen, ich glaube sogar schon im Herbst, und man braucht bis dahin ein Galactico und man will eh nur Mbappé, er will nach Paris, nach Madrid, vor allem noch mehr seit Messi gekommen ist, und Paris will um die 200 Millionen Euro, werden sie auch bekommen, dann haben sie auch kein Problem mehr, falls mit Financial Fair Play, Ausgaben hin oder her, haben alles ihre Pflichten erledigt, und dann schauen wir mal, was Paris noch macht, ob Mbappé ersetzt wird, ob man doch das Mittelfeld was macht. Auf jeden Fall ist es nur eine reine Show, was Paris und Madrid abziehen. Und ich fand Leonardo gestern sehr mutig, sehr offensiv in seinen Aussagen und auch in Richtung Mbappé, der unbedingt wollte, dass seine Pariser Mannschaft konkurrenzfähiger denn je ist mit einer aggressiven Einkaufspolitik in diesem Sommer. Die kam mit Hakimi, mit Wijnaldum, Donnarumma, Ramos und Messi. Nichtsdestotrotz will der Herr Mbappé gehen. Ja, dann soll er bitte gehen. Endlich. Abmarsch.
Also, dass er gehen wird, das möchte ich ja gar nicht widersprechen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Ablehnung und die schnell, so schnell, wie es abgelehnt worden ist, schon ein Fingerzeig von PSG an Real war, Leute, wir bestimmen die Regeln, nicht ihr. Und wenn das Show ist, okay, dann haben sie mich gefoolt. Ich traue PSG im Moment nichts zu, was ich wie soll ich es ausdrücken? Ich traue PSG nicht über den Weg, so sagen wir es. Und von daher glaube ich, dass sie da Real Madrid einfach noch unter Druck setzen werden und dass er dann am Ende geht, ja, da sage ich gar nichts gegen. Das wird schon so sein.
Also, also 160, bei 160 Millionen steht's und 5 Tage haben sie noch. Gucken wir mal, was wäre denn, Alexi, der Plan? Also, wenn Mbappé geht, macht Paris noch was oder nicht mehr?
Die Frage auf dieser Position, ich glaube, spätestens in einem Jahr wäre dann Erling Haaland die ganz klare Priorität. Vielleicht werden sie jetzt schon noch versuchen und einen dreistelligen Bereich den Kollegen aus Dortmund anbieten, auch wenn sie wohl ablehnen werden. Und man spricht auch von Ronaldo, von Lewandowski, aber das wird schwer, die zu kriegen. Also Ronaldo mit Messi zusammen irgendwie schwer vorstellbar. Und Lewandowski ist eher unverkäuflich in diesem Sommer, vielleicht dann 2022. Aber man will eher im Mittelfeld noch was tun, auf der 6er-Position. Und da sind Camavinga und Pogba nach wie vor heiße Kandidaten.
Fantastische Namen. Das klingt dann nach einem All-Star-Team ist wahrscheinlich noch untertrieben. Wenn man sich das.
Nee, nach einem Harlem Globetrotters-Team.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, Real Madrid vor 10 Jahren, ja. Das hat damals keiner gestört. Komisch, dass es jetzt überall in Deutschland diese Star-Ensemble aus Paris, ja, ständig kritisiert wird. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen.
Ich glaube, es geht gar nicht wirklich um Kritik. Es geht nicht
um Kritik. Nee, aber die Entwicklung wahrscheinlich, oder? Und, dass man alles wegkauft, was man wegkaufen kann.
Ja, genau. Es ist halt einfach so eine, man realisiert halt, dass man nicht mithalten kann. Ja. Dass man halt einfach von einem Verein aus einer Liga, wo die Bundesliga ja tatsächlich immer dachte, wir sind besser als die Liga. Na, wir sind vielleicht nicht die Premier League, wir sind auch manchmal nicht La Liga, aber Serie A und Liga A, da sehen wir uns mindestens auf Augenhöhe, vielleicht sogar drüber. Und jetzt hast du mit PSG einen Verein, der dort Dinge macht, die in der Bundesliga gar nicht möglich sind, die systemisch nicht möglich sind, die von den Regeln her nicht möglich sind und die die halt einfach zeigen, dass sie uns überholt haben in der Art und Weise, wie eine Fußballmannschaft zusammengestellt werden kann, wenn man losgelöst von allen irdischen Restriktionen einfach einkaufen kann, als hätte man halt im Fußballmanager einen Cheat und hätte einfach unendlich Geld und kann sich die Mannschaft halt zusammenstellen. Und das ist in Deutschland nicht möglich und ich glaube, da kommt dann halt so eine gewisse Zeigefingermentalität aus Deutschland kommt dann halt zutage, dass man sagt, ja, das ist ja lächerlich. Und ich muss gestehen, dass ich mich davon nicht freisprechen kann, dass ich das Gesamtgebaren von PSG für unfassbar halte. Aber mir ist schon bewusst, dass das die neue Zeit ist.
Genau. Manchester City und Chelsea machen es auch nicht anders.
Ja, aber Manchester City oder die Premier League hat ja auch Kritik abbekommen. Also so ist es ja nicht.
Ja, aber ich finde nicht die in der Masse wie jetzt PSG, also das ist schon ein Riesenunterschied noch. Weil auch England und die Premier League so hoch gelobt werden und so toll und halala, aber warum sind die so toll? Wenn sie am meisten Geld haben, größten TV-Rechte und auch Ölmilliardären, die dahinter stecken.
Und auch keine Restriktionen innerhalb der Liga.
Genau, auf jeden Fall.
Vielleicht verteilt sich's in England ein bisschen mehr, dass viele nach England gehen, aber halt auch viel in Frankreich geteilt ist es halt immer nur PSG. Ich meine, ich finde es faszinierend, aber dass der Griff und der Blick immer nur ins oberste Regal geht, ne? Also das ist wirklich faszinierend. Aber ja.
Wenn man doch in Deutschland internationalen Fußball guckt, wenn im Sinne von Pfalz, dann ist doch der erste Blick geht doch in die Premier League.
Natürlich.
Der erste Blick geht ja nicht in die Liga A. Der erste Blick ging in den 90ern vielleicht mal in die Serie A, aber dann hat die Premier League doch alles im Prinzip in Grund und Boden gestanden.
Ja, weil irgendwie immer ein Duell ist, wo die Leute sich denken, ach, die beiden kennen, genau, das mache ich, während Paris Saint-Germain gegen Clermont-Ferrand vielleicht nicht so ganz so attraktiv klingt. Ne?
Genau, also, genau. Obwohl das wird das erste Heimspiel von Messi sein, also nicht unterschätzen.
Ja, aber trotzdem, der deutsche Fan kennt Clermont FC vielleicht so gar nicht. Ja, also, ja.
Er soll sich ein bisschen mehr öffnen, der deutsche Fan, und nicht immer nach Manchester und London gucken.
Gut, ich meine, wir können vielleicht schaffen wir es ja, den deutschen Fan in der Beziehung noch umzuerziehen. Aber wenn wir schon in der Premier League sind, einer lässt gerüchteweise verlauten, Alexi, dass es 2023 das gewesen sein könnte mit Manchester City, nämlich Pep Guardiola. Muss jetzt in den nächsten zwei Jahren da der Champions League-Titel hin, damit das Ganze als Erfolg gewertet wird? Oder wie fällt die Bilanz Guardiola in Man City bis jetzt auf?
Er hat schon auf nationaler Ebene geschafft, weil seine Mannschaft einfach dominiert und das war nur ein Betriebsunfall, dass Liverpool damals Meister wurde bei City, weil die sind eh besser besetzt und in allen Belangen und haben nach wie vor ein paar Jahre Vorsprung auf allen anderen. Aber wenn es dieses Jahr vielleicht natürlich enger werden könnte, weil Chelsea auch sich gut verstärkt hat im Angriff und womöglich noch bis Dienstag auch in der Verteidigung, in der Mitte. Aber natürlich ist Pep Guardiola nach Manchester gewechselt vor 5 Jahren, um die Champions League zu gewinnen. Er hat es immer noch nicht geschafft, war ein, zweimal richtig nah dran. Aber wenn er den Henkelpott nicht holt, dann wird es immer als Niederlage gesehen. So in München nicht anders, aber dreimal im Halbfinale in 3 Jahren, immer knapp gescheitert oder einmal richtig gescheitert. Jedes Mal an einer spanischen Mannschaft. Und das bleibt hängen, dass er deutscher Meister wird, war das Minimum. Aber wenn man über Guardiola spricht, ja, er hat für viel neue Ideen, für frischen Wind taktisch gesorgt in der Fußball-Bundesliga. Aber er hat immerhin die Bundesliga, die Champions League nicht gewonnen. Das bleibt schon hängen und das wird bei den Citizens nicht anders. Ich bin nicht überrascht, dass er 2023 gehen wird. Ich bin eher überrascht, dass er immer noch bei City ist nach 5 Jahren, weil er hat auch gar keine Pause seit 2013 gemacht, seit er nach München kam. Und es braucht schon sehr viel Kraft, mental vor allem. Dieser Job als Trainer bei so einem Verein wie Manchester City. Und ich bin gespannt, was er dann macht, ob er zumindest eine Pause macht oder ob er komplett hinwirft. Auf jeden Fall wird er sehr spannend und es ist schon nachzuvollziehen, dass er dann ein bisschen Pause macht.
Axel, tun wir Trainern Unrecht, wenn wir sowas an Champions League Titel messen?
Ja, auf dem Niveau nicht, ne. Guardiola hat das Ziel, Champions League Sieger zu sein. Manchester City will Champions League Sieger sein. Und wenn das die Zielausgabe ist und er schafft es in 7 Jahren nicht, dann, ja, wie der Alexi gesagt hat, dann bleibt das hängen. Und dann muss man dann einen Strich drunter machen und sagen, ja, es waren gute Jahre, es waren auch national erfolgreiche Jahre. Aber unser Ziel, das, was wir ausgegeben haben und wofür wir über 1 Milliarde Euro ausgegeben haben in Spielern, das haben wir nicht erreicht. Und das muss man dann, in der Politik würde man sagen, das muss man dann bewerten und analysieren.
Ja, aber in der Politik passiert ja dann meistens nichts.
Ja, in Manchester wahrscheinlich schon.
Gut. Wir machen eine kurze Pause, bewerten und analysieren und danach sprechen wir über den FC. Wir müssen ja wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Bis gleich.
Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360.
Big Show 523 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch im Fußball. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von Bet365, die beliebteste Marke unter den Online-Wettanbietern. Heute noch ein Konto bei Bet365 eröffnen und Wettcredits von bis zu 100 Euro abräumen. So, Axel Goldmann und Alexi Menüch sind immer noch in der Leitung und ich habe ja gesagt, wir kommen mal ein bisschen runter und wechseln mal ein bisschen Richtung Köln. Da habe ich jetzt ein Interview auf der Website gelesen, Axel. Möglicherweise passiert auf dem Transfermarkt noch etwas oder eben gar nichts. Wir haben erste Eindrücke gewonnen und gesehen, wie sich die Mannschaft und die Spieler präsentieren. Wir haben überhaupt keine Bauchschmerzen, wenn der Kader auch nach Ende der Transferperiode so aussieht, wie er gerade ist. Wir halten uns für wettbewerbsfähig. Axel, stimmst du zu?
Ja, so wie sich die Mannschaft bisher präsentiert hat, ja, tue ich. Ich habe ihr das nicht zugetraut. Ich habe der Mannschaft nicht zugetraut, dass sie das System von Steffen Baumgart so umsetzen kann, wie sie es in den ersten zwei Spielen gezeigt haben. Ich bin aber dann tatsächlich von diesen ersten zwei Spielen, auch wenn das natürlich wieder Blödsinn und irrational ist, aber ich bin einigermaßen euphorisiert, weil all das, ja natürlich, klar, absolut, aber all das, was wir uns erhofft haben, ist halt in diesen ersten zwei Spielen eingetreten. Der FC läuft. Ich hab mal aus Spaß danach geguckt. Wir sind gegen die Bayern 123 Kilometer gelaufen. Sogar über 123,8 Kilometer sind wir gelaufen. Eliskiri 13, irgendwas. Ljubicic über 11 in 75 Minuten. Und dann habe ich das verglichen mit dem letzten Spiel der Saison gegen Schalke. Dieses Do-or-Die-Spiel, wo der FC wirklich um alles in der Welt gewinnen musste. Da sind wir unter 110 Kilometer gelaufen. Das ist dann schon einfach ein Unterschied, der ganz klar Steffen Baumgart zuzuordnen ist, dass die Mannschaft das so annimmt und dass die Mannschaft dann anscheinend mitzieht. Das ist etwas, was mich tatsächlich überrascht hat. Ich habe es nicht geglaubt und ich habe es ihr nicht zugetraut, aber sie hat mich in den ersten zwei Spielen auf jeden Fall absolut positiv überrascht. Und sollten wir niemanden mehr abgeben, dann bin ich tatsächlich frohen Mutes, dass wir nicht unbedingt absteigen müssen dieses Jahr.
Alexi, du hast dir wahrscheinlich auch den FC jetzt gegen Bayern angeschaut. Wie fällt deine Bilanz zu diesem Spiel aus?
Ja, da muss ich wieder die französische Brille anziehen und meinen Freund Anthony Modest thematisieren, denn das ist auch das Verdienst von Steffen Baumgart, den wieder topfit gekriegt zu haben, nachdem er ja fertig schien für das Top-Niveau, nachdem er immer wieder Probleme hatte, Verletzungen die letzten zwei Jahre. Eigentlich seit seiner Rückkehr aus China war der Wurm drin bei ihm eigentlich und man hatte das Gefühl, er kommt nie mehr zurück so in seiner Top-Verfassung und letzte Saison noch ein halbes Jahr bei Saint-Étienne gewesen, wo er gar nicht Fuß fasst, auch sich dort verletzt hatte. Und dann kehrte er wieder nach Köln zurück und Baumgart hat ihn sofort wieder fit gemacht und er hat wieder die Lust bekommen, er lächelt wieder und er trifft jetzt wieder in jedem Bundesligaspiel, also Chapeau Herrn Baumgart und jetzt wird der gute Anthony wieder Publikumsliebling in Köln, auch wenn er es schon immer war, aber es freut mich für ihn, dass er erst einmal nach Köln oder in Köln geblieben ist und dass er wieder ja konkurrenzfähig ist und in der Bundesliga vielleicht den einen oder anderen Paroli bieten wird im Kampf um die Torjägerkanone, wer weiß.
Okay. Wenn du die französische Brille auf hast, Alexi, was ist denn dein Take zu Eliskiri?
Ich habe gehört, dass er erst einmal den Verein verlassen wollte bei einem besseren Angebot. Das hat mich schon überrascht, weil er eigentlich in Köln komplett gesetzt ist, seit er gekommen ist, egal wer der Trainer ist, hat sich sehr schnell eingefügt, eigentlich angepasst, relativ konstant, technisch richtig versiert, intelligenter Spieler, aber wie gesagt, hoffentlich für Köln wird er bleiben, weil ansonsten wird es doch schwerer sein, als man denkt, im Kampf um den Klassenerhalt, weil er ist schon vielleicht der Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft.
Ja, absolut, absolut wichtiger Spieler. Im Moment würde ich fast sagen, unersetzbar auf der Sechserposition. Den dürfen wir halt nicht abgeben. Das ist tatsächlich etwas, wo ich noch so ein bisschen Schiss vor habe, dass da jemand kommt und dann ein Angebot kommt, wo der FC aufgrund der Finanzsituation sagen kann, okay, das müssen wir annehmen und können das nicht ablehnen. Da habe ich noch ein bisschen Schiss vor, aber wenn er bleibt, dann glaube ich, dass wir da auch gut aufgestellt sind.
Ja, vielleicht kommt noch ein Angebot, 80 Millionen Euro aus Paris zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Kann ja passieren. So, was macht der FC denn dann? Er muss es ja annehmen. Es geht ja nicht anders.
So, und ihn zu ersetzen, so schnell wird es wahrscheinlich unmöglich sein.
Genau.
Das Interview ging ja weiter mit Neuzugängen für die Offensive. Sowohl Steffen als auch wir, sagt dann der Sportdirektor aus der sportlichen Leitung, haben Fantasien. Axel, wie sehen diese Kölner Fantasien wohl aus?
Ich habe nicht die geringste Ahnung. Nein, ernsthaft, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, was da noch passieren soll. Ich weiß es nicht, wo wir halt, ich sag mal, Update-Bedarf hätten, wäre noch auf den Außenbahnen, wo man eigentlich im Moment nur keins hat, der einigermaßen konstante Leistungen hat. Wenn der mal ausfällt, brauchst du da tatsächlich einen Bundesliga-tauglichen Ersatz. Und auf der rechten Seite, Ezibue macht schon noch sehr, sehr, sehr viele Fehler. In der Vorwärtsbewegung ist es teilweise gut. Manchmal kommen sogar Flanken an. Aber als wirkliche Außenbahnbesetzung ist er manchmal eine wirkliche Fehlerquelle. Und da wäre sicherlich noch Handlungsbedarf da. Das kann auch in Richtung Außenstürmer gehen. Aber wen da unsere sportliche Leitung auf dem Zettel hat, frag mich bitte nicht. Ich kann dir auch nicht sagen, wie viel Geld zur Verfügung steht. Ich kann dir nicht sagen, wie aktuell die Bilanzen beim FC aussehen. Ich kann dir nicht sagen, wie das Budget ausgereizt worden ist. Vielleicht geht's über eine Laie. Sie haben ja jetzt noch aus Mainz da einen Innenverteidiger ausgeliehen, einen jungen Innenverteidiger, mit dem Steffen Baumgart schon in Paderborn zusammengearbeitet hat. Ja, vielleicht sowas. Aber wie da konkret die Fantasien aussehen, tut mir leid, weiß ich nicht.
Fahren wir mal vielleicht andersrum. Hast du mehr Vertrauen in die sportliche Leitung als noch vor ein paar Monaten?
Ja. ja, deutlich. Belassen wir es dabei.
Aber das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also von daher, alles gut.
Ja.
Vertrauen in die sportliche Leitung. Dann kommen wir mal zum FC Bayern und zu Alexi, weil neuer Trainer, Julian Nagelsmann, Vorbereitung, wie wir alle wissen, ein bisschen holprig, unentschieden gegen Gladbach, dann der Sieg im Supercup gegen den BVB, jetzt der Sieg gegen Köln, wobei man da ja innerhalb von 2 Minuten den Ausgleich kassiert hat. Gestern souverän irgendein unterklassiges Team im Pokal 12-0 besiegt. Jetzt kommt Hertha am Wochenende und nach der Länderspielpause geht's direkt nach Leipzig. Alexi, Status Bayern, 26. August 2021.
Wir freuen mich in 8 Stunden wieder, dann kennen wir die 3 Gegner der Champions League, in der Champions League. Der Rest ist eigentlich wurscht.
Okay, ja gut.
Aber nicht Spaß.
Das ist das Schlimme, ne, dass man sowas als von Bayern-Fans schon gar nicht mehr als Spaß interpretiert.
Ja, da sind die anderen schuld, aber nicht die Bayern.
Yeah.
Ja, ich wollte sagen, dass, also natürlich war die Vorbereitung holprig, aber scheinbar muss die holprig sein, weil wenn man sich den VfL Wolfsburg anschaut, die einzige Mannschaft mit 6 Punkten nach 2 Spieltagen, die hatten, glaube ich, jedes Spiel verloren in der Vorbereitung. Und
hatten dann Probleme beim Zählen, beim Wechseln, ja?
Ja, allerdings im Pokal, genau. Ja, und natürlich war es für die Bayern nicht einfach. Also in Gladbach hätte man auch verlieren können, aber auch gewinnen können, denn vor den 2 strittigen Situationen hatte Bayern genug Chancen, alles klar zu machen. Gegen Dortmund hat man gezeigt, wenn es drauf ankommt, sind die Bayern da. Gegen Köln, was wir genau wie vor einem Jahr bei dem Wilden, glaube ich, 4-3 damals gegen die Hertha mit dem Viererpack von Lewandowski. Man weiß ja, dass die Abwehr und vor allem mit langen Bällen in den Rücken der Verteidiger, das ist der Schwachpunkt der Bayern und das ist immer noch der Fall in dieser Saison. Deswegen bin ich nicht so sorgvoll aus Münchner Sicht für Sonntag, weil Hertha für mich gar keine Mannschaft ist. Aber wie gesagt, wenn es drauf ankommt, du hast schon erwähnt, das Auswärtsspiel in Leipzig am 11. September wird schon richtungsweisend sein. Und dann 3-4 Tage später geht es vielleicht schon in der Champions League gegen Real Madrid, gegen Barcelona oder gegen Liverpool los. Wer weiß, was uns die Auslosung heute bringt. Und dann hast du natürlich diese 2 Wochen Länderspielpause wieder. Da gibt es für Nagelsmann keine großen Möglichkeiten, seine Systeme, verschiedene Systeme einzustudieren oder zu verfeinern. Mal sehen, auch was die Münchner noch machen auf dem Transfermarkt bis Dienstag, denn die wollen noch einiges tun.
Also wollen sie, weil man hat immer das Gefühl, bei Bayern, die sind da relativ, also dass es da ein bisschen ruhiger zuging als bei anderen, aber vielleicht ist es einfach nur untergegangen, weil halt die ganz großen Namen halt woanders gehandelt wurden.
Meinst du auf dem Transfermarkt jetzt?
Ja.
Ja, die Bayern haben auch nichts gemacht auf dem Transfermarkt in diesem Sommer, nur Upamecano und der junge Richards aus der zweiten Liga Englands, aber ansonsten gar nichts. Und das ist schon ungewöhnlich aus Bayern Sicht. Man schafft es auch nicht, Spieler, die man unerwünscht oder die unerwünscht sind, zu verkaufen oder auszuleihen, wie Roca, wie Tolisso, wie Cuisance, Bounassar und. Und auch Süle vielleicht. Und das ist schon ein Problem, weil man Liquiditäten braucht. Man ist nicht Paris Saint-Germain und es ist schwierig, da auf der einen oder anderen Position sich zu verstärken. Aber trotzdem wird Bayern ein bisschen Geld in die Hand nehmen bis Dienstag 18 Uhr und sich auf, schätze ich mal, 2 Positionen verstärken, weiß ich nicht, aber zumindest 2 neue Spieler holen.
Overreaction, Axel, wie siehst du jetzt die Situation in der Liga? Also hast du jetzt nach 2 Spieltagen schon ernsthafte Konkurrenz ausmachen können, die langfristig die Bayern am 10. Titel in Folge hindern könnte?
Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Man hat es ja schon gesehen, der BVB fährt nach Freiburg und verliert dann da. Das sind Spiele, die eigentlich nicht verloren werden dürfen, wenn du den Bayern ernsthafte Konkurrenz machen willst. Wolfsburg und Leipzig sind gute Mannschaften, aber halt auch nicht mehr. Leipzig hat eine Menge verloren mit Julian Nagelsmann. Ob Jesse March das sofort 1-1 ersetzen kann, weiß ich nicht, muss man sehen. Ich sehe keine wirkliche Konkurrenz für die Bayern in der Liga, tatsächlich nicht. Und sollten die Bayern in der Winterpause irgendwie 2 Punkte zurück sein oder 5 oder 8, was weiß ich, dann werden sie halt in der Winterpause noch 2-3 Leute holen, die dann halt nicht mehr das Regal sind, was in der Sommertransferperiode da ist, aber immer noch reichen, um in der Bundesliga den Unterschied zu machen. Und von daher, nee. Also ich sehe hier tatsächlich keinerlei Konkurrenz in der Liga. Damit müssen wir leben. Das ist dann halt so.
Alexi, siehst du es ähnlich?
Ja, objektiv betrachtet leider, aber wieder eine typische Dortmunder Krankheit nach einem Riesenspiel gegen Frankfurt, wo schon fast die ganze Bundesrepublik gemeint hat, ach, das ist vielleicht der künftige Meister, aber es ist jedes Jahr das gleiche Lied. Und dann das Spiel darauf natürlich wieder Punkte verschenkt in Freiburg mit einem Trainer, glaube ich, der eh überschätzt ist. Und es wird noch eine lange Saison sein für den BVB. Der hat eh ein paar Schwachstellen, die auch wie die Bayern die Abwehr sowieso. Mit dieser Abwehr kannst du ja nicht deutscher Meister werden, auch in der Champions League nicht weit kommen. Und ich weiß nicht, ob die Borussia da auf dem Transfermarkt alles richtig gemacht haben. Die haben Malen geholt für Sancho, aber ansonsten waren sie auch sehr diskret. Und vielleicht passiert auch da noch was bis Dienstag, aber ich glaube nicht sogar, dass Dortmund Vizemeister wird. Also ich sehe da auch, wie Axel, so Wolfsburg oder vor allem Leipzig stärker, vor allem in der Breite besetzt. Und es wird erneut eine schwere Saison sein für den BVB.
Der BVB, der dafür aber eine etwas einfachere Champions League Gruppe haben könnte, weil sie in Top 2 sind mit Real, Barcelona, eigentlich. Juventus, Manchester United, PSG und Liverpool. Das heißt, all die haben die schon mal weg. Theoretisch ist auch so eine Gruppe möglich, so Lille, Dortmund, was hätten wir dann? Keine Ahnung.
St. Petersburg
und Tiraspol. Und Tiraspol am Ende, genau. Und ja, da...
Aber warum Lille eigentlich?
Ja.
Warum sagst du nicht Sporting Portugal oder Villarreal?
Ja, weil Lille habe ich jetzt rausgepickt, weil das mit Abstand der schwächste Gruppe in Top 1 ist, aber ja, natürlich, also, weil sie können auch Manchester City kriegen, das ist auch nicht ausgeschlossen, also klar.
Nee, aber ich wusste nicht, dass Lille schlechter ist als Sporting.
Also laut UEFA-Koeffizient ja und nicht nur knapp.
Ah, du weißt ja, wie die UEFA-Koeffizienten sind.
Ja, ja, natürlich, aber nach irgendwas muss ich es ja sortieren. Und
Fachwissen, Nikola.
Ja, der halt Franzose.
Also das Interessante ist, Lille hat tatsächlich einen schwächeren UEFA-Koeffizienten als Sheriff Tiraspol.
Aber es ist ein französischer Meister vor Paris Saint-Germain. Das vergessen die Leute oft in Deutschland.
Genau.
Paris ist nicht jedes Jahr Meister, wie es in Deutschland mit Bayern ist.
Ja, und da könnte man sich drüber unterhalten, warum das so ist. Das erklärt aber vielleicht auch, wieso Paris eben auch trotz des massiven Kaders Alexis noch keine Champions League gewonnen hat. Ne? Irgendwie. Oder?
Vielleicht.
Ja, ne?
Sie werden sie auch nicht holen mit Messi, aber das ist ein anderes Thema.
Hey, so. Axel, nachdem ja Alexi jetzt fröhlich auf alles Mögliche geklopft hat, gibt's irgendwas, worauf du noch klopfen willst?
Im Fußball?
Im Fußball, ja.
Nikola.
Einschuss hast du frei.
Zeit habe ich. ja, nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Keine Ahnung, kann mir nichts sein. Ich freue mich aber am Samstag auf ein Spiel des FC gegen den VfL Bochum. Das ist so ein bisschen traditionell und lange nicht da gewesen und einfach zwei Mannschaften, die eine lange Historie miteinander haben. Freue ich mich drauf, und wenn ich dann sehe, dass parallel Mainz gegen Fürth und Augsburg gegen Leverkusen spielt und am Samstag Wolfsburg gegen Leipzig, dann denke ich mir, ach, ich bin froh, dass ich FC-Fan bin.
Apropos Leverkusen. Einen habe ich noch, Alexi. Aus Toulouse soll Adli nach Leverkusen gehen und nicht zu Bayern?
Ja, das ist richtig. Das wird wohl in den nächsten Stunden bekannt gegeben. Man weiß ja, dass die Verantwortlichen von Bayern 04 einen Ersatz für Bailey gesucht haben. Und Bayern war nicht bereit, die 15 Millionen Ablöse für Adli an Toulouse zu überweisen, aber Bayern 04 dafür. Und die habe ich auch vergessen im Kampf um die Meisterschaft. Also Leverkusen, finde ich, mit diesem Kader und dieser feine Fußball gegen Gladbach, das hat richtig Spaß gemacht. Also was die da zelebriert haben, das war ein purer Genuss und das war richtig hohe Kunst. Die sind auch da in der Breite top besetzt, finde ich, und haben sich gut verstärkt. Die sind auch nicht ganz fertig, aber die werden insgesamt 6-7 neue Spieler holen. Natürlich müssen sie sich alle einspielen, mit dem neuen Trainer sowieso. Aber ich traue Leverkusen unter Seoane deutlich mehr zu als unter Peter Boss, weil ich glaube, diese Mannschaft kann konstanter werden. Und wenn sie diese Konstanz an den Tag legen, wie es fast von der ersten bis zur letzten Minute gegen Gladbach der Fall war, dann wird Leverkusen die Meisterschaft, glaube ich, schon ein Wort mitreden. Wie lange ist die Frage? Aber da sehe ich auch Leverkusen zumindest am Ende der Saison vor Dortmund in der Tabelle zum Beispiel.
Dann freuen wir uns alle schon auf den 11. September, wo um 15.30 Uhr genau. Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund spielt und um 18.30 Uhr Leipzig gegen München und der FC in Freiburg, Axel, dann. Ne? Also
super.
Und PSG Clermont nicht vergessen.
Und PSG Clermont, natürlich. Das reiht sich perfekt ein, finde ich, bei Leverkusen, Dortmund und Leipzig, Bayern, da passt PSG Clermont wunderbar rein. Dann danke ich euch beiden. Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Football hier in der Big Show 523.
Hey, hier ist Sven Sören Christoffersen und ihr hört Sportradio 360.
Big Big Show 523 bei Sportradio 360. Wir bleiben im Rasensport. Wir wechseln nur das Spielgerät von rund auf eierförmig. Wir wechseln in die GFL und für die GFL dabei ist Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
Einen wunderschönen guten Tag und in der Sekunde, wo ich sage, haben die Unicorns schon wieder einen Touchdown erzielt.
Ja, das machen sie regelmäßig. Das hat jetzt auch Marburg erfahren am Wochenende, dass durchaus mit den Unicorns zu rechnen ist. Fangen wir vielleicht auch mit dem Spiel an. Jordan Newman, der Headcoach der Unicorns, hatte sich ja eigentlich gefreut, uns sagen zu können, hier, das ist das erste Spiel, wo wir mit voller Kapelle irgendwo antreten können, weil zwischen Verletzungen, Urlauben und so weiter und so fort war dann irgendwie bisher noch nicht die Möglichkeit gegeben. Sagt, und dann ist sein Quarterback ein bisschen angeschlagen, wird geschont. Das heißt, es spielt, man muss sagen, glücklicherweise für Marburg nur der Backup-Quarterback. Es hat trotzdem für einen knappen Sieg gereicht von Schwäbisch Hall, nämlich eine 77-16 in Marburg, wo der Backup-Quarterback Ian Gerke, der Sohn von Sigi Gerke, geschmeidig 18 von 23 für 6 Touchdowns und 294 Yards wirft. Also mehr Touchdowns als Incompletions ist für einen Quarterback eigentlich immer gut.
Ja, ist gut und war tatsächlich immerhin ein und ein Viertel relativ spannend, weil Marburg zumindest 2 Offensiv-Touchdowns hingelegt hat. Ich glaube, die Unicorns sind allerdings in die Halbzeitpause mit 7 Drives, 7 Touchdowns. Und ja, Gerke hat das sehr gut gemacht. Ist immer ein gutes Zeichen, wenn dein Backup auf dem Niveau spielt, aber bei Marburg hat man halt auch gemerkt, dass die Verletzungen doch sehr, sehr stark dann auf das Team hineingewirkt haben. Ja, und Nikola, dann setzt du deinen besten Defensivspieler verständlicherweise offensiv ein und der verletzt sich dann auch nochmal. Wir wissen nicht, wie schwer der gute Marvin Hart es da erwischt hat, aber das hat dann natürlich nicht dazu beigetragen, dass es defensiv besser geworden ist.
Nee, das sah nach einer längeren Kniegeschichte aus. Marcus Cox, der hochgejubelte Running Back von Appalachian State, auf den sich ja eigentlich auch unser Sofa-Quarterback Jan Leckwert gefreut hatte, der ist seit Saisonbeginn dauerverletzt und so muss man dann auch sagen, das war ein Flop, ne?
Du steckst halt nicht drin, weißt du, was ich meine? Nee,
aber du hast ihn als Verstärkung geholt und er war halt für dich dieses Jahr kaum eine Verstärkung, weil er vielleicht in 2 Spielen wirklich Akzente setzen konnte von bisher 8.
Ja. Und ich meine, der war ja schon ab dem 2. Spiel angeschlagen, Nico, oder? Gefühlt. Ja. Ich glaube, das einzige Spiel, wo er wirklich fit war, war das Testspiel gegen Wiesbaden. Und ja, ist schade, weil es ist ein toller Running Back, aber der konnte es dann nicht zeigen und in Marburg hatte man offensichtlich keinen Backup-Plan tatsächlich. Also noch jemanden zu signen. Weil ehrlicherweise muss man auch sagen, in Abstiegsgefahr konnte man nicht kommen. Die Playoffs waren zumindest nach den 2 knappen Niederlagen zu Hause gegen München und Ravensburg fraglich. Aber ja, dann geht das halt so aus, wie es ausgeht. Und dann setzt du halt Marvin Hart in der Offense ein und der ist das Bewegungsmuster nicht gewohnt und verletzt sich dann da halt auch, vermeintlich am Knie oder was das war.
Also er hat 2 Plays gespielt, bei beiden musste er verletzt runter. Beim ersten ist er beim Tackle übel auf der Schulter aufgekommen. Das war Nummer 1 und beim zweiten Mal ist er in die Endzone gerannt und dann fällt ihm alles aufs Bein und da hat es anscheinend das Knie erwischt. Und dann war er raus.
Ja. Und wir werden mal abwarten, was da noch kommt. Die Marburger könnten ja noch ein wichtiges Spiel haben, nicht für sich, aber für Frankfurt oder für die Stuttgart Scorpions. Je nachdem, wie diese Allgäu-Geschichte gewertet wird für Frankfurt.
Genau, es steht noch aus Ende Juli ein Spiel, wo die Comets nicht hingefahren sind, weil es bei Frankfurt einen Corona-Fall in der Mannschaft gab und irgendwie die Comets dann am Tag des Spiels entschieden haben, sie fahren nicht hin. Das ist die Geschichte liegt jetzt beim Ligahauptmann und der Liga, müssen wir mal gucken, wie es läuft. Der gesunde Menschenverstand würde sagen, wenn einer nicht antritt, dann wird das Spiel gegen ihn gewertet. Jetzt ist halt die Frage, wie genau das dann gewertet wird. Wenn Frankfurt jetzt diesen Sieg bekommen würde, weil Allgäu nicht angetreten ist, dann bräuchten sie aus dem letzten Spiel gegen München oder dem letzten Spiel in Marburg nur noch einen Punkt, um an Stuttgart vorbeizuziehen. Stuttgart hat jetzt 19-47 in Ravensburg verloren und spielt das letzte Spiel gegen Schwäbisch Hall. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, es gibt einfach keinen Weg, wie Stuttgart Schwäbisch Hall schlägt. Sehe ich nicht.
Nee.
Also dieses, man soll niemals nie sagen, das wird hier ausgesetzt, weil
ja,
not going to happen.
Nee, das ist so. Dafür ist der Unterschied zu groß. Da muss man, glaube ich, eher aufpassen, dass das nicht in die Region geht, wie jetzt das Spiel der Unicorns vom Wochenende.
Von daher, ja, das ist die Situation im Abstiegskampf im Süden. Die Schwäbischer Unicorns haben sich durch diesen Sieg Heimrecht im Viertelfinale gesichert und haben jetzt nächste Woche Matchball gegen Saarland um die Südmeisterschaft. Die Saarländer, die sich 14-3 gegen München durchgesetzt haben und damit eine Playoff-Qualifikation gesichert haben. Jetzt also Schwäbisch Hall gegen Saarland. Du hast das Hinspiel ja für Sport 1 gemacht und ich habe das Gefühl, es gibt viele Leute, die sich jetzt aufs Rückspiel freuen.
Ja, auf jeden Fall, weil also das, was die Saarländer machen, ist wirklich gut. Sie haben sich gegen eine starke Münchner Defense am Wochenende echt schwer getan, wobei man da auch, glaube ich, die Münchner loben muss, die da meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Job gemacht haben. Und Saarland hat, sag ich mal, viele Bestandteile, um die Unicorns ärgern zu können. Sie haben ihnen am Anfang den Lauf relativ gut wegnehmen können, was die wenigsten Mannschaften mit Schwäbisch Hall in den letzten Jahren geschafft haben. Sie konnten selber relativ gut laufen, klar. Hunter ist in den Staaten, der ist nicht mehr da, der junge deutsche Running Back, der sehr, sehr starke Saison gespielt hat. Und trotzdem haben sie auch danach noch gute Backs, also auch Benjamin Thompson ist sehr, sehr gut. Leon Helm kriegt seine Läufe, also da ist schon was drin. Und das Ding ist halt auch, wenn du halt jemanden wie Gelvani in der Defense hast und dazu noch ein gutes Linebacker-Corps, auch Moritz Böse, dann hast du halt immer auch die Gefahr, einen Turnover zu forcieren. Die Unicorns sind der Favorit, aber Saarland hat sehr, 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 also für mich die Überraschung in der GFL schlechthin, weil man darf nicht vergessen, sie sind nur als Nachrücker reingekommen, reguläre Aufsteiger. Insofern waren die Ravensburg Razorbacks, die auch eine gute Saison spielen. Aber das, was da im Saarland passiert, ist nochmal eine Stufe besser. Und da muss man das ganze Programm und vor allen Dingen eben auch den Headcoach Christos Lambropoulos loben, der da einfach einen sehr, sehr guten Job macht mit seiner Mannschaft. Und nochmal, die Unicorns sind der Favorit. Aber neben den Comets, die das Spiel relativ knapp gehalten haben gegen Schwäbisch Hall, sind die Saarland Hurricanes die zweite Mannschaft, die Unicorns gefordert hat. Und sie sind hier im Hinspiel nochmal ins Spiel zurückgekommen. Und dann war es zwischenzeitlich ein One-Score-Game. Und insofern freue ich mich auf die Partie dann im Optima Sportpark.
Samstag 17 Uhr, wer nichts vorhat und sich ein gutes Footballspiel anschauen will, auf jeden Fall nach Schwäbisch Hall fahren. Wer hat ein gutes Footballspiel auch noch gesehen? Die Menschen, die in Köln waren am Wochenende zwischen Köln und Potsdam. Die Crocodiles, die defensiv gezeigt haben, wie man Potsdam in den Griff bekommt, die aber auch gezeigt haben, wie man ein Spiel verlieren kann, das man eigentlich absolut nicht verlieren darf. Am Ende verliert Köln 26-27 in einem Spiel, wo wir das Gefühl hatten, Andreas und ich, sie hatten Mayon komplett im Griff und dann kommen die Statistiken und dann hat Mayon folgende Statistik, 26 Läufe für 194 Yards und 2 Touchdowns. Und wir, also sowohl Andreas als auch ich dachten, das kann nicht sein.
Ja, ich meine, er hat ja diesen einen sehr langen Lauf zum Touchdown in dem ersten Viertel.
Genau, also es ist einmal 40, einmal 28 und dann hat er einen 20-Yarder vor der Hail Mary, vor der Halbzeit. Das ist 88 und der Rest ist halt wirklich mühsam, er nähert sich das Eichhörnchen. 2, 4, 3, 6, 2, 4, ja. Und dann kommen 194 raus.
Ja. So ist es. Und also bei ihm, also neben diesen 2, 3 Big Runs macht es dann halt vor allen Dingen die Masse. Dass er auf so viel Yards kommt, die Kölner hatten das kontrolliert. Die Potsdamer hatten lange Zeit keinen Plan B. Und dann kommen halt 3, 4 Freak Plays, also der Fumble, der zum Touchdown zurückgetragen wird von Sokoli. Dann, dass man sich zweimal tief schlagen lässt, wo du dich nur nicht tief schlagen darfst, irgendwie beim vierten Versuchen gefühlt.
Oder vor allem bei dritten und 30 und so.
Sowas. Ja, Charger-esque, muss man ja an der Stelle schon wirklich sagen. Wenn sie ihnen das nochmal passiert bekommen, sind einen Blitz an der Seite des Rams. Ja, und dass man dann auch diesen letzten Drive dann tatsächlich noch zugelassen hat an der Fumble von Dean Tanwani, der ein super starkes Spiel gemacht hat. Für mich das Play of the Week da von was der Fünfer?
So Brown, ja.
Brown, genau. Also da musste schon viel zusammenkommen. Natürlich kann man aus Potsdamer Sicht sagen, wer solche Spiele gewinnt, der kann alles gewinnen. Bin ich auch vollkommen dabei. Aber für Köln mega ärgerlich. Und ich sag mal so, das Navigationssystem fokussiert sich in den Playoffs immer mehr auf Schwäbisch Hall für die Kölner.
Ja, während sich Patrick Kömper wahrscheinlich Samstagabend überlegen konnte, ob er sein Playsheet mit Mayo, Ketchup, Senf oder Remoulade genießt, ja, wenn das dann auf ist, weil, ja. Das darfst du halt nicht verlieren. Ich meine, natürlich ist es das Play of the Week, wenn einer 60 Yards Richtung Endzone läuft und von hinten der Safety kommt und einmal so richtig auf den Ball haut, dass der Ball durch die Endzone fliegt, ja?
Ja.
Und du musst diese Geistesgegenwart haben, in dem Moment nicht fürs Tackle zu gehen, sondern nur auf den Ball. Haust du daneben, ist ein Touchdown.
Ja. Ball war ein tolles Play.
War ein richtig gutes Play. Und ja, der nächste Gegner der Potsdamer ist Braunschweig. Und die Braunschweiger hatten Kiel zu Gast. Und wir erinnern uns, das Hinspiel, 3 Punkte für Kiel, weil die Germinario Car Show auch Braunschweig ein bisschen eingelullt hat. Jetzt gab es das Rückspiel und die Germinario Car Show fand nicht statt. Braunschweig 49, Kiel 14. Braunschweig ist wieder da.
Braunschweig ist wieder da, aber gibt's für Siege gegen Braunschweig eigentlich 3 Punkte und für den Rest 2? Siege gegen das Imperium werden etwas stärker belohnt. Ja, Braunschweig ist wieder da und Braunschweig ist eine Force und wir haben hier dieses Wochenende das Sport1-Spiel, das von einem gewissen Andreas Renner und von einem gewissen Nicolas Martin aus Potsdam kommentiert wird. Nicolas, ich freue mich da sehr drauf, weil...
Ich freue mich da seit dem Hinspiel drauf. Ich weiß ja schon länger, dass ich für dieses Spiel eingeteilt bin. Und nachdem das Hinspiel 50-3 ausging, wusste ich, da steht also, so eine große Schrift gibt's gar nicht, wie du Revenge ausdrucken kannst, ja?
Inklusive eines Fake-Field-Goals bei irgendwie 44-7 oder wie es da stand, nicht 7 kann es nicht sein, 44-3.
Zu 0
sogar. Und einer Braunschweiger Mannschaft, die sich erstaunlicherweise nochmal personell nachgelegt hat und sich verbessert hat. Sagen wir es mal so, entweder es wird guter Football oder es wird
dreckig.
Genau, das hast du jetzt gesagt. Danke für das Abnehmen. Ich wollte nicht so deutlich werden, aber hey. Ich erwarte, dass die Braunschweiger entsprechend reagieren. Das Ding wird nicht... Und ich meine, wir haben gesehen, wie die Rebels-Spiele eskaliert sind mit Potsdam, was mit Sicherheit auch an den Rebels gelegen hat. Sind da ja nun auch wahrlich keine Kinder von Traurigkeit. Jetzt in Köln gab es so gut wie gar kein unsportliches Verhalten. Das war auch, glaube ich, ich schätze mal, dass der Vogt da eine klare Ansage gemacht hat.
Das einzige unsportliche Verhalten hat sich der Headcoach persönlich beim Schiedsrichter abgeholt. Der musste ihm mal kurz Luft machen. Aber ja, natürlich. Ich meine, auch wenn das nicht falsch verstehen, ja. Ich mag, was die Potsdamer seit ein paar Jahren da aufbauen. Ich mag, was Troy Tomlin und Dave Likens in Braunschweig machen. Ja, also ich freue mich auf dieses Spiel einfach schon wegen der Ansetzung. Aber da ist jetzt dieses Spezielle drin. Seit dem Hinspiel, ja, wo es nicht nur um diese Two-Point-Conversion geht, also dieser Fake-PAT bei irgendwie 42-0 oder so, was so an düstere Ohio State Michigan Zeiten erinnert hat, ja, why did you go for two? Because I couldn't go for three. Aber vor allen Dingen dieses Gefeiere in Richtung Teamzone, als der Spieler das in Richtung Lions Teamzone, als der Spieler diese Two-Point-Conversion erzielt, ja, das war halt, glaube ich, das, wo nicht nur Braunschweiger und andere, also wo auch wirklich viele aus der Liga drauf geschaut haben. Also die letzten Wochen habe ich mit ein paar Coaches über dieses Spiel geredet, halt Braunschweig und Potsdam, weil das halt auch Playoff-Kandidaten sind und dementsprechend auch mögliche Gegner für Teams im Süden. Und alle sind gespannt, was jetzt da am Samstag passiert. Weil sie alle sagen, ja, so wie das Hinspiel lief, freuen wir uns drauf auf das Rückspiel. Ja, also weil jetzt halt alle erwarten, dass Troy Tomlin und Dave Likens so alles aus ihrer Mannschaft rauskitzeln, um diese Blamage, die es war, ja, dieses 3-50, höchste Heimniederlage in der Bundesliga-Geschichte der Lions in 27 Jahren vergessen zu machen.
Eben. Also ich glaube einfach nicht, dass da viel Motivation notwendig ist.
Und sie haben sich inzwischen verstärkt und man sieht ja, es klickt, ja, also hier Bua gegen Kiel 4 für 103, mehr Passspiel, so Kennedy 20 Pässe, also ja.
Auch die Verstärkung in den Lines waren absolut sinnvoll. Ja, und das Ding ist halt so hart, wie es klingt. Braunschweig sah am Anfang echt ein bisschen Schott aus, gerade auch mit der Niederlage gegen Kiel und dann eben dieser Klatsche. Don't count out the Empire.
Also jetzt haben sie in der Rückrunde haben sie jetzt Köln souverän geschlagen, haben mit Dresden mitgehalten, aber wenn sie knapp verloren haben, haben jetzt Kiel vom Platz gefegt, jetzt kommt Potsdam.
Spätestens danach wissen wir sehr genau, wo die Braunschweiger dieses Jahr stehen.
Ja, und spätestens danach geht vielleicht doch das Zittern im Süden los, von wegen, ey, jetzt kommt Braunschweig. Nee.
Muss nicht sein.
Muss nicht sein. Aber wie gesagt, also wenn Sie sich das anschauen wollen, kommen Sie entweder nach Potsdam persönlich, Karl-Liebknecht-Stadion,
Babelsberg, genau.
Babelsberg. Das ist Option 1. Oder Sie können es im Fernsehen verfolgen auf Sport 1 ab 16.30 Uhr und wie gesagt, gerade den Sportradio 360 Hörern werden dann die Kommentatoren bekannt vorkommen, weil Andreas Renner macht es, wie er es eigentlich fast jede Woche bei Sport 1 macht, und dieses Mal darf ich dann assistieren, genau.
Assistieren, du darfst expertieren. Und ja, wird gut werden. Ich hoffe auf mindestens 10 Filmreferenzen bei euch beiden.
Jetzt schauen wir mal. Gut, also ja, das ist jetzt der Kracher am Wochenende. Dresden ist das Team, das sich jetzt zusammen mit Potsdam durch diesen Sieg von Potsdam gegen Köln, steht jetzt fest, Dresden und Potsdam sind die beiden Nordteams, die Heimrecht im Viertelfinale haben werden. Und da geht's dann übernächstes Wochenende drum, wer Nordmeister wird. Egal, was dieses Wochenende passiert übrigens. Dadurch, dass Dresden, das ist halt krass, ne? Es geht dadurch, dass Dresden ja das erste Spiel in Köln verloren hat, ja.
Genau, wer wird Nordmeister, und Braunschweig ist nicht in der Debatte, ja. Also Braunschweig wird auf jeden Fall auswärts fahren in den Playoffs.
Es ist erst das zweite Mal mit Troy Tomlin als Head Coach, dass Braunschweig nicht Nordmeister wird. Und es ist das erste Mal mit Troy Tomlin als Head Coach, dass Braunschweig im Viertelfinale auswärts ran muss. Das einzige andere Mal, wo sie nicht Nordmeister geworden sind, war 2001.
Ja.
2001 bis 2004 war Head Coach und seit 2013. So. Also das sind jetzt also 11 Jahre mit Troy Tomlin, 9-mal Nordmeister, einmal Zweiter und jetzt einmal Dritter oder Vierter. Ist doch okay.
Haben wir mal.
Also so viel zu Braunschweig und Potsdam, ja. Und wenn wir einen kurzen Blick auf die zweite Liga werfen, zweite Liga Süd, Straubing steht schon fest als Meister, das heißt, sie spielen Relegation.
Glückwunsch, sehr souverän. Waren der Favorit vor dem Jahr, haben dann Kirchdorf galt als größter Konkurrent, das haben sie relativ deutlich gelöst. Hochverdient.
Dann
die werden auch nächstes Jahr kein einfacher Gegner in der GFL 1 werden, sofern sie sich in der Relegation durchsetzen.
Genau.
Wo sie für mich, egal gegen wen es gehen sollte, der Favorit sind.
Ja, in der Tat. Aber gut, man hat dann schon gesehen, dass manchmal doch irgendwie das GFL 2 Team sich doch verhältnismäßig schwer tut gegen den GFL 1er, so schwach der GFL 1er auch sein mag. Also gerade wenn ich jetzt so an Saarland zurückdenke gegen Kirchdorf, im ersten Spiel hat der Kirchdorf schon Probleme gehabt, obwohl Saarland jetzt auch ziemlich überall unter die Räder gekommen ist am Ende in der damals, ja. Also daher, ja. Zweite Liga Süd auch. Die Frankfurt Pirates haben sich in ihrer Art mal wieder gedacht, ja, nach Fürstenfeldbruck fahren, bö. Also sie haben eine gewisse Geschichte, dass weiter auswärts fahren nach Bayern irgendwie das Spielerpersonal nicht verfügbar ist. Jetzt haben sie in Fürstenfeldbruck abgesagt. Diesmal gab es allerdings die Keule von der Liga. Die Frankfurt Pirates werden aus der Wertung genommen, Zwangsabstieg in einem Jahr, wo es keinen Absteiger gibt, runter in die Oberliga. Herzlichen Glückwunsch.
Jo. Auch das muss man erstmal schaffen.
Würde man sagen, an der falschen Stelle gespart mit dem Bus, ne? Also.
Ja.
Ich find's gut. Nicht, weil ich irgendwas gegen die Pirates hätte, aber ich spiele in einer Bundesliga, Leute.
Ja.
Und in einer Bundesliga ist halt nicht, ja, so weit und, ne, also, ob es jetzt gewertet wird oder nicht, egal. Nein, da werden Spiele halt gespielt, weil es ist eine Bundesliga. Und von daher finde ich das Signal einfach richtig.
Du hast gewisse Standards, und wenn das dann entsprechend klar ist, dass es nicht in Anführungszeichen höher Gewalt ist, oder ich meine ja, dass du das normalerweise mit...
Du musst da Teste liefern dann.
Testen, genau. Nachweise, genau.
Also wenn sie jetzt, keine Ahnung, 45 Verletzte gehabt hätten, alle mit ärztlichen Attesten, dann kannst du schieben, aber irgendwie so dieses typische, ja, das späte Auswärtsspiel in Bayern am Ende der Saison, wo es um nichts mehr geht, nee, wir können nicht. Das ist doof.
Ja, das sehe ich genauso, und da würde ich mir tatsächlich dann auch wünschen, dass das in Zukunft weniger passiert, weil dafür ist GFL 1 und GFL 2, und das sind nun mal die beiden Aushängeschilder im deutschen Football.
Ja, du brauchst ja nicht mit Professionalisierung der Liga kommen, wenn du dann plötzlich, wenn du sagst, ja nee, das Spiel, da jetzt keinen Bock drauf, da fahre ich nicht hin. Nee, so funktioniert das nicht.
Ein Aufsteiger mehr, oder?
Und dann wahrscheinlich werden dann drei hochkommen aus der Region, ja?
Es gibt mir ja so leichte Hoffnung für mein Heimatstadtteam. die Fighting Farmers haben ihr erstes Spiel mal sehr souverän gewonnen gegen Trier. Es ist nur eine Vierer- oder eine Fünferrunde dieses Jahr in der Region. Es ist auf jeden Fall noch ein Heimspiel gegen Rüsselsheim, was ansteht.
Aber ein Großteil von Rüsselsheim spielt jetzt in Frankfurt, von daher, ja.
Ja, ja. Also, keine Ahnung, wäre vielleicht eine nette Geschichte für die Mannschaft um den sportlichen Leiter Sebastian Haas, der da seit Jahren viel Investment reinsteckt. Und ja, aber
und Headcoach Michael Treber.
Michael Treber, glaube ich, auch deutschen Football durchaus kennt.
Mhm.
Und würde mich auf jeden Fall freuen, auch wenn natürlich es so ist, dass ich mir generell wünschen würde, dass wir zwei volle Ligen haben, ja, in der GFL 1, GFL 2 und die Teams da entsprechend miteinander competen. So wie es für mich, der EPD-Modus ist die GFL Nord dieses Jahr tatsächlich, wo alle Teams competitive sind. Also auch Kiel, auch die Rebels. Und dass es an der Spitze im Norden abgeht, wissen wir. Und ich wünsche mir, dass das so in allen, vor allen Dingen in den oberen Ligen entsprechend in den nächsten Jahren so sein wird. Aber Nicola, wir können es nur kommentieren. Wir sind tatsächlich nicht im Teambuilding-Prozess involviert, noch nicht.
Für den Norden können wir sagen, im Augenblick im Aufstiegsrennen, die es selber in der Hand haben, die Adler und die Düsseldorf Panther, die zum einen davon profitieren, dass Rostock ein Ei gelegt hat gegen Langenfeld und es jetzt nicht mehr selber in der Hand hat, Heimniederlage gegen die Langenfeld Longhorns. Und auf der anderen Seite Düsseldorf, die trotz intensiver Corona-Probleme, unter anderem der eigene amerikanische Quarterback ausgefallen, mit 27 Punkten im letzten Quarter ein Spiel in Essen drehen und 34-26 gewinnen. Damit haben es jetzt die Adler und die Panther selber in der Hand, in die erste Liga zu kommen. Und wenn wir nächstes Jahr eine Liga haben, also egal welcher zwei von den dreien, ja, aber Dresden, Potsdam, Braunschweig, Köln, Kiel, Berlin, Rebels plus zwei von dreien aus Adler, Panther, Griffins, ja, dann freuen wir uns doch schon auf den Norden 2022, oder nicht?
Das wird toll. Das wird auf jeden Fall toll. Und also ich meine, dass die Adler oben mitspielen mit Shuan Fatah, den man ja kurz vor Saisonbeginn geholt hat, dürfte niemanden überraschen. Der wird auch rekrutieren können. Sind auch keine guten Nachrichten für Rebels und für Potsdam, glaube ich. Düsseldorf, muss man sagen, die stehen wirklich wieder auf stabilen Füßen. Und das ist ja eigentlich ein traditionell sehr, sehr starkes Programm, was aber die letzten Jahre, Nicola, wirklich sehr, 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 sehr weit unten rumgekrebst ist. Und ich sag mal so, es wird dann kuschelig mit, vor allen Dingen, glaube ich, für Kiel und für die Rebels. Wird sich dann zeigen, wie sich das dann ausgeht. Aber egal, wer dann hochkommt, Rostock hat für mich eine der besten Trainercrews in den ersten beiden Ligen mit Joe Roman und mit Markus Grahn. Und ja, da ist schon was dahinter.
Also das die Fragen, die sich in den nächsten ein, zwei Wochen klären werden. Wie gesagt, wer Spitzenfootball sehen will, im Süden Schwäbisch Hall gegen Saarland, Samstag 17 Uhr, im Norden Potsdam gegen die New Yorker Lions, Samstag 16.30 Uhr, Schwäbisch Hall dazu noch im Livestream, livestream.com/gfltv oder Potsdam dann bei Sport 1. Gut, kurze Pause und dann sprechen wir hier noch über die NFL. Bis gleich.
Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
Big Show 523 hier bei Sportradio 360. Wir sind angekommen bei der NFL. Noch zwei Wochen, lieber Christian. Dann haben wir das Eröffnungsspiel Tampa gegen Dallas. Dann geht's hier los, die NFL-Saison. Kann man sich gerade noch so gar nicht vorstellen, ne?
Mit Sicherheit wird es Leute geben, die das können. Aber gerade wir zwei, die halt. Also ich habe jetzt das kommende Wochenende tatsächlich frei.
Ich nicht.
Ich weiß nicht, ob Nicolas Matin und Andreas Renner mich freigestellt haben wegen meiner unterirdischen Kommentarleistung. Ich glaube nicht. Nein, hat sich einfach dieses Wochenende so ergeben, wo du gefühlt jedes Wochenende on the road bist und wenn du es halt nicht bist, dann verfolgst du ja halt trotzdem, was in der Liga passiert. Und ich kann halt nur sagen, anschließend an das letzte Segment. Bei mir wird am Samstag dann das Sport-1-Spiel laufen und Hall gegen Saarland wird im Stream laufen und vielleicht, kennst mich ja, Nicola, ist dann noch Platz für ein drittes Spiel, ja. Und das ist halt schon krass. Ich muss zugeben, ich habe die NFL Preseason, ich verfolge sie jedes Jahr stark, weil normalerweise bist du nur 3 Stunden von der nächsten Chargers O-Liner-Verletzung entfernt. Ist jetzt dieses Jahr noch nicht passiert. Aber ja, ich verfolge es, aber man ist noch so im GFL-Trim und ehrlicherweise, Nicola, uns beide geht es ja eigentlich bis Anfang Oktober so. Und ja, aber trotzdem freue ich mich drauf. Also ich freue mich auch auf die College-Football-Saison. Da gab es so eine kurze 10-minütige Preview mit dem Kollegen Wegwert, mir und Mateur und dem Kollegen Stan Mieter. Texas is back.
Genau, das ist seit Mittwochmittag online, für die es noch nicht gehört haben. Und ab jetzt jeden Mittwoch College-Football-Sofa-Quarterbacks, ja.
Ja, also ich freue mich schon auf den US-Football, bin aber einfach noch sehr im GFL-Trip und ich bin mir relativ sicher, dass es dir ähnlich geht.
Ja, und wir wollen nicht vergessen, der Ironman der Woche geht an Andreas Renner, der Samstag Potsdam gegen die Braunschweig kommentiert wird. Mit dem ich zusammen dann auch Sonntag Frankfurt gegen München kommentieren werde. Also wir fahren dann quasi auch getrennt. Also ich schlafe dann noch in Hamburg, er schläft in Berlin und dann geht's für uns beide Sonntagmorgen nach Frankfurt runter. Und Sie können dann Andreas Renner, wenn Sie ihn dann noch nicht genug gehört haben, Sonntagnacht bei der Zone hören. Browns gegen Falcons.
Ja, und wir wissen, Nicola, man kann Andreas Renner nicht genug hören. Ja.
Nee, Preseason bei der Zone, also drei Spiele und zwar volle Länge, nicht irgendwie wie beim Jungen Länderturnier hier 8 Minuten Quarter, ja. 3 Spiele volle Länge innerhalb von 31 Stunden. Respekt Herr Renner,
ich hoffe, das war jetzt kein Disrespecting meiner Jugendländerturnierleistung.
Nein, ich hab's ja selber lang genug gemacht.
Ich weiß.
Das schlaucht auch ganz gut, aber das ist halt anders, weil es geht kürzer.
Weißt du, was nur der Unterschied ist? Der Unterschied sind gefrorene Scheiben bei Autos irgendwie Ende Oktober. Das ist der Unterschied, aber gut.
Genau,
genau. Nein, aber da können wir uns alle drauf freuen. Und viel Football die nächsten Tage.
Ja, und dementsprechend noch viele Themen zum Football. Und eine ging, weil wir mittwochs aufnehmen, gerade über die Ticker. Die Rams holen, weil sie Running Back ein bisschen dünn aufgestellt sind. Akers hat sich die Achillessehne gerissen, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Auf jeden Fall ist er raus fürs Jahr. Henderson humpelt jetzt auch ein bisschen durch die Gegend. Man hat sich Sonny Michel geholt im Trade mit den Patriots. Irgendwie zwei Conditional Late Round Picks.
Ja, Michel hat bis dato tatsächlich in der Vergangenheit noch gar nicht so sehr überzeugt. Und wir wissen das, Nicola, die Patriots können auch XY ABC auf Running Back stellen und er wird an einem guten Tag gegen die Colts für 300 Yards laufen.
Aber dafür wissen wir auch, dass Sean McVay Running Back verliebt ist.
Sean McVay ist Running Back verliebt, so ist es. Dazu hat er sehr viel Draftkapital da rein investiert, das mit Akers, die Verletzung war sehr früh, jetzt wie gesagt die Probleme mit Henderson. Bin mal gespannt, ob er aus Michel noch ein bisschen mehr rausholen kann, als er in New England gezeigt hat. Macht aber mit 2 Late-Round-Picks durchaus Sinn für beide. Also die Patriots brauchen nicht zwingend so einen überragend guten oder was heißt, er hätte noch nicht gezeigt, dass er überragend gut ist, aber die Patriots brauchen ihn jetzt nicht zwingend und nehmen da das Draft-Kapital mit.
Wer wird Starter bei den Rams deiner Meinung nach? Henderson oder Michel?
Ich würde schon eher auf Henderson setzen, wenn er fit ist.
Okay, gut. Dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Apropos Running Backs, es wurde ein Erstrunden-Pick investiert von den Jacksonville Jaguars und Running Back Travis Etienne von den Clemson Tigers, quasi der Handcuff zu Trevor Lawrence, hat sich eine Mittelfußverletzung zugezogen und jetzt steht seit Dienstag fest, das ist eine schlimmere Geschichte, er ist raus fürs Jahr.
Ja, also man muss ehrlicherweise sagen, auch wenn Travis Etienne ein guter Spieler ist, den Pick hat damals keiner verstanden.
25, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ne?
Ja, man hat ja damals...
Also einen hinter Najee Harris.
Ja, und man hat ja gehört von den Jaguars offen wie selten, dass es ihnen das Herz gebrochen hätte, als die Giants Kadarius Toney gepickt haben, den Wide Receiver der Universität von Florida. Ist natürlich bitter, weil Etienne halt auch jemand ist, der im Passspiel sehr, sehr gut einsetzbar ist und auch, also für mich der kompletteste Back im Draft war. Und ja, das tut weh, man ist offensiv in der Skillgruppe wie soll ich denn sagen, also sagen wir so, es gibt viel Talent, es gibt wenig, der bewiesen hat, dass er wirklich gut ist. Du hast mit DJ Chark halt den absoluten Speedster in der Mannschaft. Klar, sie haben in der Free Agency halt ein bisschen was gemacht. Marvin Jones hat tatsächlich in Detroit immer wieder produziert. Laviska Shenault hatte letztes Jahr einige gute Ansätze, der Rookie. Ja, und dahinter ist jetzt James Robinson, den wir alle, glaube ich, noch kennen dürften, der ein sehr gutes Jahr gespielt hat letztes Jahr. Auch deswegen hat den Pick kaum einer verstanden. Und Carlos Hyde. Also da gibt's schon noch ein paar ganz gute Jungs, die den Ball tragen können. Trotzdem tut ihr das natürlich weh.
Weil mal gesagt hat, er wollte Etienne einsetzen, wie er Percy Harvin bei Florida eingesetzt hat, sprich Running Back und auch mal als Receiver hinstellen, ne?
Ja, und Etienne hätte halt diese Qualitäten gehabt. Das muss man halt so sehen. Und ich bin gespannt, also speziell der Wide Receiver Core ist sehr spannend, da sind auch viele Namen dabei, wo ich mal gucke, wer dann den entsprechenden Cut schafft, also ein Lacourne Shredwell, der ein hoher Pick war, ein Philip Dorsett, der ein hoher Pick war, ein Pharoh Cooper, der bei South Carolina sehr, sehr interessante und gute Sachen im College gezeigt hat, da sind sehr, sehr interessante Jungs dabei, übrigens auch ein Herr Tavon Austin, Nicola, ist auch tatsächlich im Roster. Also da hat man sehr viel auf Namen gesetzt. Ich bin sehr gespannt und wie gesagt, Etienne, der Verlust tut ihnen definitiv ein Stück weit weh.
Und natürlich, da, wenn wir schon nach Namen gehen, Joshi Matabebe, ne?
Ja.
Das ja. Die Freude eines jeden NFL-Kommentators. Nun, dann haben wir noch die Thematik Josh Rosen. Letzte Woche unter den ersten Roster-Cuts der San Francisco 49ers, weil die Teams ja runter mussten von 90 auf 85. Da ist ja auch zum Beispiel auch Thibaut bei Jacksonville rausgegangen. Bevor es dann am 31. August zu den letzten Cuts kommt, auf 53 runter. Josh Rosen von den Cardinals gedraftet. Dann haben sie Kyler Murray geholt, haben ihn nach Miami geschickt. In Miami wurde dann Tua geholt und letztes Jahr nach dem Trainingscamp wurde er gewaved. Dann ist er zu Tampa ins Practice Squad gekommen und jetzt im Frühjahr am Ende der Saison, weil die 49ers ein bisschen Tiefenprobleme auf Quarterback hatten, haben die 49ers ihn vom Practice Squad der Tampa Bay Buccaneers verpflichtet und haben ihn jetzt wieder entlassen und jetzt ist Josh Rosen bei Atlanta untergekommen, die Quarterback-Tiefe brauchen, weil er sich Backup AJ McCarron am Knie verletzt hat und raus fürs Jahr ist. Ja, Josh Rosen, die unendliche, aber auch traurige Geschichte, ne?
Es ist komplett bizarr, weil der Junge hat sehr, sehr viel Talent und es war schon ein schlechtes Zeichen, als sich die Cardinals nach einem Jahr quasi gesagt haben, nee, glauben wir nicht mehr wirklich dran. Und im Moment ist es so ein bisschen eine Odyssee. Ich würde ihm halt mal wünschen, dass er wirklich mal bei einem Team wirklich ein Jahr, ich meine, er war dann bei den Bucks auf der Practice Squad, aber wirklich mal einen Backup-Job halt hält. Ich glaube schon, dass er besser ist als das, was Philippe Franks, der dritte Quarterback, der ein College Free Agent von der University of, nur gerade überlegen, es war Arkansas, es war vorher Florida oder haue ich es jetzt durcheinander? Nee, es war Arkansas, genau in der Reihenfolge, der hat vorher bei Florida gespielt. Dass er da einfach mal auch von jemandem wie Matt Ryan halt einfach lernen kann. So. Ich hoffe, dass er sich zumindest in der Liga halten kann. Das ist bizarr, weil vom Talentlevel war es einer der talentiertesten Quarterbacks in den letzten Jahren im Draft war. Dazu stehe ich und da war ich tatsächlich gar nicht mal so weit alleine mit der Meinung. Aber er hat es bis jetzt überhaupt nicht aufs Feld bringen können. Und was da speziell los ist, ist schwer zu formulieren. Man hat jetzt auch wenig gehört, dass er jetzt irgendwie ein totaler Idiot off the field ist. Aber es hat bis jetzt noch nirgendwo hingehauen, tatsächlich.
Was wir wussten zu College-Zeiten ist, er hat eine Meinung zu verschiedenen Themen und hält sich damit auch nicht zurück. Das wussten wir schon aber zu UCLA-Zeiten.
Ja, und es gab halt so ein paar Leute, die gesagt haben, ist er so coachbar und wobei ich sagen muss, dieser ganze Prozess ist ja, amerikanisch sprechende Menschen würden sagen, humbling, ja. Und wenn ihn das nicht auf den Boden zurückholt, dann halt wird ihn nichts auf den Boden zurückholen. Ne? Und ich würde es ihm wünschen, weil wie gesagt, das Talent ist da, aber auch das erste Jahr in Arizona, gut war ein Rookie, sah nicht immer so schön aus.
Dann der Justin Fields Hype in Chicago. Der Hype-Train in Chicago fährt gerade auf der U-Bahn-Brücke im Kreis, ja, und gibt immer mehr Gas, habe ich das Gefühl. Nichtsdestotrotz hat der Headcoach jetzt gesagt, hier, also Andy Dalton ist unser Starter Woche 1. Und dann schauen wir mal ganz entspannt weiter. Wie geht das am besten? Wie gehen Sie das deiner Meinung nach am besten an?
Also es gibt halt sogar die böse These, dass man sagt, sie haben halt Angst, dass sie, egal wer Quarterback spielt, ihn nicht protecten können. Und dann geht halt eher Dalton down als Fields früh. Ich glaube schon, dass er früher oder später spielen wird. Und ich schätze mal spätestens Richtung Bye Week, dass man da guckt, dass man ihn dann vielleicht bringt. Dalton ist ein solider Quarterback, überhaupt keine Frage so. Aber da haben die Bears einfach in der Line schon leichte Probleme, und das hat man auch in der Preseason mitunter gesehen.
Das war jetzt kein knappes Spiel gegen Buffalo.
War das kein knappes Spiel, ja?
Nee. Was war das, 15-41 oder so?
Ja. Ja. Also, da wird man halt, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Sorge. Der Wide Receiver Core ist halt tatsächlich interessant mit Goodwin, dem Speedster. Man hat aber eigentlich mit Allen Robinson nur einen wirklich proven Receiver. Riley Ridley ist ein guter Mann. Des Newsom könnte überraschen, der Rookie. Sechstrunder. Aber ich sag mal so, ich glaube schon, dass Montgomery viel den Ball bekommen wird. Und dass man dann auch versucht, relativ viel zu laufen. Ich weiß noch nicht, was die Bears Identität in der Offense sein wird. Klar geben einem Andy Dalton und Justin Fields komplett unterschiedliche Skillsets. Das ist, glaube ich, offensichtlich. Die Defense wird gut sein. Also so viel können wir sicher sagen, die Defense wird wieder gut sein. Es gab hier das Lustige, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, dass wohl die Raiders, bevor sie Yannick Ngakoue gesigned haben, irgendwie bei den Bears mal kurz angefragt haben, ob sie nicht Khalil Mack zurücktreten würden. Was bei den Bears dann wenig überraschend auf wenig Gegenliebe gestoßen ist. So von wegen, what? Ja. Aber ja. Also das Ding ist, Dalton würde ich halt normalerweise nicht verbrennen. Du weißt aber, dass du halt auch eine gewisse Upside mit Andy Dalton hast. Deswegen glaube ich, wird der Druck irgendwann zu groß, dann auf Nagy dann vieles nicht zu bringen.
Ja, also so viel zu der Situation in Chicago, in Buffalo, weil wir die gerade als Thema hatten. Weiß man wahrscheinlich, also wir haben es jetzt das ganze Frühjahr und den ganzen Sommer mitbekommen, Cole Beasley weigert sich penetrant sich impfen zu lassen, zack, ist er jetzt für 5 Tage raus, weil er kontaktvoll war. Herzlichen Glückwunsch.
Weißt du, Nicola, es gibt Dinge, die überraschen einen, es gibt Dinge, die einen dann nicht überraschen. Was willst du halt auch sagen? Also, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht hier in diesem Blog, um Politik zu machen. Ich kann nur sagen, dass ich ziemlich dankbar bin, dass wir diese Art von Impfstoffen so früh in der Pandemie tatsächlich haben, die offensichtlich gegen schwere Verläufe sehr, sehr wirksam sind.
In den USA übrigens der Impfstoff seit dieser Woche nicht mehr nur mit Notfallzulassung, sondern mit regulärer, was ja jetzt auch außerhalb der NFL dazu führt, dass sämtliche Firmen quasi eine Impfpflicht einführen. Also United Airlines hat zum Beispiel jetzt gesagt, alle müssen geimpft sein, und da gab jetzt auch einen Appell von Präsident Biden, dass Firmen davon doch Nutzen machen sollen, damit die Impfkampagne in Schwung kommt. Wie gesagt, das ist jetzt so ein Unterschied von in den USA, dass wir von Notfallzulassung auf regulärer sind. Ich kenne mich jetzt mit Arbeitsrecht und Gesundheitsrecht in den USA nicht genug aus, um zu wissen, inwiefern da jetzt die andere Hebel möglich sind, aber zumindest, also gerade auch in der NFL, ja. Aber könnte sein, dass man jetzt auch den Spielern sagen kann, so Leute, entweder ihr impft euch oder ihr seid raus. Also dadurch, dass jetzt diese Änderung stattgefunden hat, ist wahrscheinlich bestimmt noch eine Gesprächssache zwischen der NFL und der Spielergewerkschaft. Aber sagen wir es mal so, ich glaube, der Druck wird erhöht, und wenn man sieht, wie jetzt sowohl im College Football als im normalen Football, sowohl für die Zuschauer als auch für die Universitäten an sich, also Ohio State hat ja jetzt auch bekannt gegeben, hier egal ob Student, Lehrkraft, Zuschauer im Stadion, Spieler, wer auch immer, alle müssen geimpft sein. Also der Druck wird immer mehr erhöht in den USA.
Ja. Ja, und das Ding ist halt auch, ich glaube halt auch, dass es allgemein zunehmen wird, weil Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, was die Studien dann letztlich zeigen, aber wenn du halt davon ausgehst, dass du als geimpfte Person weniger ansteckend bist, und das Risiko, das weiterzugeben, dann entsprechend geringer ist und für dich selbst ein deutlich geringeres Risiko besteht, eben diesen schweren Verlauf zu haben, dann glaube ich halt, dass es früher oder später einfach auch Gerichte diese Frage beschäftigen wird. Und ich glaube, dass da einige Teams eher in Vorleistung gehen, um dann Konsequenzen auszuweichen, weil die wahrscheinlich, also ich bin kein Jurist, dankbarerweise. Ne?
Also gerade wenn man die Big Ten mit Ohio State oder Rutgers hat das ja auch schon. Die haben auch einfach alle keinen Bock mehr auf so ein Chaos wie letztes Jahr. Und zwar auf dem Campus generell und rund um die Sportspiele. Ja. Egal ob Football, Basketball oder was auch immer. Ja.
Ja.
So ist es. Von daher, also wie gesagt, in den USA, das wird man verfolgen müssen. Gerade weil jetzt Spieler wie Cole Beasley oder Cam Newton ist jetzt auch für 5 Tage raus, weil er irgendwie irgendeinen Test nicht hinbekommen, nicht so gemacht hat, wie er hätte machen sollen. Das heißt, alle wissen jetzt, Cam Newton ist auch nicht geimpft. Also wie der Druck auf sich auf solche Spieler erhöht, das wird definitiv ein Thema sein die nächsten 2-3 Wochen.
Ja, und ich meine, über Minnesota haben wir letzte Woche schon sehr ausführlich geredet. Also
genau, aber wie gesagt, da hat sich die Situation quasi dadurch geändert, dass jetzt der Impfstoff umdefiniert wurde in den USA. Zumindest Pfizer-BioNTech, aber ich vermute mal, Moderna wird dann auch bald folgen. Ja. Gut, haben wir irgend noch einen Quarterback-Room, der ein bisschen undecided ist, den wir noch nicht besprochen haben?
Denver,
oh ja. One Quarterback away from größere Dinge, aber halt one Quarterback away immer noch, ne?
Ja. Ja. Ich meine, ich bin ja Teddy Bridgewater biased.
Sowieso. Das wissen
wir. Von daher bin ich da nicht neutral. Alles, was ich aus der Preseason gesehen habe, würde dafür sprechen, dass Bridgewater auch der Quarterback ist. Klar, die Upside mit Locke ist höher, auf jeden Fall. Aber das Ding ist halt, ich glaube halt, dass die Broncos selbst mit einem durchschnittlichen Quarterback 10 Spiele gewinnen können. Das mindestens.
Also ja. Vic Fangio sagt, er würde die Entscheidung treffen at the right time for the players involved, for the team involved, for everybody. Das ist so herrlich nichtssagend.
Coach speak, ja, als wenn es sowas wie...
Die Competition is still pretty damn close. The good news of this competition is we've got 2 quarterbacks that we feel we can go win with.
Ja. Coaches speak vom Feinsten. Muss man nichts drauf geben, oder? Nicola, nach allem, was wir die letzten Jahre, egal in welche Liga gehört haben.
Ich merke, du bist schwer beeindruckt.
Ja, weil... Also mir ist es ja egal, wen Denver, welcher Quarterback an der Chargers Defense zerstellen wird. Wobei Drew Lock hat letztes Jahr einen Comeback-Sieg gegen die Chargers gefeiert. Das sollte man nicht vergessen. Also ich hab's nicht vergessen.
Ja, jetzt mal ernsthaft, so bei den Broncos weiß ich nicht, aber guck mal, jetzt Cam 5 Tage raus, das ist doch eine super Gelegenheit für Mac Jones.
Beim Patriots, das hat ja auch Belichick bestätigt. Und Jones hat in seinen ersten Auftritten nicht so schlecht gespielt. Und das Skillcore für den Rookie Quarterback bei den Patriots ist dieses Jahr deutlich besser als das, was die Patriots letztes Jahr hatten, ne? Also, da ist man auf Tight End und Wide Receiver ganz anders aufgestellt.
Tja, auf jeden Fall müssen wir mal gucken, wohin das führt. Ein Thema, das in der Offseason mal hochkam, aber das immer wieder mal hochpoppt, Buffalo und ein neues Stadion. Da scheint es Gespräche zu geben, die mit der Stadt und mit dem County, die mehr oder weniger gut laufen. Man hat ja zwischendurch auch schon mal gelesen, hier, vielleicht gehen sie auch nach Austin, Texas.
Ja, das kann keiner wollen. Also nicht.
Das ist krass, oder?
Ja, will ich auf keinen Fall. Aber das ist Amerika. Also ich hoffe, dass die Gespräche gut laufen. Das Team gehört in die Buffalo Area und zumal man ja sagen muss, dass es nach Jahrzehnten ist übertrieben, die hatten ja gute Teams in den 90ern, aber dass es da seit ewigen Zeiten der sportlichen Dürre mal wieder aufwärts geht und man einen kompetenten Quarterback und Coaching-Staff hat.
Naja, 25 Jahre kein Divisionstitel, ne? Also das war schon eine längere Durststrecke.
Also insofern wäre es halt wichtig, dass da entsprechend was passiert. Ja, und ich würde es den Fans auf jeden Fall gönnen. Ich glaube, dass es mit gehört, die gehören mit einigen anderen Gruppen zu den intensivsten Fans, die man treffen kann. Und ich hatte bei dem Bills Jaguars Game in London vor 5 Jahren mit Romagnon auch die Freude, ein Bills Pärchen da zu treffen und mit denen ein paar Worte zu wechseln. Da wird Football schon sehr gelebt und deswegen würde ich mir wünschen, dass es da entsprechend weitergeht.
Außerdem freut sich die Klapptischindustrie, wenn Buffalo gut ist.
Ja, das ist richtig.
Nun, dann soll es das gewesen sein für Football in der dieswöchigen Big Show. Nächste Woche haben wir dann die Roster-Cuts hinter uns in der Big Show 524. Da schauen wir dann, wo es Überraschungen gibt. Wahrscheinlich werden dann auch Starter schon bekannt gegeben worden sein. Ja. Und dann fühlt sich vielleicht auch mal noch konkreter an, ne, diese NFL-Saison. Ja,
auf jeden Fall.
Und dann sind wir nur noch eine Woche entfernt. Es wird auch die Sofa-Quarterbacks dieses Jahr wieder geben und auch die werden eine Preview aufnehmen. Dann in der Woche vor dem ersten Spiel, bevor es losgeht mit Tampa gegen Dallas. Ja, nur noch ein paar Tage und dann ist amerikanische Football-Normalität wieder eingekehrt. Dann danke Christian und dann kurze Pause und dann schauen wir, wie es mit der Normalität in der Formel 1 ist, wenn die am Wochenende ins Spa-Francorchamps fährt. Bis gleich.
Hallo, hier ist Uwe Gensheimer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 523 bei Sportradio 360 und es geht weiter mit Formel 1 hier in der Big Show. Und die Runde ist klein, weil Herr The Voice Heinrich ist in Italien in Urlaub. Der Rest ist entweder auf Pressekonferenzen oder verschollen. Es bleibt Stefan Ehlen. Der letzte Fels in der Brandung quasi. Hallo Stefan.
So ist Nikolas. Ja, ich bin zurück aus dem Urlaub. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt sind die anderen weg, ne?
Ja, irgendwas ist halt immer, ne? Also, was will man machen? Aber was soll's, wir können es nicht ändern, aber wir schauen voraus, wenn der Frosch im Hals so will, auf Spa-Francorchamps. Natürlich 2021, Jahr in 1, heißt auch 30 Jahre Debüt von Michael Schumacher in Spa. Ich habe jetzt gesehen, Mick Schumacher durfte neulich in Silverstone den Jordan aus der Zeit mal fahren. War natürlich wahrscheinlich ein etwas anderes Fahrgefühl für ihn, allein schon wegen der Haarschaltung. Wenn wir jetzt zurückblicken auf diese 30 Jahre, ich war zu jung, du warst zu jung, um wirklich einzuschätzen, was damals erwartet wurde, aber ja, es ist 30 Jahre her, dass Michael Schumacher zum ersten Mal ein Rennen gefahren ist, auch wenn es sehr kurz war.
Auch wenn es sehr kurz war, also da gibt es ja alle möglichen kuriosen Geschichten. Im Rennen selber war es ja dann so, dass die Kupplung versagt hat und er nach wenigen Metern ausgerollt ist. Und es halten sich weiter Spekulationen, er hätte dieses erste Rennen vielleicht sogar gewinnen können, weil er war in dem Jordan tatsächlich nicht so schlecht unterwegs. Er war in der 4. Startreihe. Das war schon eine kleine Sensation. Und da gibt es auch so eine kleine Anekdote, zum Beispiel sein Teamkollege Andrea De Cesaris. Der hat vielleicht schon so ein bisschen gerochen, was da Sache war, denn der wollte eigentlich dem Schumacher nicht die Strecke vorstellen. Also Team Jordan hatte da schon gesagt, De Cesaris nimmt den Schumacher doch mal an die Hand, der kennt die Strecke nicht, zeigt dem doch mal, wo es hier lang geht. Und das hat der De Cesaris dann schon mal nicht gemacht, wollte es also nicht machen. Und hat dem Schumacher da sozusagen einen Knüppel in die Beine gelegt, hat aber nichts genutzt, der hat ihn tatsächlich gebügelt. Also der Cesaris war ja da schon jahrelang am Formel-1-Fahrer, der hatte viel Erfahrung und der Schumacher kommt da rein. Der hatte einen Test vorab in Silverstone in kleinen, hat da die Jordan-Mitarbeiter schon regelrecht weggefegt, weil er mit seinem Speed so geglänzt hat. Und die haben dann damals schon gesagt gehabt, übertreibst mal nicht, und sagt er, ich bin noch nicht mal am Limit. Also es war schon recht unterhaltsam, was da geboten war insgesamt. Und der Schumacher hat da sicherlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und interessant ist auch der Nachklapp dann, da ging es ja relativ schnell dann von Jordan zu Benetton nach der Nebelaktion. Auch Bernie Ecclestone war damals involviert. Und vieles geht zurück darauf, dass handschriftlich was in einem Vertrag geändert wurde. Also da wurde aus einem dem Vertrag wurde ein Vertrag gemacht. Und das hat dann unter anderem ein Schlupfloch ermöglicht, dass Schumacher aussteigen konnte dann bei Jordan. Also, und man weiß es vorher nie natürlich, ja. Sozusagen, er hat die Leistung gebracht im Qualifying, das war aller Ehren wert. Im Rennen dann ausgefallen. Jetzt, wie kann man das einschätzen, ne? Das ist also ziemlich schwierig. Aber offensichtlich haben da viele gesagt, man, da müssen wir ein Auge drauf haben, was der so tut. Und ja, er hat eigentlich dann ganz gut abgeschnitten hinterher, wie wir ja wissen.
Ja, die Karriere kann sich sehen lassen. Es gab jetzt von Netflix einen 2-minütigen Trailer zur Schumacher-Doku, die im September kommen soll. Schon gehypt?
Ja, tatsächlich. Wenn man jetzt lange keine Bilder mehr gesehen hat von Schumacher, natürlich auch aufgrund der aktuellen Situation, in der er sich ja seit seinem Skiunfall befindet. Die ganze Karriere liegt ja nun schon sehr weit zurück und seine größten Erfolge umso weiter. Das sind ja schon 15 Jahre seit 2006, seit seinem Ferrari-Abschied und 17 Jahre seit seinem letzten WM-Titel. Und dann sieht man da die Bilder von damals, die Emotionen, die Aufnahmen einfach. Das ist schon ein extrem Gänsehaut-Feeling, muss ich sagen. Und wenn dann da zum ersten Mal jetzt auch das private Archiv der Familie Schumacher geöffnet wird und dann nochmal Aufnahmen kommen, die man vielleicht noch nicht so kennt, und da war ja dieser Trailer so ein kleiner Vorgeschmack, also da muss man schon sagen, da läuft es einem doch eher eiskalt den Rücken runter. Also ich bin wirklich sehr gespannt und ich glaube, da geht's vielen so. Man hat diese Erfolge zwar irgendwo im Hinterkopf, man hat die ganze Karriere vom Schumacher natürlich irgendwo präsent, aber wenn man es dann so nochmal vor Augen geführt kriegt, und ich mache ja keinen Hehl draus, ich bin ja auch ein Kind der Schumacher-Ära, bin mit den Erfolgen von Schumacher groß geworden, mit dem, dass er halt bei Ferrari fährt, dass er diesen Hype auslöst in Deutschland. Ich habe das selbst erlebt in Hockenheim im Motodrom. War da regelrecht geflasht natürlich, was auch mein Werdegang beeinflusst hat, indem dass ich dann Motorsportredakteur geworden bin. Und dann wird man jetzt mit diesen Erinnerungen nochmal so plakativ konfrontiert. Und ja, also ich kann es gut verstehen. Ich habe viele Stimmen auch gehört inzwischen und gesehen in den sozialen Netzwerken, dass da einige Augen feucht geworden sind. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das extrem emotional wird, diese Doku zu sehen.
Hast du denn Last Dance gesehen oder nicht? Die Jordan-Doku?
Nein, die habe ich nicht gesehen.
Also okay, gut. Ja, nee, sonst wäre es interessant, vielleicht einen Vergleich zu ziehen. Aber gut, ja, nee, dann sind wir mal gespannt. Dann kommen wir von der Vergangenheit zurück in die Gegenwart, beziehungsweise eigentlich in die Zukunft, weil es ist ja am kommenden Wochenende. Also die Formel 1 fährt in Spa-Francorchamps und ich habe mir mal den Wetterbericht angeschaut. Also es wird das ganze Wochenende durchgehend kühl. Es wird meistens bewölkt sein mit Freitag und Sonntag sogar einer recht ansehnlichen Wahrscheinlichkeit, dass es regnen könnte. Ja, das heißt, es steht wieder großer Spaß bevor, oder?
Absolut.
Also als Zuschauer, als Fahrer vielleicht weniger, aber als Zuschauer schon.
Ja, genau. Das Wetter soll ja so grandios sein wie eh und je in Spa, also abwechslungsreich. Es könnte sogar im Qualifying trocken sein, aber wir alle wissen ja, die Wettervorsage in der Formel 1 ist grundsätzlich ja, egal was passiert, es regnet nach dem Rennen. Das ist ja so der Running Gag. In Spa kann es aber tatsächlich ja wirklich turbulent werden und dann wird es, glaube ich, sehr, sehr interessant, weil auf dem Papier ist die Ausgangslage ja sowieso auch recht spannend, wenn Mercedes jetzt tatsächlich Red Bull vielleicht überholt hat. Man weiß es nicht so genau nach den Rennen in Silverstone. Da war es auf jeden Fall enger, als man es erwartet hat, in Budapest auch. Zumindest dann im Qualifying war Mercedes einfach klar vorne und das kam doch ein bisschen überraschend. Jetzt hat man dann 3 Wochen Zeit gehabt, sich das Ganze zu überlegen und anzuschauen. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, wie das dann weitergeht. Aber rein theoretisch, glaube ich, kann man schon denken, der Druck auf Red Bull, der ist jetzt schon nochmal größer geworden dann insgesamt, weil einfach jetzt die WM-Führung in beiden Klassen futsch ist. Ne? In der Fahrerwertung ist Verstappen nicht mehr vorne, sondern Hamilton. Und Red Bull hat auch die Spitze dann bei der Konstrukteurswertung verloren an Mercedes. Und da hat sich tatsächlich jetzt ja irgendwas verändert dann. Und die Ausgangslage ist gewissermaßen jetzt umgekehrt, wie es die ganze Saison bisher war. Also da bin ich sehr gespannt, wie da jeweils reagiert wird. Und der Verstappen, der muss natürlich jetzt auch ganz anders an so ein Rennwochenende rangehen. Der braucht jetzt Punkte. Und der braucht große Punkte. Also der darf jetzt nicht mal quasi verwalten. Den Luxus hat er vielleicht vorher gehabt, aber jetzt mit den 2 nicht ganz Nullnummern. Er hat ja ein paar Punkte mitgenommen aus Silverstone und aus Budapest. Aber da muss er jetzt schon was bringen einfach. Und also wie sich das dann auswirkt, diese neue Dynamik, da bin ich echt gespannt. Und so einen richtigen Favoriten benennen, glaube ich, fürs Wochenende, das ist dann eher schwierig, weil traditionell natürlich lange Geraden ins Spa, da ist der Topspeed gefragt. Wir wissen aber auch, Red Bull hat natürlich traditionell ein sehr effizientes, aerodynamisch effizientes Fahrzeug. Und das ist natürlich in den schnellen Kurven vor allem dann wieder ein Trumpf. Und wie immer ins Spa, es ist halt dann die Kombination aus einerseits Topspeed auf den langen Geraden und andererseits halt Performance in den Kurven. Und wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, der Topspeed bei Mercedes ist vielleicht besser, der Red Bull kann es besser in den Kurven. Die große Frage wird also sein, wie viel Topspeed kann Red Bull aus dem Auto rauskitzeln? Und irgendwo denke ich mir, die müssen was riskieren. Die werden einen kleinen Flügel draufhauen auf den Red Bull, die müssen auf den Geraden vorne sein, die müssen was tun. Ich sehe fast davon.
Die böse Frage wäre ja, wie gut ist der Red Bull in den Kurven, wenn Mercedes innen ist, ne?
Das stimmt allerdings, ja. Vielleicht kommt ja immer wieder ein Mercedes dazwischen und dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Aber nee, das können sie wirklich nicht bringen. Also da muss Toto Wolff auch seinen Fahrern einschärfen, Freunde, nicht reinhalten. Im Zweifelsfall lass die einfach mal durchfahren, weil ein drittes Mal von den Mercedes abgeräumt zu werden, das wäre, glaube ich, schon heftig. Und dann muss in irgendeiner Form mal irgendjemand ein Machtwort sprechen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Das war in Ungarn ja eigentlich auch ein blöder Zufall, dass Bottas da den Norris rangefahren ist, dann Norris wiederum dann den Verstappen abgeräumt hat und so. Also ja, Absicht unterstellen würde ich da tatsächlich nicht. Aber es hat natürlich ein Geschmäckle für den Hersteller aus Stuttgart. Das ist ganz klar, wenn da quasi zweimal ein Mercedes dafür sorgt, dass der Hauptkonkurrent keine Punkte holt. Und also da ist natürlich auch Red Bull gefragt im Prinzip. Man kann natürlich auch sagen, bring dich in die Position, dass das nicht passiert, nämlich starte von der 1 und sei in der ersten Kurve die 1, fahr einfach vorne weg, dann sind die anderen hinten dran und kriegen das vielleicht nicht hin. Also darf man gespannt sein, wie der einfach reagiert wird insgesamt. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass da tatsächlich nochmal so eine schräge Situation zustande kommt. Aber man darf auch nicht vergessen, das waren jetzt einfach zwei Momente, zwei Rennen aus 22 und man sieht, das hat doch ziemlich viel verändert.
Ich glaube, wenn da nochmal was passiert, dann gibt's einen Vulkanausbruch in den Ardennen, dann spuckt Mount Marco Lava. Oder?
Ja, also den schätze ich schon grundsätzlich so ein, dass der dann auch mal explodiert, ja. Und also dann ist wahrscheinlich alles möglich. Also wenn die wirklich wissen, die haben dieses Jahr die WM-Chance und es passieren solche Sachen, die nehmen denen vielleicht die Titelchance sogar weg, das WM-Duell kippt. Und es ist vielleicht klar, das ist nicht mehr zu kippen. Diese Nuller oder Fast-Nuller sind nicht mehr aufzuholen. Es ist vielleicht die einzig wirkliche Chance. Ich traue Red Bull grundsätzlich alles zu. Ich glaube nicht, dass sie sagen, so, jetzt steigen wir aus, wir haben die Nase voll, weil da sind schon so viele Sachen investiert worden in die Zukunft. Die bleiben also schon dabei. Aber Gift und Galle, das traue ich denen wirklich zu, dass das aus dem Red Bull-Lager dann kommt. Und irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass dann vielleicht auch die öffentliche Meinung ein bisschen kippt. Red Bull hat ja danach Silverstone ziemlich abgeledert über den Hamilton und war nach Ungarn eher verhalten, was das angeht, weil tatsächlich da das öffentliche Echo auch in den Medien war schwierig, weil Red Bull gewissermaßen hingestellt wurde, als die haben es jetzt ein bisschen übertrieben, weil sie immer mehr Strafen gefordert haben für Hamilton und so weiter und so fort. Wenn jetzt aber tatsächlich nochmal so eine Situation eintritt, dann glaube ich, kann man wirklich sagen, dass Red Bull allen Grund hat dazu, sich zu beschweren und da mal auf die Pauke zu hauen. Also geht's einfach nicht. Ne? Du kannst einfach nicht die WM entscheiden, indem du den Gegner zweimal abräumst.
Nun, durfte an den Autos was gemacht werden seit Ungarn oder galt quasi Usinenfermé und Parkfermé?
Es gibt ja diesen Lockdown, also diesen Lockdown gab es ja bereits in den vergangenen Jahren, beziehungsweise man nennt es, glaube ich, im Fachjargon oder einen Shutdown, also eine verpflichtende Ruhezeit in den Formel-1-Werken für zwei Wochen ist also alles komplett dicht. Man darf also nicht im Werk rein, man darf auch keine Arbeiten verrichten. Es kann einem aber niemand verbieten, dass man natürlich sich Gedanken macht, das ist ganz klar. Das heißt, grundsätzlich an den Autos wurde nicht viel gemacht, die wurden natürlich gewartet, die wurden natürlich dann außerhalb dieser Verbotszone entsprechend wieder neu vorbereitet. Aber, und das ist der Hauptpunkt wahrscheinlich, man hat jetzt wirklich ein bisschen Luft gehabt, sich auch nochmal über Setups und dergleichen Gedanken zu machen, einfach sich die Daten nochmal ranzuholen und zu gucken, was hat man vielleicht bei der Einstellung des Fahrzeugs falsch gemacht. Also wir befinden uns jetzt ja auch in der Phase, Mercedes hat im Prinzip seine letzten größeren technischen Updates umgesetzt, die sind am Auto. Da kann man sich jetzt natürlich anschauen, haben die alle so funktioniert, wie es geplant war, oder kann man da vielleicht noch ein paar Stellschrauben drehen. Bei Red Bull ist es eher so, das hat Max Verstappen zum Beispiel nochmal bestätigt, die hätten noch ein paar Pfeile im Köcher im Sinne von, da könnten noch neue Teile dann kommen. Also da ist schon tatsächlich noch einiges los und wir dürfen nicht vergessen, wir kommen jetzt langsam ans Ende der Europasaison auch. Und das ist traditionell nochmal so ein Punkt, wenn man sagt, komm, jetzt bringt man nochmal ein paar Teile. Im Fall von Red Bull wird das definitiv passieren. Die werden spätestens in Zandvoort oder Monza nochmal was nachlegen. Und dann wird es aber halt immer schwieriger, weil da kommen die Flyaway-Rennen, also dann geht's nach Übersee, man fliegt mit der Ausrüstung hin und her und dann wird es logistisch gar nicht mehr so einfach. Und deswegen, wenn es noch was geben wird, dann wird es das alsbald geben, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, 2022, das rückt dann immer näher. Und wir haben ja schon die Budget-Obergrenze in der Formel 1, das heißt, allzu viel Geld ist einfach nicht da, um die Entwicklung bis spitz auf Knopf zum Ende durchzuziehen. Und man muss das Ganze einfach auch balancieren mit dem, dass man sagt, hey, wenn ich jetzt noch was reinbuttere in 2021, fehlt mir das vielleicht nächstes Jahr. Und niemand weiß, wo die Teams stehen mit der Entwicklung für 2022. Niemand weiß, wie die Autos dann sein werden, ob da eine Woche mehr oder 50.000 Euro mehr oder weniger den Unterschied machen. Das ist der Blick in die Kristallkugel momentan, aber niemand will sich natürlich jetzt die Chance nehmen, nächstes Jahr gut zu sein. Und da ist man wieder in der Krux. Ich meine, Mercedes sieht es relativ gelassen. Die haben ja quasi den Hebel schon umgelegt und arbeiten da voll hin auf nächstes Jahr. Aber Red Bull, für die wäre es halt jetzt einmal, zum ersten Mal in der Hybrid-Ära seit 2014 die Chance, den WM-Titel zu holen. Da ist natürlich die Motivation ungleich größer zu sagen, komm, das ziehen wir jetzt auch durch. Aber mit welchen Folgen? Fragezeichen, das Ausrufezeichen hinter der Antwort, das gibt's halt erst nächstes Jahr.
Gut, die Formel 1 hat angekündigt, dass es, nachdem es schon den DHL Fastest Lap Award gibt, den DHL Fastest Pitstop Award und den Pirelli Pole Position Award, nun auch den Crypto.com Overtake Award geben wird. Eine Wertung, in der Sebastian Vettel im Augenblick führend ist. Weiterer Pokal oder Anreiz für irgendwen mehr zu machen auf der Strecke?
Kurze Antwort. Für Elefants.
Ich habe sowas schon erwartet. Deshalb habe ich die Antwort auch so wunderbar ausgeschmückt mit diesen Sponsorennamen, damit es auch so wunderschön klingt. Ja, die Frage auch so ausgeschmückt.
Ja. Hast ja. du wunderbar gemacht. Die längere Antwort, ja, Dinge, die Welt nicht braucht. Zumal, damit tue ich mich zum Beispiel halt schwer. Ich meine, das ist ja schön und gut, wenn man sagt, hey, überholen soll was Besonderes sein. Auf der anderen Seite hast du dann so lustige Sachen wie DRS, also den verstellbaren Heckflügel. Und den kann ja nicht jeder nutzen. Also der Führende zum Beispiel, dem steht ja nicht zur Verfügung. Es geht ja nur, wenn du innerhalb einer Sekunde hinter dem Vordermann bist, dann kannst du DRS einsetzen. Nur, die Praxis zeigt uns ja immer wieder, ein Überholmanöver mit DRS, also mit dem flachgestellten Heckflügel, das ist jetzt nicht ein erkämpftes Überholmanöver, sondern das ist eher ein Vorbeifahren. Und dafür dann auch noch einen Preis ausloben, naja, also da fällt mir irgendwo so ein bisschen die Fantasie, muss ich sagen. Zumal, wie du es gerade geschildert hast, Sebastian Vettel wäre momentan derjenige, der diesen Preis da anführt oder diesen Award in dieser Wertung vorne liegt. Vettel fährt natürlich jetzt auch kein Spitzenauto. Vettel ist jemand aus dem Mittelfeld. Vettel ist auch jemand, der es im Qualifying oft nicht hingekriegt hat. Das heißt, der stand vielleicht mit einem besseren Auto weiter hinten, hat sich dann im Rennen leichter getan zu überholen. Jetzt, wenn zum Beispiel auch ein Lewis Hamilton mal das Qualifying vergeigt, ja, dann gewinnt er natürlich auch Positionen. Aber ist es dann wertvoll oder nicht? Und da streiten sich die Geister. Und ich persönlich finde, naja, also wirklich Aussagekraft hat dieser Award eigentlich nicht. Also weder damit, dass es geht nur um die Quantität. Und die Quantität, die hat nichts damit zu tun, ob das jetzt ein gutes Überholmanöver ist, ob der jetzt besonders gut überholen kann oder nicht, sondern er war in der Position, um an anderen Autos vorbeizufahren. So muss man es eigentlich neutral, nüchtern betrachten. Und da denke ich mir irgendwie, sorry, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Wenn es um die Qualität gehen würde, man würde hinterher sagen, man gibt quasi jedem Rennen analog zur Wahl des Fahrers des Tages das Manöver des Rennens aus und da geht es dann halt über den Überholvorgang. Und man sagt dann, okay, eines dieser Überholvorgänge zeichnet man halt dann aus. Und am Ende gibt es einen Gesamtsieger, der hat halt dann in 5 Rennen meinetwegen das beste Überholmanöver hingelegt. Dann würde ich mir das gefallen lassen, weil dann ist das irgendwo eins, wo man sagen kann, wow, geil gemacht, tolle Szene, super Zweikampf und der hat den einfach niedergerungen und was auch immer. Aber so ist es irgendwie, man könnte schon sagen, ein Gimmick. Mein Liberty Media kommt ja auch aus Amerika und in vielen amerikanischen Serien gibt's solche Sachen halt. Und ja, das ist vielleicht ein weiteres Ding. Und sie haben wahrscheinlich jetzt gesagt, sie haben einen Sponsor an der Hand, der würde gerne noch ein bisschen mehr Präsenz kriegen. Der würde vielleicht nicht nur diesen Truck nach dem Sprintrennen dann bewerben, sondern der hätte vielleicht auch noch ein bisschen an Geld übrig für irgendwas anderes. Und dann hat man jetzt halt irgendwas anderes gefunden. Also das wäre meine Erklärung. Und ich bleibe dabei, für Levans.
Nun, ja, du hättest gerne eine B-Note. Ich hatte neulich irgendwie einen Tweet gesehen von der Formel 1, wo es dann hieß, hier, Kimi Räikkönen ist der Mann der ersten Runde, weil er da ganz viele überholt. Und ich meine halt, ja, aber ich meine, Hamilton und alle anderen, die weiter vorne stehen, die können halt nicht so viele überholen zum Start, weil da vor ihnen nicht so viele sind, ja. Also von daher, egal ob Verstappen oder Bottas oder, ne, wenn da nur einer vor dir steht, dann hast du halt nur einen überholt. Vielleicht warst du der beste Starter und hättest von hinten 15 überholt, aber ja. Was soll's? Hauptsache irgendwelche Zahlen und irgendwelche Pokale. 2022, Alonso wird weiter bei Alpine fahren. Gute Nachricht für die Franzosen?
Gute Nachricht, keine Überraschung. Also das ist so im Prinzip was bestätigt, was eigentlich schon klar war, weil er hat von Anfang an unterschrieben für mehrere Jahre. Also die Kommunikation damals, wir haben es uns extra nochmal angeschaut, heute war, er hat für 2021 unterschrieben, ja. Und dann wird aber im weiteren Text in der Bekanntgabe auch gesagt, er bleibt dann mehrere Jahre im Team. Also es war ohnehin klar, dass er mehrere Jahre bleibt. So war die ursprüngliche Vereinbarung. Diese Option wurde jetzt hochoffiziell gezogen. Insofern schön, ja, aber es war keine große Neuigkeit. Und dass der Alonso weitermacht nach diesem Jahr, wie es bisher gelaufen ist, das lag irgendwo auch auf der Hand. Wenn er jetzt gnadenlos hinterhergefahren wäre, dann glaube ich, hätte man sich das überlegen können. Aber das war von Anfang an klar, wenn der zurückkommt, dann macht er jetzt nicht irgendwie 20 Rennen und verschwindet dann wieder, sondern der will da schon nochmal was beweisen. Und der will Aufbauarbeit leisten, der sieht 2022 die ganz große Chance. Darauf arbeitet ja jeder auch hin seit mindestens letztem Jahr. Und das wäre wirklich Blödsinn gewesen. Und insofern einzige logische Variante, Alonso bleibt, zumal ja auch Esteban Ocon neulich verlängert wurde, schon bis 2024, glaube ich. Ja, Alpine passt, ja, unerwartet, keine Neuigkeit, man weiß es nicht so richtig, aber irgendwie war es klar.
Ocon behält also seinen Vorblocker quasi, das war ja gar nicht mal so schlecht da in Ungarn. Gut, ansonsten wollte man bei Mercedes nicht die Pause nutzen, um Klarheit zu schaffen, ob nun nächstes Jahr Bottas oder Russell. Gibt's da was Neues?
Tja, das ist die ganz große Frage. Also meine Theorie ist ja, die Neuigkeit gibt's schon. Sie ist nur noch nicht verkündet. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die schon genau wissen, was der Fahrplan sein wird. Aber man hat's halt aus irgendwelchen Gründen noch nicht verraten. Und das kann auch damit einhergehen, dass halt noch nicht geklärt ist, wie sieht es dann möglicherweise aus, wenn jetzt zum Beispiel Russell von Williams zu Mercedes wechselt. Dann würde Williams ja wahrscheinlich auch liebend gerne Nachfolger gleich präsentieren wollen. Vielleicht aber ist es so, und das ist jetzt meine Theorie oder überhaupt eine Spekulation halt, solange Williams diesen Ersatzmann nicht hat, solange Williams dieses Cockpit nicht füllen kann, weil das noch nicht spruchreif ist, will man natürlich auch nicht den Abschied verkünden. Also da, glaube ich, spielen einfach so viele Interessen auch rein. Oder Toto Wolff hat ja auch schon gesagt, wenn man den Bottas wirklich rauswirft, dann wird man den Bottas unterstützen wollen bei der Suche nach einem neuen Team. Und wenn jetzt vielleicht klar ist, der Bottas fliegt raus, dann will man vielleicht in der gleichen Botschaft auch mitteilen, auch übrigens, der wechselt jetzt zurück zu Williams oder was auch immer. Also das ist wahrscheinlich so eine Verknüpfung von unterschiedlichen Interessen. Und deshalb wartet jeder so drauf, bis das alles aussortiert ist, dass da irgendwo überall das Knöpfchen dran ist, dass die Unterschrift gesetzt ist, dass wirklich alles fix ist, damit niemand irgendwie nachher blöd dasteht bei der ganzen Nummer. Das, glaube ich, ist tatsächlich die Hauptmotivation. Aber ich gehe da konform. Man hat mal bei Mercedes gesagt, das soll jetzt mal im Sommer entschieden sein. Jetzt ist der Sommer da, jetzt ist die Sommerpause rum. Also wo bitteschön ist das Ergebnis? Üblicherweise so bis Monza, also in 2 Wochen, da hat sich schon mal einiges bewegt. Bei Mercedes aber hat Toto Wolff ja auch schon, als es drum ging letztes Jahr, was mit dem Hamilton-Vertrag ist, hat er ja auch im Sommer schon die ganze Zeit gesagt, ja, das ist quasi Formsache. Und ich glaube, im Februar war es dann soweit. Also ja, warten wir einfach mal ab, bis die Herrschaften dann Tatsachen schaffen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die längst geschaffen sind, aber dass es halt eine Frage dessen ist, wann sie öffentlich gemacht werden.
Gut. Auch noch eine Frage, was passiert im November als Ersatz für Australien? Jetzt wird Katar ins Spiel gebracht. Die haben bisher bei Doha vor allen Dingen MotoGP-Rennen ausgetragen. Sie hätten die Strecke hat die Lizenz, um Formel-1-Rennen zu empfangen. Ist das eine Option?
Klar, ist eine Option. Also es gibt natürlich nur begrenzt viele Strecken, die 4 Grad 1 haben. Es gibt auch nur begrenzt Strecken im weiteren Ausland, die für so einen Platz bei der quasi Welttournee zum Saisonende in Frage kommen. Also da kommt ja auch die Logistik ein bisschen ins Spiel. Von der Terminplanung her, ist das überhaupt sinnvoll? Kann man da überhaupt hinfliegen und dann rechtzeitig weiter zu den anderen Stationen? Und ja, das ist absolut denkbar, dass es Katar wird. Ich war selbst mal dort bei der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Das ist eine patente Strecke, funktioniert, da ist alles da, Geld spielt keine Rolle und so, ne? Deswegen,
der Sprit also ist ja auch relativ kurzer Weg. Ne?
Also. Genau, ja. Also die Voraussetzungen wären natürlich da, um da ein Rennen zu veranstalten, vielleicht sogar als Nachtrennen, alles ist möglich. Also es wird ja auch immer wieder diskutiert, ob es in Bahrain vielleicht nochmal ein zweites Rennen gibt, vielleicht auch in Abu Dhabi. Also die werden sich schon was einfallen lassen. Das Schräge an der ganzen Nummer ist nur, man hat sich ja dieses Jahr die 23 Rennen so auf die Fahnen geschrieben, dass man aus der Nummer gar nicht mehr rauskommt. Also man hat das so sehr drauf gepocht, ja, wir fahren diese 23 Rennen Corona hin oder her, dass man immer wieder Ersatz gesucht hat und da nochmal hier und da nochmal was gedreht hat am Kalender. Und aus der Nummer kommt die Formel 1 halt jetzt auch nicht mehr raus. Auch wenn, glaube ich, viele im speziell dann vor Ort, vom Vorortpersonal wahrscheinlich sagen würden, du, dieses eine Rennen weniger, das wäre vielleicht gar nicht so schade. Dann hätte man ein bisschen mehr Luft. Aber Stefano Domenicali und sein Team, die wollen das unbedingt durchdrücken. Und deswegen glaube ich sehr wohl, es wird diesen Ersatz geben. Wahrscheinlich wird es Katar. Und wenn bis dahin nochmal andere Rennen gestrichen werden, dann wird es halt wieder Doppelveranstaltungen geben. Aber die Formel 1, die kriegt ihre 23. Da bin ich überzeugt davon.
Er braucht sie für die 23 noch einen Ersatzrennen am 10. Oktober oder braucht sie nur noch einen Ersatz für Ende November?
Nee, sie bräuchte dann nochmal ein extra Rennen, weil momentan sind es 22. Und dieser Ende November Termin wird als TBA geführt, also to be announced. Und das heißt also, ein Rennen ist komplett rausgefallen und dafür müsste noch ein Ersatz gefunden werden. Also ich glaube, Suzuka wurde ja neulich auch mal gestrichen und ja, dafür müsste man noch einen Ersatz finden. Aber wie gesagt, im Zweifelsfall würden die einfach halt nochmal Doppelveranstaltung fahren, zum Beispiel bei Bahrain auf der kurzen Strecke oder so. Also da wäre man im Zweifel sicherlich kreativ.
Nun, Dann sind wir mal gespannt, wie das mit dem Kalender weitergeht. Der Kalender sagt erstmal 3 Rennwochenenden in Europa für die nächsten 3 Wochen, nämlich in Belgien auf in Spa-Francorchamps, dann Zandvoort in den Niederlanden und dann Monza in Italien. Freies Training Freitag 11.30 Uhr, das erste, 15 Uhr das zweite, das dritte freie Training Samstag um 12 Uhr, Qualifying Samstag um 15 Uhr und Rennen dann auch Sonntag um 15 Uhr. Dann danke Stefan, soweit, das war's zur Formel 1 aus der Big Show, das war's auch von mir aus der Big Show. Hier geht's weiter mit dem Producer, der sich natürlich vor seinem Abflug in Richtung USA nicht hat nehmen lassen, noch mal ein paar Segmente aufzunehmen. Wir bleiben im Motorsport. Hier geht's jetzt weiter mit Nesca nach einer kurzen Pause.
Hallo, hier ist Sven Hannewald und ihr hört Sportradio 360.
Ja, danke, Nicola. Wir bleiben beim Motorsport und wir kommen zu einem Mann, den ich letztmals gesehen habe, live and in person, in seiner ganzen Pracht, ich glaube, das darf man sagen, im Stadion an der Schleißheimer Straße bei der Big Show 500, das ist Pete Fink. Pete, ich grüße dich.
Grüße, lieber Jens, und lang war es her oder lang ist es her?
Wahnsinn, 23 Wochen, wenn ich mal so zurückrechne. Manche sagen fast ein halbes Jahr, mein lieber Pete. Und immer bevor ich in die USA fliege, überkommt mir eine gewisse Panik. Und was ist, wenn mich die Immigration fragt? Pass mal auf, junger Freund. Letzte Frage, bevor du nach in die USA rein darfst. Wer führt gerade die NASCAR-Wertung an? Wer hat noch eine Chance, in die Playoffs zu kommen? Und ich habe so große Angst, da blank dazustehen, dass ich jetzt dich gerne mal wieder in die Big Show genommen habe, Pete, mit der Frage, wo stehen wir denn gerade? Wenn ich es richtig mitbekommen habe, es gibt noch ein Rennen der regulären Saison. Geht's da noch um was? Wo stehen wir gerade?
Da geht's noch um was. Und wenn mich die Immigration diese Frage fragen würde, dann würde ich natürlich die Antwort parat haben.
Ja, bitte.
Das aber nur am Rande.
Ja, natürlich.
Es gibt einen Saisondominator in der NASCAR, der nennt sich Kyle Larson. Der geriet letztes Jahr mal in die Schlagzeilen. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, weil er das N-Wort gebraucht hat. Das böse N-Wort. Er ist mittlerweile alle rehabilitiert. Er ist bei Hendrick Motorsports. Er hat im Prinzip das Team von Jimmy Johnson übernommen. Okay. Also die alte Startnummer 48, die jetzt die Startnummer 5 ist. Und bei Kyle Larson, der fuhr die Jahre zuvor bei Chip Ganassi. Auch den Namen, glaube ich, haben wir schon mal gehört. Chip Ganassi hat natürlich kein Top-NASCAR-Team, sondern ein Top-Indycar-Team, ein Top-Sportwagen-Team, aber in der NASCAR war er immer so Mittelklasse. Deswegen war die Frage, was kann Kyle Larson plötzlich erreichen, wenn er in einem Top-Cockpit sitzt? Und ja, die Antwort haben wir jetzt. Er hat schon 5 Saisonrennen gewonnen, dann ein 6. dazu, das All-Star-Race mit $1 Million und führt jetzt die Punktewertung an vor Denny Hamlin. Der hat zwar noch nicht gewonnen, der Denny Hamlin, aber er hat unglaublich viele Punkte gesammelt, weil er sehr, sehr konstant unterwegs war. Und wenn du mich gefragt hast, geht's in Daytona noch was, noch um was in Sachen Playoffs? Natürlich, in Daytona geht's immer um irgendwas. Daytona-Sieg, das kann man sich schon mal in den Lebenslauf, in das Palmarès hineinschreiben. Und es geht natürlich noch um den 16. und letzten Playoff-Platz. Der steht auch noch zur Debatte.
Also ein Mann, ich habe mir die Liste so ein bisschen angeschaut, ja, und Kyle Larson, wir sprachen über ihn schon, und Martin Truex Jr., das sind Namen, die ich kenne. Ein Name, den ich auch kenne, das ist Kevin Harvick, und ich meine gelesen zu haben, Kevin Harvick hat in diesem Jahr zwar das Tor noch nicht getroffen, aber er hat sich jetzt schon fix qualifiziert. Kannst du das bestätigen?
Das kann ich bestätigen. Für ihn gilt genau das Gleiche wie für Denny Hamlin. Sehr konstant unterwegs, aber eben nicht ganz weit vorne zu finden. Deswegen ist er am Wochenende in Michigan als 15. von 16 Playoff-Teilnehmern gerade noch reingerutscht.
So, diese Playoffs. Welche Rolle spielt es jetzt, dass Kevin Harvick da als 15. oder 16. reinkommt? Hat der 16. der regulären Saison überhaupt noch eine Chance, Pete, dass er, ja, dass er die NASCAR, dass die Championship gewinnt?
Na klar, na klar. Jetzt geht im Prinzip alles von vorne los. Die 16 Playoff-Kandidaten werden alle auf 2000 Meisterschaftspunkte gesetzt, plus eben die Bonuspunkte, die man so gesammelt hat in der Regular Season. Da gibt es dann so eine kleine Abstufung, aber die ist nicht so umfassend, so allumfassend, als dass du nicht eine Chance hast oder hättest auf einen Finaleinzug. Das ist schon möglich. Und wenn man mal eine Analogie vom Fußball übernimmt, es hat auch schon mal einen Weltmeister gegeben, ich glaube Italien, und der hat in der Vorrunde dreimal unentschieden gespielt oder irgendwie sowas.
1982.
Genau.
Es schmerzt mich sehr, weil sie die Brasilianer rausgeschmissen haben.
Genau, mit dem legendären Paolo Rossi und die Brasilianer mit einer super Mannschaft, damals mit Sokrates und mit, was weiß ich.
Ja, also, Zico, Cerezo, Falcao, das war eine Traummannschaft.
Genau, und die haben sie rausgekickt, weil die Italiener halt die Italiener sind. American Football, denk an irgendwelche Wildcard, Super Bowl Aspiranten und so weiter. Also alles ist möglich. Es ist im Prinzip so eine Art K.O.-System halt rübergezogen auf Motorsportverhältnisse. Es gibt quasi jetzt immer Dreierbündel in Rennen, immer drei Rennen am Stück, und nach den drei Rennen wird ein Zwischenstrich gezogen und die vier Punkte schlechtesten, die rutschen halt hinten raus.
Okay, und warum hat zum Beispiel jemand wie Kevin Harvick in diesem Jahr noch kein Rennen gewonnen? Liegt's am Material? Sind junge Menschen nachgekommen? Jimmy Johnson hast du erwähnt. Ich glaube, wir haben ihn verabschiedet hier in dieser Sendung, auch mit dir gemeinsam. Gibt's so viele neue Junge, oder ist Kevin Harvick in diesem Jahr, fährt in einem Ford, ist der vom Material her benachteiligt? Also was heißt benachteiligt? Halt nicht mehr ganz vorne dabei.
Das kann schon sein. Also wenn man den Aussagen seines Crewchiefs Rodney Childers, wenn man die Aussagen für bare Münze nimmt, und das tue ich jetzt einfach mal, dann sind die Kisten von Stuart Haas Racing in diesem Jahr einfach zu langsam. Man sieht es auch daran, es gab einen Zufallstreffer von Eric Almirola, vom Teamkollegen, vor ein paar Wochen vor der Olympiapause in Loudon in New Hampshire. Der hat mal ein Rennen gewonnen, aber ansonsten fahren die Jungs von Stuart Haas, und da gehört Kevin Harvick dazu, die fahren eigentlich ziemlich hin und her, denn den Taktschock schwingt in der Saison nach langer Pause mal wieder die Chevy-Fraktion.
Es ist aber nicht der Haas, oder es ist natürlich der Haas, der auch in der Formel 1 am Start ist, oder?
Das ist genau der Gene Haas, der da gemeint ist bei Stuart Haas. Haas Formula 1, mein guter Kumpel Günther Steiner ist da ja der Teamchef.
Also meine Lieblingsfigur in der Formel 1, ohne Scheiß. Ich habe mir diese Dokumentation angeschaut auf Netflix. Also wer Günther Steiner nicht liebt, der hat, also es ist Wahnsinn. Wahnsinn.
Und ich kann dir sagen, der ist im Real Life genauso wie da im Netflix.
Ja, denk ich mir wirklich, weil der ist so knallhart und wir sind halt einfach scheiße. Wenn sie scheiße sind, dann sagt das auch, dass sie scheiße sind. Und das, sowas finde ich erfrischend und großartig.
Ja, ich auch. Ich habe es genossen. Leider ist der Kontakt jetzt, seitdem wir in der Formel 1 ist, ein bisschen eingeschlafen. Aber da muss ich, glaube ich, mal nochmal ran.
Ja, da muss der. Geht denn Haas irgendwann mal das Geld aus? Also Jay Haas, oder Gene Haas, oder ist er so gut bestückt, dass er sich dieses Formel 1 Abenteuer, weil wir wissen ja alle, Nikita Mazepin und Mick Schumacher, die sind ja hauptsächlich ins Auto gekommen, weil sie beide Sponsoren und der eine sogar noch einen Namen dazu gebracht hat. Womit hat Gene Haas sein Vermögen gemacht?
CNC. Der baut CNC-Maschinen und ist da mehr oder weniger Weltmarktführer. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dem in absehbarer Zeit das Geld ausgeht. Wenn, dann geht ihm die Lust aus.
Ah, okay, gut. Wie sieht es ganz grundsätzlich mit der Lust der Amerikaner? Und zwar, wenn du so beobachtest auf den Tribünen, wie sieht die Lust der Amerikaner auf NASCAR im Moment aus? Gibt es da auch volle Tribünen? Gibt es da Abstände? Wenn wir uns jetzt die ersten Wochen der Fußball-Bundesliga anschauen, dann wird zwar die Stimmung immer gepriesen, aber man liest natürlich schon auch, naja, 12.500 Karten waren aufgelegt, verkauft waren aber dann doch nur 10.000. Wie ist denn da die Geschichte in den USA?
Also den Rekord in Sachen Zuschauerteilnahmen, den hat nicht NASCAR inne, sondern den hat 2021, den haben die IndyCars. Mhm. Die haben nämlich 140.000 Karten verkauft fürs Indy 500 und die waren auch alle weg. In der NASCAR ist es so, dass es nach wie vor Bundesstaat für Bundesstaat unterschiedliche Regelungen gilt, einzuhalten, wie viel Kapazität darf man ausnutzen. Ich habe jetzt zum Beispiel gehört, ich glaube für Saisonfinale in Phoenix, aber das, da kann ich mich jetzt auch täuschen, haben sie wieder mal volle Kapazitäten zugelassen. Da sind wir gespannt, was passiert.
Merken das die Fahrer, denkst du? Also wenn die Hütte voll ist, fahren sie dann beschwingter, leichter? Sehen sie das nur vorm Start? Im Rennen kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das einen Unterschied macht für die Fahrer.
Ich denke auch, dass es, was den Fokus betrifft, im Auto selber, dass es vielleicht nicht so viel Unterschied macht, weil du musst dich einfach höllisch konzentrieren. Das ist einfach ein gefährlicher Sport, der Motorsport. Darfst dir da keinen Fehler erlauben. Aber ich kann mir vorstellen, vorher und nachher merken sie es sehr wohl, denn plötzlich sind da wieder die Autogrammjäger da. Plötzlich ist die Boxengasse vorm Start wieder voll. Plötzlich kann man wieder, so wie Ryan Blaney jetzt in Michigan, der Sieger, Zielflaggen verteilen an kleine Fans und so weiter und so fort. Also ich denke mir mal, die genießen das.
Jetzt in meiner Vorbereitung, in meiner wochenlangen Vorbereitung auf das heutige Segment, lese ich was von Stage-Siegern. Sieger Stage 1, Sieger Stage 2. Was, ich kann es mir ungefähr vorstellen, aber ich möchte mich jetzt nicht noch mehr blamieren als ohnehin schon. Was ist ein Stage-Sieger? Sind die Rennen unterteilt in verschiedene Etappen, möchte man sagen, und dann wird jeweils der Sieger gekürt?
So ungefähr. Es ist im Prinzip so ähnlich wie im Eishockey. Man hat also ein Rennen in drei Drittel unterteilt. Okay. Deswegen gibt es eine erste, eine zweite und eine dritte und letzte Stage.
Und der dritte Stage gewinnt, der hat dann, der bekommt...
Der ist automatisch der Rennsieger.
Okay. Welche neuen Namen? Wir haben ja schon ein paar angesprochen. Also du hast Ryan Blaney genannt, an den kann ich mich zum Beispiel nicht erinnern. Alex Bowman sagt mir auch nichts. William Byron, musst du überlegen. Dann sind wir wieder bei Leuten, die ich meine, zumindest gehört zu haben, mit Joey Logano, Brad Keselowski und selbstverständlich Kurt Busch. Aber welche neuen Namen sind denn wirklich jetzt seit diesem Jahr so vorne dabei, wie es vielleicht du auch nicht zwingend erwartet hättest?
Eigentlich keine, weil alle, die du gerade genannt hast, die kenne ich natürlich in- und auswendig. Ja, natürlich, ja. es ist halt so, ich habe es vorher schon angedeutet, es ist ein Umschwung ein Geschehen in der NASCAR in den letzten Monaten, nämlich die Chevy-Jungs sind wieder da und da allen voran natürlich Hendrick Motorsports, Kyle Larson und Chase Elliott, den Namen solltest du vielleicht auch schon mal gehört haben. Ja, klar. Chase Elliott, der amtierende NASCAR-Champion. Die beiden, die geigen richtig auf gerade in dieser Saison. Und ich persönlich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Das sind alles noch zwei junge Kerle, also 28, 25 Jahre alt. Da könnte schon sowas wieder kommen, wie vor ein paar Jahren mal ein kongeniales Duo bei Hendrick Motorsports, ein Jeff Gordon war zusammen mit einem Jimmy Johnson. Das halte ich durchaus für möglich. Die beiden sind richtig absolute Topklasse im NASCAR-Sport. Wenn die vernünftiges Material haben, wenn Chevy wieder ein paar PS gefunden hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass da vorne richtig die Post abgeht. Das wird hochinteressant werden, insofern, weil wir das Toyota-Team quasi als Gegenargument haben, als Gegenentwurf von Joe Gibbs Racing, eben mit Kyle Busch, eben mit Martin Truex Jr., eben mit Denny Hamlin. Das waren vor 10 Jahren die Youngster, als die alten Haudigen bei Hendrick Motorsports, eben Jimmy Johnson und Jeff Gordon und Mark Martin und wie sie alle geheißen haben, als das damals noch aktiv war. Damals waren eben die Toyota-Jungs die Jungspunde, jetzt ist umgedreht, jetzt sind die Toyota-Jungs die alten Hasen und die Chevy-Jungs mit einer rundum erneuerten Truppe sind da mehr oder weniger die Youngster, die jetzt da am Lack von Toyota kratzen.
Ist denn, wenn man sich das so anschaut, also der alte Spruch Win on Sunday, Sell on Monday, ist die NASCAR aus deiner Sicht für ein Unternehmen wie Toyota die schlaueste Option in den USA?
Wenn du da drüben Autos hast, die du mit Motorsport, Mittelklasse-Autos, sage ich jetzt mal, die du mit Motorsport verkaufen möchtest, wenn du die auf Lager hast, ja. Also wenn ich zum Beispiel ein VW-Manager gewesen wäre vor 10, 15 Jahren, als damals die große Passat-Fabrik eröffnet wurde in Chattanooga in Tennessee. Oh. Da hat man sich mit Sicherheit drüber Gedanken gemacht, gehen wir in den NASCAR-Sport, aber NASCAR ist nicht gerade billig. Und man hat ja damals dann angefangen, Rallye Dakar zu fahren anstattdessen. Mit großem Erfolg, mit dem Touareg, wenn du dich erinnerst.
Ja.
Da ist natürlich dann der Passat ein bisschen auf der Strecke geblieben, also die Promotion für den damaligen VW Passat. Und was dann mit dem Dieselskandal in Amerika drüben alles losgetreten wurde, daran können wir uns ja noch gut erinnern.
Ja gut, also das ist natürlich schon erstaunlich, wenn man diese Marken sich anschaut. Natürlich Chevy, Ford, die großen US-amerikanischen Marken, aber eben auch Toyota. Gab es da mal in jüngerer Vergangenheit, noch eine andere Marke aus Europa? Hat sich Peugeot mal versucht oder Citroën? Oder ist Toyota die einzige ausländische Marke, die hier wirklich versucht, über die NASCAR an den Kunden ranzukommen?
Also Peugeot und Citroën, die ganzen Franzosen, die kennt in Amerika wirklich keine Sau, wenn ich das mal so sagen
darf. Ich werde diesmal aufpassen, ob ich auch nur ein französisches Auto da drüben sehe. Einen Renault bitte. Also Honda sieht man viele. Ja, Acura. Ja, stimmt.
Acura siehst du viele. Also was Lexus für Toyota ist, also eine Nobelmarke, ist Acura für Honda. Insofern, Honda ist immer wieder mal oder kommt immer wieder mal, poppt hoch der Name, aber Honda ist sehr, sehr aktiv bei den Indycars. Dort der große Gegenspieler der Chevy-Fraktion. Nissan wird ab und zu genannt, Hyundai wird ab und zu genannt, also eher die Asiaten, die sich da beschäftigen. Lustig ist ja, dass wir 2022 dann ein neues Auto bekommen, ein sogenanntes Gen 7, also die siebte Generation. Und noch ein Jahr später, 2023, soll es eine neue Motorenformel geben. Also weg von den V8s, da wird aufgemacht werden. Dürfen also wahrscheinlich andere Antriebssorten ran. Nicht jetzt in dem Sinn, dass man da gleich mit Elektroautos fährt, sondern vielleicht mal ein V6 Twin Turbo. Den hätte zum Beispiel Honda bei den Indycars momentan schon einsatzfähig. Es gibt auch die Idee, irgendwann Hybride einzusetzen. Und da kann ich mir vorstellen, langfristig gesehen, dass da vielleicht der eine oder andere neue Hersteller noch guckt, was ist denn gerade los in der NASCAR. Macht es für uns Sinn, da mitzumachen?
Ist denn, und jetzt merkst du meine Unwissenheit, was Motorsport im Allgemeinen und Motoren im Speziellen angeht, aber ist V8 das höchste der Gefühle oder gibt es auch einen V12-Motor?
Geschmacksfrage.
Naja, ich meine nur in Rennserien. Ja, also V8, da gibt es ja auch die australische V8-Serie, glaube ich. Das höre ich öfter, aber ich habe, vielleicht habe ich schon mal gehört, aber dann habe ich es wieder verdrängt. Sollte es auch irgendwo eine V12-Serie geben?
Naja, also das musste mal zurückdenken an die alten glorreichen Formel-1-Zeiten. Da ist der Ferrari halt immer mit einem V12 gefahren.
Ah, doch, ja, okay.
Und der Ferrari V12, der hat halt einen ganz anderen Sound gehabt. Der war viel obertonlastiger, sage ich jetzt mal, ja, als dieser brüllende V8. Und dann später, wenn du dich erinnerst an die V10-Geschichte zwischendrin, diese schreienden V10 in der Formel 1, das waren ja tolle Zeiten damals. Da konntest du in der Formel 1 an einem Wochenende einen V12 hören, da konntest du einen V8 hören und da konntest du einen V10 hören. Ja, die Turbos sind viel, viel leiser. Also das sexy Teil eines V8-Motors, das ist für mich der Sound. Das ist eindeutig der Sound, die Lautstärke, die da losgetreten wird. Wenn du mal ein NASCAR-Rennen siehst, die 43 oder jetzt sind sie nur noch 40 V8-Boliden, wenn die mal wirklich parallel Gas geben, wenn da 40.000 PS parallel losgelassen werden, das ist schon Rambule. Da geht schon richtig zur Sache. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo ich sage, da weint man mehr als nur eine Träne, wenn die irgendwann hergehen und sagen, wir fahren jetzt mit V6-Motoren oder so.
Pete, wann und wo kann man sehen, die Entscheidung in der NASCAR Family Playoffs?
Dieses Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Es ist ja auch in Amerika drüben Sommer, es ist heiß, deswegen weicht man da aus. Also man lässt die Leute auf den Speedways nicht in der Nachmittagshitze sitzen, sondern man geht in den Abend hinein. Es sind die sogenannten Night Races, sprich Primetime USA, Samstagabend, bei uns leider mitten in der Nacht. Ich glaube, 0.30 Uhr geht's los. Bei uns auf Motorvision TV, meine Wenigkeit, zusammen mit, ich glaube, Lance Lieberkern, also das Traumduo sozusagen, genau. Dream Team ist wieder mal am Rohr, ist wieder mal an der Strecke in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das Sommerrennen von Daytona wird ein Riesenspektakel. Es ist das letzte Rennen der Regular Season. Ich lade euch alle ein, schaltet ein, Motorvision TV, 12:30, glaube ich, geht's los.
Jetzt habe ich doch noch eine allerletzte Frage. Wird's bei diesen Playoff-Rennen auch, sind das nur Ovalrennen oder geht man auch raus, etwa nach Watkins Glen?
Da waren wir schon. Wir haben dieses Jahr sogar 7 Rundkursrennen gefahren, unter anderem sogar auch ein Dirt-Track-Rennen, also mit losem Untergrund. Haben wir alles erlebt, haben wir alles abgehakt. Jetzt im Playoff-System in den letzten verbleibenden 10 Rennen geht's klassisch auf 10 Ovale.
Herrlich. Also schaut's euch an. Motorvision TV in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Lenz Lieberkern und The Great Pete Fink. Kurze Pause in der Big Show 523. Danke dir, Pete. Wir kommen gleich wieder.
Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
In der Big Show 523 geht es weiter mit one of our favorites, mit Johannes Knut. Servus, Johannes.
Zu viel der Ehre. Guten Tag.
Johannes, true story. Als im Herbst 1998 Florence Griffith Joyner dann eigentlich komplett überraschend, sie war, glaube ich, 38 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt oder 39, verstorben ist, da habe ich bei Bertelsmann gearbeitet, auf Long Island, und ich wagte, leicht kritisch anzumerken, ich erinnere mich heute noch, und habe ihm gesagt, naja gut, also
nach dem, was die alles geschluckt hat, wundert es mich nicht, ob da jetzt wirklich ein kausaler Zusammenhang bestanden hat, ich weiß es nicht. Aber ich habe damals eben gesagt, mich wundert es überhaupt nicht, dass im Brustton der europäischen Überzeugung, dass die jetzt so früh stirbt, weil was die alles geschluckt hat, das kann nicht gesund gewesen sein. Große Empörung bei meinen amerikanischen Coworkers, was ich mir dann da herausnehme. Und jetzt sind wir aber, warte mal, ich rechne mal kurz, 98 ist sie gestorben, 23 Jahre später sind wir jetzt soweit, dass es plötzlich eine Sprinterin, vielleicht gar nicht plötzlich, sondern dass es eine Sprinterin gibt, die bis auf 400stel herangelaufen ist, oder 500stel an diesen 100 Meter, 5, ja, diesen 100 Meter Fabel-Weltrekord, nämlich Elaine Thompson-Herra. Was sagt uns das? Ist es wieder die gute alte Materialdiskussion, die wir hier vor 2-3 Wochen mit dir geführt haben? Ist es die Corona-Pause, wo noch weniger getestet wurde als sonst in Jamaika? Oder ist Elaine Thompson-Herra einfach in der Blüte ihrer Frauenskraft und hat noch ganz Großes vor?
Ja, das ist die Millionen-Dollar-Preisfrage, die wahrscheinlich, wenn man die beantwortet, dann könnte man einige Jahresgehälter bei Bertelsmann damals ja, wahrscheinlich damals wie heute raustragen. Ja. Also das ist schon natürlich, ja, im Grunde hat sich eigentlich seitdem ist es irgendwie gleich geblieben, weil wir natürlich immer noch in derselben vertrackten Situation sind. Wir können solchen Leistungen nicht pauschal einfach oder fangen wir mal andersrum an. Wir können sie jetzt nicht pauschal einfach diskreditieren, weil es natürlich keine Belege gibt, keine starken Indizien und auch überhaupt irgendwas, das einen daran zweifeln lässt oder einen dazu verleiten würde, dass da irgendwas nicht redlich zugegangen ist. Andererseits kann man eben, und das ist der ganz wichtige Punkt, auch nicht einfach sagen, naja, es liegt nichts vor, deswegen können wir dem uneingeschränkt und unsere Sympathien zufliegen lassen. Das ist einfach in der Situation oder wenn man die Geschichte bedenkt, die Leichtathletik durchgemacht hat und immer noch durchmacht, ist es einfach grundsätzlich der Sport mit seinen Dopingkontrollen einfach zu schlecht, als dass man sagen könnte, liebe Elaine, das nehmen wir dir jetzt ab, dass das einfach so, dass du da mal eben so einen der ältesten und ominösesten Weltrekorde der Leichtathletik wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, in baldiger Zeit aus dem Weg räumst. Und im Grunde ist es natürlich so, ich kann mich dann, ich muss immer an Rio 2016 zurückdenken, das hatte ich auch schon auf Twitter gepostet, damals ist sie gerade Doppel-Olympiasiegerin geworden, über 100 und 200 Meter, was auch schon damals einige, gelinde gesagt, überrascht hat. Interessanterweise auch, glaube ich, viele Kollegen aus Amerika, die natürlich dann bei den jamaikanischen Sportlern dann schon sehr genau hinschauen. Also das ist schon auch immer so sehr frappiert. Es gibt da schon auch natürlich so einen gewissen Nationalismus oder das ist ja irgendwie auch ja gewissermaßen nachvollziehbar. Die Sportler, die man besser kennt, die man näher verfolgt, die meint man dann auch besser zu kennen und besser einschätzen zu können und die aus dem Ausland, naja, da muss ja irgendwas ein bisschen komisch sein. Ne? Also das mal ganz überspitzt und grob zusammengefasst, aber da hängt ja auch vieles dran. Man hat es auch jetzt gesehen bei den Zweifeln an einem italienischen Olympiasieger, der ja auch etwas sehr überraschend da plötzlich eine 89 hingeknallt hat. Wobei da auch, glaube ich, die Zweifel unisono waren, überall außer in Italien natürlich. Und naja, aber das ist, damals war das schon auch so, dass sie sich von einer Zeit über 23 Sekunden, knapp über 23 Sekunden auf 21, noch was gesteigert hat, über 200 Meter. Und das sind so Zeiten, also da bist du in Deutschland, da musst du dir ja schon strecken, überhaupt deutsche Meisterin zu werden mit so einer 23, oder wirst es wahrscheinlich auch nicht mal. Und dann plötzlich, ja, fast 2 Sekunden da wegzutrimmen, das war schon echt beachtlich. Und man kann natürlich sagen, ja, das Riesentalent hat Talent verschludert, wurde dann entdeckt, gefördert von Trainern, ich glaube, es war auch Stephen Francis, der ja auch Shelly and Fraser Price und Co. Angeleitet hat, die ja auch alle schon mit Doping-positiven Fällen aufgefallen sind. Also dann sind wir schon wiederum dabei, wenn ich sage, es gibt keine Indizien. Es gab natürlich schon so dann doch wieder ein paar Indizien. Wenn man sich allein das Umfeld anschaut und diese Leistungssprünge, dann ist das schon schwierig, sagen wir mal. Oder die These, dass man zumindest mit einer gesunden Skepsis daran gehen soll. Und damit müssen die Athleten und Athletinnen nun mal leider leben heutzutage. Das ist so. Und ja, aber auch irgendwo natürlich, wenn man alles zusammenzieht, irgendwo auch gerechtfertigt. Und ich denke, bei Flo Jo war es nicht anders, wenn man sich ihr Umfeld anschaut, ne? Bob Kersey und Al Joyner, das sind jetzt auch nicht die Trainer, die, bei denen ich sage, okay, das ist eine völlig unbelastete Geschichte, die umgibt. Und wir haben jetzt auch wenn man sich dann auch damals diese Umstände anschaut, dieses Weltrekord, ist ja ganz lustig, wenn man mal ins Archiv steigt und dann mal durchliest, das ist damals ja in Indianapolis, war das ja, glaube ich, bei den Trials im Halbfinale sogar. Nur nicht mehr im Finale, sondern im Halbfinale. Ich bin 10 gelaufen und damals hat lustigerweise niemand so richtig über Doping geredet, sondern da ging es darum, dass Indianapolis so ungefähr noch 3-mal windiger war als Chicago, als Windy City und da teilweise Böen geweht haben mit 5-6 Metern Rückenwind beim Dreisprung. Komischerweise war beim 100 Meter Halbfinale dann, beim Weltrekord war die Anzeige auf 0,0. Und wo dann auch es wüste Debatten gab, ob da irgendwie das Messgerät kaputt sei, ob der Wind irgendwie in so einem Winkel drauf geprallt ist, dass das irgendwie nicht ausgelöst hat. Ja, letzten Endes, damals war die große Debatte der Wind. Ein paar Jahre später hieß es, naja gut, das kann ja nicht nur Doping gewesen sein. Ich glaube, Al Joyner hat damals gesagt, ihr habt immer eine andere Erklärung parat, lasst jetzt meine Frau endlich in Frieden ruhen. Das steht natürlich irgendwie auch so ein bisschen für sich, ne? Also es ist jetzt auch so ein glasklares Dementi, sieht auch ein bisschen anders aus. Es ist einfach ein sehr belasteter, schwieriger Schatten, der auf diesem Rekord liegt und jeder, der natürlich in diese Nachbarschaft sprintet, begibt sich zwangsläufig in diesen Schatten hinein und läuft nun mal gegen eine mutmaßlich verseuchte Vergangenheit an und da muss man einfach damit leben und damit haben wir jetzt, glaube ich, das Dilemma des Spitzensports einmal kurz in 6 Minuten 30, hoffe ich, angemessen umrissen.
Ja gut, also du bist natürlich deutlich jünger als ich, aber ich kann mich also 88 in Seoul, wo Florence Griffin Joyce plötzlich eine komplett andere Person war. Die letzte WM davor war, glaube ich, 97 in Stuttgart. Kann das sein? Nee, 91 war Stuttgart. 97 war Rom. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also 93 war Helsinki, da war sie noch nicht dabei. Und dann war 83, genau. Und 87 dann war die Weltmeisterschaft. Und ich denke mir da bei den Olympischen Spielen, also die ist ja in erster Linie mal durch ihre Fingernägel aufgefallen. Aber dann war die plötzlich, also wie definiert die Beine waren, das war unglaublich.
Das ist natürlich auch eine absolute Wildwestzeit des Anabolika-Dopings gewesen. Ja, da zum einen, diese plötzlichen Transformationen, das ist halt immer das, was man mindestens 1, 2, 3 rote Flaggen Warnlämpchen anspringen lassen sollte. Und das ist natürlich, es war ja auch nach ihrer Karriere, ging es ja genau in die andere Richtung wieder. Ne? Dann findet dann so ein Rückbau statt, der schon sehr verdächtig ist. Und der optische, der Gesichtscheck oder der Körpercheck quasi schon so ausfällt, dann da muss man jetzt eigentlich nicht groß rumdiskutieren und das ist ja auch zumindest in der US-Szene oder von den Leuten, die ein bisschen kundig sind, die würden jetzt nicht so empört reagieren wie deine Kollegen bei Bertelsmann. Würde ich jetzt mal die steile These aufstellen.
Ja, also mir fällt jetzt, weil du die vorhin die Italiener angesprochen hast, hat er ewig lang Pietro Mennea den Weltrekord über 200 Meter gehalten. Gut, dann ist er damals in Mexico City gelaufen, wo man immer sagen kann, mein Gott, ja, die Höhenlage, aber nur die Höhenlage kann es ja nicht gewesen sein. Und dann ist Michael Johnson mal dahergekommen und ich weiß noch, wie Waldi Hartmann 1996 in Atlanta, es war ein sehr, sehr nettes Interview, das er geführt hat mit Michael Johnson, bis zu der Frage, oder wo er gesagt hat, es gibt ja viele Leute, die ihnen Doping unterstellen, so in einer Art und Weise. Und das ist dann das Gesicht von Michael Johnson, aber eingefroren in einer Art und Weise, dass es keinen Spaß mehr gemacht hat. Ist denn für dich dieser 100 Meter Weltrekord der Frauen oder auch der 100 Meter oder 200 Meter Weltrekord von Usain Bolt, sind das die Marken, wo man am meisten staunen müsste, dass sie gebrochen werden oder sind es, ich glaube, Jamila Kratochvilova hat immer noch die 800 Meter der Frauen. Gibt es diesen einen Weltrekord, wo du sagst, nee, also bei aller Liebe, der kann nicht gebrochen werden, einfach weil das die Hochzeit des Anabolika-Dopings war und das ist einfach unmöglich, jetzt mit besseren Kontrollen, wenn sie denn stattfinden, diesen Weltrekord zu brechen.
Ich würde schon die 400 Meter von Marita Koch, die 47-60, das ist schon ziemlich unangefochten. Aber das ist schon ganz weit oben. Ich glaube, in Cabarrus damals gelaufen, ist schon aus einer anderen Welt. Andererseits, wenn man dann sieht, vor 2 Jahren, Salva Aitnazer, der jetzt auch gesperrt wurde nach einigen hin und her wegen ihrer Whereabouts Failures, also hat ja mehrfach ihren Ort für die Dopingtester nicht richtig angegeben oder wurde nicht angetroffen. Die ist ja in Doha mit 48 irgendwas da schon wieder unfassbar nah rangekommen. Also man sieht selbst solche Rekorde sind nicht mehr völlig sicher. Aber das ist so einer, also spätestens wenn der gebrochen wird, dann glaube ich, würden alle mir ist es schon damals, ich weiß noch in Doha, ist es mir damals schon schwer gefallen, an dem Wochenende irgendwie da ja, das irgendwie einzuordnen, weil das war dasselbe Wochenende, wo die im Kugelstoßen drei Leute, glaube ich, fast über die 23 damals schon gestoßen haben, also irgendwie drei Leute innerhalb von 22, 90, 92, 94, 96 lagen. Mittlerweile hat ja Ryan Krauser das auf diese völlig unwirklichen 23,30 Meter gesteigert, die selbst Randy Barnes und die anderen DDR-Kollegen nicht hingekriegt haben, mit von dem man auch weiß, dass da nun definitiv Dinge im Spiel waren. Also das ist schon alles sehr schwer. Also da steht man schon mit einer gewissen gerunzelten Stirn, also ähnliche Visage wie Michael Johnson, nur aus anderer anderen Motivationslage heraus. Und wenn dann der deutsche DLV-Präsident sagt, naja, er hält auch 24 Meter Kugelstoßen für möglich, dann ist das schon ein Theater, das dem man, sag ich mal, mit recht amüsiert dann zuschaut.
Ja, das ist natürlich selbstverständlich nur aufgrund einer besseren Technik und besserer Ernährung und was weiß ich. Ja.
Und Chicken Wings in der Chicken Wings und Süßkartoffeln.
Ah ja, das ist natürlich klar. Ja, Johannes, das andere Thema, das natürlich mit Doping überhaupt nichts zu tun hat, das wollen wir auch keinem unterstellen, aber der Olympiasieger im Zeitfahren, Primoz Roglic, klettert bei der Vuelta de España, was er jedes Jahr macht, er möchte es zum dritten Mal hintereinander gewinnen. Ich glaube, der Kollege Aumüller hat sich in der Süddeutschen damit auseinandergesetzt. Roglic führt im Moment, hat ja auch das Auftaktzeitfahren gewonnen, aber er führt gar nicht mal so viel vor einem Spanier, vor Enric Mas. Das könnte der erste werden, glaube ich, seit 2001, der Spanier, der gewinnen könnte. Wie nah bist du dran an Vuelta und warum kriegt das rote Trikot nicht mal halb so viel Aufmerksamkeit wie das rosa Trikot beim Giro? Wir wollen gar nicht vom gelben Trikot bei der Tour de France sprechen.
Hm. Ja, ich bin jetzt nicht so richtig dran, so wahnsinnig da dran. Ich gucke es mir natürlich interessiert an, aber ich weiß gar nicht, ob es halb so viel Interesse hat wie der Giro. Ich würde auch nicht sagen, dass der Giro so wahnsinnig viel Interesse abkriegt
in Deutschland. Jetzt, wo du sagst, stimmt, ja.
Also Deutschland ist schon brutal fokussiert auf die Touren. Also diese drei Wochen in Frankreich, das habe ich auch selbst erlebt bei meinen Besuchen, da ist, ob das jetzt in meiner Redaktion ist oder auch in meinem Umfeld oder auch überhaupt, siehst du ja auch, sobald im Klassement da Deutscher wieder mitklettert, geht das gleich dermaßen durch die Decke und da wirken diese Jan-Ulrich-Jahre oder überhaupt diese Tour de France, das geht ja schon viel früher los, auch mit den gelben Trikots und den Erfolgen in den Jahren und Jahrzehnten davor. Hängt wahnsinnig an diesem Event ab, der Radsport in Deutschland, und alles andere ist dann doch so ein bisschen hinunter, obwohl das ja wirklich ein toller Ganzjahressport ist, aber ich finde es eine ganz andere Charakteristik. Ist ja oft von den Bergen her viel, viel schwerer. Dieses Jahr, glaube ich, nicht ganz so knüppelhart, wie es schon mal war. Aber eigentlich eine interessante Konstellation, weil ja auch Roglic trotz aller Top-Favorit-Ambitionen jetzt in diesem Jahr mit dem Sturz und bei Olympia im Straßenrennen war er auch nicht so ganz vorne mit dabei. Dann der Zeitfahrauftritt war da doch ganz schön heftig, also absurd gut dafür. Und also das ist bei ihm auch, er ist ja auch immer so eine Wundertüte, obwohl er ja immer so völlig unentschlüsselbar und gleichmütig wirkt. Und dass er selbst sagt, er hat das irgendwann mal sehr lustig formuliert, so ich versuche mir gegenüber möglichst gleichgültig zu sein, so mal sinngemäß übersetzt, und versuche irgendwie ganz neutral über mich zu denken und mein Tun. Ist er ja doch jemand, der dann immer mal wieder plötzlich völlig diese Kontrolle verliert, dann auf den letzten Metern ja auch gerne mal. Siehe letztes Jahr bei der Tour de France gegen Tadej Pogacar. Und also das gibt eine schöne Mischung. Und am Ende ist es ja immer so, dass man vergleicht dann ja gerne mal, ja, Giro, die fahren über den Alpenpass noch rüber und da ist es Schneiz und das ist noch viel brutaler eigentlich als die Tourroute. Letztlich ist das völlig wurscht, oder nicht völlig wurscht, aber am Ende machen vor allen Dingen die Fahrer und ihre Geschichten natürlich das Rennen und natürlich in welcher Verfassung sie auftreten. Und da finde ich eigentlich dieses Jahr, waren die Grand Tours doch ein bisschen ausgeglichener, beziehungsweise eigentlich war die Tour sogar fast die langweiligste Edition, weil Pogacar so überlegen war und halt natürlich auch, muss man ehrlicherweise sagen, seine Konkurrenten auch nicht so stark waren. Er hatte da einfach nicht die stärkste Konkurrenz. Er war natürlich auch auf einem völlig anderen, also der hätte wahrscheinlich jeden platt gemacht, aber ein Roglic oder ein Bernal oder beide in Bestform, das wäre deutlich interessanter geworden. Und die haben halt eben jetzt den Giro und die Vuelta im Blick. Und da finde ich so einen Titelverteidiger, der so ein bisschen Feuer kriegt von ein paar anderen Teams, vor allen Dingen Movistar, die ja lange gebraucht haben, um da mal wieder in die Gänge zu kommen, mit ihren, meine doch wieder, finde ich eigentlich fast ein bisschen interessanter sogar als die Tour dieses Jahr und unberechenbarer auch vielleicht durch die Wetterbedingungen dann auch nochmal. Und also von daher gucke ich mir das gerne weiter an und ich denke auch nicht, dass das Roglic da noch schon durch ist, wobei er, glaube ich, insgesamt, also wirkt er dann doch sehr, sehr souverän und fällt einem doch schwer, dass dann ausgerechnet Erik Mas da noch dazwischen grätscht.
Abschließende Frage, weil ich bei den Olympia, Holger Gerz, hat er gemeint, dass eben ein 18- bis 20-jähriger oder so vielleicht sogar jüngerer Skateboarder oder Skateboarderin, da fehlt ihm die Geschichte. Dann Thomas Hahn hat gemeint, nee, die haben schon gute Geschichten. Hat denn Tadej Pogacar, ist das für dich schon, hat der Junge schon genug Geschichte oder muss man das sich jetzt einfach mal aus der Ferne anschauen und ein bisschen staunen, bisschen kritisch nachfragen, weil es eigentlich Wahnsinn ist, was der in den letzten zwei Jahren geleistet hat. Bei Olympia auch noch eine Medaille mitgenommen, vielleicht nicht die, die er wollte, aber besser Bronze als gar keine. Ist Pogacar für dich jetzt schon eine große Geschichte oder weiß man noch zu wenig?
Naja, man weiß eigentlich schon recht viel, weil der ja auch sehr offen damit umgeht und hat ja auch so eine ganz, also eigentlich, wenn man ihn jetzt nicht irgendwie durch sein Team Grenzen setzt, weil die natürlich auch merken, dass die Skepsis jetzt immer größer wird und ihn dann ja auch dagegen versuchen, so ein bisschen abzuschirmen. Aber eigentlich hat er schon eine ganz, ganz interessante Geschichte, dass er ja auch recht sehr früh sich da in Slowenien bei den Rennen da engagiert hat, dass sie ihn, wie sie ihn da gefördert haben, dass er dann bei seinen ersten Erfolgen noch zu jung war in Amerika, um auf dem Podium den Champagner zu trinken, der da dem Sieger gereicht wird und der sich ja mit einer wahnsinnigen Unbekümmertheit da emporschießt und dann natürlich die große schon, dass das sehr spannend zu sehen ist, wie oft und wie hält sich jemand da oben. Ich meine, das nach oben schießen ist das eine, das oben bleiben und gerade in so einem völlig irren Sport, der ja doch so viele Unwägbarkeiten bereitet und bei dem man ja sieht, wie Fahrer, die von denen es hieß, naja, die prägen jetzt eine Ära und da passiert dieses und jenes und wer soll die auf Jahre schlagen und dann kommt im nächsten Jahr kommen drei andere und fahren denen sowas von um die Ohren. Bernal, von dem hieß es ja auch, der wird jetzt den Radsport auf Jahre hinweg dominieren und jetzt dann hat er einmal Rückenschmerzen, dann stellt man irgendwelche Disbalancen in seiner ganzen Muskulatur oder seiner ganzen Statur fest und plötzlich ist schon die große Frage, ob der überhaupt mal so richtig noch klar, den Giro hat er gewonnen, aber dauerhaft, ob der da wirklich das Potenzial hat, dauerhaft.
Nein, ich habe letzte Woche mit Kaiser über Evenepoel gesprochen, von dem es ja auch vor zwei Jahren hieß, okay, da wird der neue Eddy Merckx und gewinnt die Tour fünfmal hintereinander und jetzt ist plötzlich Pogacar da, also die Unwägbarkeit ist riesig.
Ja, und du siehst auch bei ihm, gut, er hat natürlich jetzt diesen unfassbaren Sturz gehabt, das steckt einem schon lange drin, und man darf auch nicht unterschätzen, was das mental ausmacht, ne? Also die fahren ja auf gefühlt millimeterbreiten Reifen, diese mit 100 km/h, diese, oder knapp 100 km/h, diese Bergpässe runter. Und wenn man dann mal so einen Sturz hatte, das hängt lange drin. Ne? Man sieht es ja auch an Thibaut Pinot, der richtig eine Phobie hat bis heute vor Abfahrten, der sich davor ekelt, wie vor andere vor Spinnen, sagt er auch immer. Und der wahrscheinlich nie in seinem ganzen Leben, natürlich gibt es auch noch ein paar andere Faktoren, aber wenn er Pech hat, nie irgendwie eine große Tour mit seinem Talent gewinnt. Also das ist so irre, was da in diesen Extremsituationen auf diese Fahrer einprasselt. Von daher glaube ich, allein diese Konstellation kann der das nach wie vor halten und finde ich schon spannend. Mir kam es halt in diesem Jahr, oder mir wirkte irgendwie fast eine Spur zu gut irgendwie. Also es wirkt alles eine Spur
zu leicht.
Zu leicht, zu heftig, auch wenn er natürlich dann ab und zu schon ein bisschen Druck gekriegt hat von den anderen, aber man ist halt drauf gespannt und es wird wirklich sehr interessant zu sehen sein, wenn dann nächstes Jahr hoffentlich dann das Favoritenfeld ein bisschen stärker ist, wie sie ihn dann fordern. Wobei man natürlich auch nie alle Favoriten in Top-Verfassung hinkriegt. Also es ist immer auch so ein bisschen theoretische Diskussion, aber allein diese Frage, was der schafft und auch da ist es ja, sind wir im Grunde ja am Anfang, ne? Der fährt ja auch oft gegen Werte und Leistungen und Zeiten die Berge hoch, die seine Vorgänger da reingemeistert haben, die Pantanis und Armstrongs. Und hat man natürlich dann auch immer die Debatte, ja, ganz anderes Material und weniger Nutella zum Frühstück und die hatten ja Gegenwind und er hat jetzt Rückenwind und so ein Quatsch. Aber auch da gibt es natürlich viele Facetten, wie geht eigentlich so jemand mit so einem Erbe um und was vom Umfeld vertraut er sich an? Also das, ich finde die Geschichte schon spannend, aber das ist natürlich auch bei einem 22-jährigen Himmelstürmer vielleicht ein bisschen was anderes als bei einem 14-jährigen oder 12-jährigen gefühlt, die da bei Olympia rumtouren. Also da kann ich den Holger Gerz schon ein bisschen verstehen.
Wir verstehen
andererseits,
alle. Bitte.
Andererseits, ich glaube, das kann ich verraten, wenn man dann sieht, wie so eine 14-jährige Skateboarderin die Deutsche dann im AD oder ZDF hier ausscheiden kommentiert, da hat dann ja auch der ein von mir geschätzter SZ-Kollege in der Konferenz gesagt, also seine Tochter kriegt das so nicht in dem Alter.
Ja, auch wieder wahr. Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Johannes, ich danke dir herzlich. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 523.
Hallo, hier ist Weitsprung-Europameister Christian Reif und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 523 geht weiter und sie geht weiter mit dem fantastischen Markus Götz von Sky. Servus Götzi.
Guten Tag, servus.
Du wirst es vielleicht letzte Woche gehört haben. Ich habe mit Kollegen Gaub darüber gesprochen, über das Spiel der Stuttgarter in Leipzig. Und Leipzig hat mir überhaupt nicht gefallen in Mainz. Und die Stuttgarter haben mir sehr gut gefallen zu Hause gegen Fürth. Ich lehne mich also aus dem Fenster und sage, Stuttgart gewinnt in Leipzig. Und ich habe fast recht gehabt. Ich habe fast recht gehabt, Götzi. Aber das Schöne am VfB ist doch, in diesen Zeiten, die wollen wenigstens mitspielen und stellen sich mit 11 Mann nicht hinten rein. Ist das auch das Positive, was du mitgenommen hast aus diesem Freitagabend?
Ich bin froh, jetzt im Nachhinein sagen zu können, dass ich das Spiel nicht gesehen habe.
Ah, gut.
Ich habe tatsächlich vorgeschlafen am Freitagabend, weil ich nachts Tennis aus Cincinnati kommentiert habe. Ich habe richtig nichts gesehen. Also die Tore, dann habe ich mir später angeguckt. Was soll man sagen? Also 0-4 hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber genauso wie halt an manchen Tagen alles für dich läuft, so wie ich jetzt die Tore einfach gesehen habe und auch das Ganze drumherum, Verletzung Kalajdzic und so weiter und so fort, lief halt auch so gut wie alles gegen den VfB an dem Tag. Du, weder bin ich in Champions League Euphorie ausgebrochen nach dem klaren Sieg gegen die unwahrscheinlich starken Vierter,
ja,
noch glaube ich jetzt, dass wir in akuter Abstiegsgefahr sind, weil wir mal 0-4 in Leipzig verloren haben. Irgendwo in der Mitte wird es wohl sein. Ich bin ganz zuversichtlich und was du sagst, ist echt die Wahrheit. VfB gucken bedeutet in diesen Zeiten Unterhaltung. Also es passiert immer irgendwas und sie versuchen immer nach vorne zu spielen, ganz egal gegen wen. Und das finde ich gut. Und dann geht es halt auch mal schief.
Ja, und Sascha Kalajdzic leider an der Schulter operiert. Ich glaube, ja, fällt den brutal ganzen Herbst aus. Das ist natürlich Wahnsinn, weil das ist die zweite schwere Verletzung, die er jetzt hat innerhalb kurzer Zeit. Leider.
Ja, und dann gibt es auch ein paar nicht ganz unwesentliche Abgänge beim VfB jetzt. Und ich habe das Gefühl, jetzt sind sie noch jünger. Ja, und ich bin gespannt, wie sie das hinkriegen. Bis jetzt hat es Matarazzo super hingekriegt, aber also das mit Kalajdzic, das schmerzt wirklich brutal.
Ja. Götze, was auch schmerzt oder auch nicht, aber ich glaube schon, nach den Olympischen Spielen haben drei verdiente Nationalspieler ihren Rücktritt aus der deutschen Handballnationalmannschaft bekannt gegeben. Steffen Weinhold, Uwe Gensheimer und Henrik Bekeler. Bei Bekeler ist, glaube ich, ist eine Hintertür offen, oder? Nein, oder was bringe ich durcheinander?
Ja, Jogi Bitter ist auch noch zurückgetreten.
Ah, und Bekeler macht nur eine Pause, sowas, oder?
Ja, wobei also Bitter hat ja auch gesagt, wenn man ihn dringend braucht im Notfall, dann geht er auch weiterhin ans Telefon, wenn der Bundestrainer anruft. Also auch schon ein klares Signal. Und Pekerl hat gesagt, Pause auf unbestimmte Zeit, was immer das heißt. Da sind aber noch Hintertüren offen.
Ja. Auch bei Steffen Weinhold, also wenn ich jetzt mir die vier anschaue, wenn ich Pekerl natürlich in der Verteidigung...
Ich kann mir nicht vorstellen, Steffen Weinhold ist ja auch der älteste Feldspieler, also zusammen mit Uwe Gensheimer der älteste Feldspieler von den genannten. Pekerl ist ja noch ein bisschen jünger. Jogi Bitter, also Torhüter können ja sowieso länger. Hm. Ey, keine Ahnung, was in ein, zwei, drei Jahren ist. Wir haben bald eine Heim-EM, ja? Ja. Und dann weißt du nicht, wie da die Konstellation ist und wer sich da kurzfristig überreden lässt, aber das ist jetzt im Moment die Situation. Ich kann das zu
zu 100% nachvollziehen. Leute wie Steffen Weinhold und explizit auch bei den Olympischen Spielen haben lange genug ihre Knochen hingehalten und bei ihm muss man das wörtlich nehmen, bei seiner Spielweise. Es ist echt höchste Zeit, dass die anderen da übernehmen und nochmal, also bei dem Programm jetzt zuletzt, wenn dann einer Anfang Mitte 30 sagt, Leute, jetzt ist Schluss, ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen auf mich, auf meine Familie und auf, vor allen Dingen auf meinen Verein konzentrieren, sonst ist nämlich meine Karriere bald beendet. Also das muss man einfach nachvollziehen können. Ja. Und wie sich das sportlich auswirkt, das werden wir sehen. Haben wir ja schon das Fazit gezogen, Olympische Spiele, das war summa summarum war es natürlich eine Enttäuschung, vor allem die Chancenlosigkeit gegen Ägypten, also da gibt es eine Menge zu tun. Warten wir es ab.
Ja, wir sprechen jetzt über Handball, Götze, aber wenn du sagst, gerade Jogi Bitter würde abheben, siehst du denn die Torwartsituation in Deutschland? Also klar, es ist der Andy Wolf, aber es ist halt nicht der Andy Wolf von Thomas Wagner, würde sagen, 2016. Dann gibt es Silvia Heinefett, es gibt Dario Quenstedt, aber wer ist denn da deine große Hoffnung aus Sicht der deutschen Torhüter?
Also die Altersgeneration hier, Quenstedt, Heinefetter, die ist ja auch schon mit der 3 vorne ausgestattet. Die kannst du problemlos reinschmeißen. Das ist sehr gutes Niveau bei Silvio Heinefetter an einem guten Tag. Wirklich top, aber Konstanz ist natürlich gefragt. Wir haben schon ein paar relativ junge Torhüter, denen man zutrauen darf, zukünftig eine gute Rolle in der Nationalmannschaft zu spielen. Also ich denke da vor allem an Till Klimke aus Wetzlar. Mhm. Und wer mir auch echt gut gefällt, ist Joel Bierlehm aus Leipzig. Mhm. Der, wenn es um die Nationalmannschaft geht, in der öffentlichen Diskussion ein bisschen unterm Radar Bälle hält. Ich finde den super. Das ist einer, der auch mal 22 Bälle hält an einem außergewöhnlichen Tag. Den habe ich absolut auf dem Zettel. Mal gucken, wie Gisler so sich entscheidet.
Ja. So, jetzt
also wir haben schon, ja, da brauchen wir nicht in Panik verfallen. Okay. Es gibt gute Leute. Aber weißt du, im Grunde auch dort unser Kardinalproblem. Wir haben für alle Positionen gute Leute. Aber um Medaillen und Titel zu gewinnen, brauchst du halt auch ein paar absolute Top-Leute. Hm. Und da müssen wir noch abwarten, ob sich die Genannten in die Richtung entwickeln können.
Es ist fast eine geile Überleitung. Wäre es jetzt fast geworden, wenn ich ein guter Moderator wäre. Aber apropos Top-Leute, der MVP der Olympischen Spiele 2020, die 2021 stattgefunden haben in Tokio, wird ab 2022 in Deutschland spielen. Und ich glaube, dass unser gemeinsamer Freund Uwe Semrau bei der WM in Ägypten gesagt hat, dass eben jener Spieler, den du uns gleich vorstellen wirst, ich meine, Uwe hätte gesagt, so gut wie fix in Flensburg. Aber ist A nicht in Flensburg, sondern B wo, Götze, und wer ist es?
Das ist Matthias Gitzel, meinst du, von den Dänen?
Ja, ich meine Matthias Gitzel, ja.
Ja, ich habe null Ahnung, was Uwe da verkündet hat. Vielleicht hast du auch was Falsches verstanden.
Wahrscheinlich, ja.
Sehr ordentlich informiert. Tatsache ist aber, dass Matthias Gitzel, und ehrlich, mich hat das auch total überrascht, als ich das gehört habe, zu den Füchsen Berlin wechselt 2022. Und der wird dann dort eine dänische Rückraumachse bilden mit Jakob Holm und Lasse Andersson. Und also Matthias Gitzel war nicht nur MVP bei den Olympischen Spielen, er war auch schon bei der Weltmeisterschaft zuvor in Ägypten absolut überragend. Mhm. Also ein außergewöhnlicher Spieler, unglaublich schnell, unglaublich wendig und er ist clever ohne Ende. Und ich meine, der junge Kerl spielt da bei den Dänen quasi durch im rechten Rückraum, da haben sie ja nicht so viele Alternativen auf der Position. In einer Coolness, in einer Abgezocktheit, die für das Alter völlig außergewöhnlich ist. Und der war definitiv auf dem Radar von allen internationalen Top-Clubs und dass der dann sich für die Füchse entscheidet, das hat mich im ersten Moment überrascht, freue mich aber total, denn ich denke, wir finden es alle gut, wenn man es jetzt nicht explizit mit einem Top-Club hält, wenn die Spitze in der Handball-Bundesliga so breit wie möglich ist, und es ist doch gut, wenn die Füchse sich da gut aufstellen. Sie haben übrigens mit Max Dari, der vom Bergischen HC kommt, 2022 auch nochmal welchen Top-Spieler. Weißt du, immer die Diskussion, was ist Weltklasse, das finde ich schwierig zu definieren. Lass uns das vielleicht so formulieren. Also ein Spieler, der wirklich in jeder Mannschaft, in jedem Club und hypothetisch auch in jeder Nationalmannschaft spielen könnte, ja, dort seinen Platz hätte. Das ist für mich im Grunde Weltklasse. Und das kannst du sowohl über Max Dari als auch über Matthias Gitzel sagen. Die könnten überall spielen. So, und das sind zwei absolute Top-Verstärkungen, die sich die Füchse da angeln ab 2022. Und da darf man sich drauf freuen.
Ich bin sehr, sehr froh, dass du ihn aussprichst, Max Dari, weil ich hätte ihn Darsch ausgesprochen oder wie auch immer. Man spricht ihn mit, man schreibt ihn mit einem J am Ende. Aber Götzi, du weißt das natürlich. Warum? Das Ganze ist auch immer eine Geldfrage. So, und ich könnte mir halt vorstellen, dass der THW Kiel oder vielleicht auch Flensburg, vielleicht die Mannheimer mehr Geld bieten können als die Füchse oder vielleicht doch nicht. Hat Stefan Kretschmer da eine Stadttour gemacht mit Matthias Gitzler und gesagt, pass mal auf, Berlin ist die geilste Stadt in Deutschland, was vielleicht sogar stimmt. Und du gehörst genau hierhin. Was denkst du, waren die ausschlaggebenden Gründe, dass der wirklich dorthin gegangen ist?
Das kann ich dir tatsächlich noch nicht sagen, weil ich Kollege Kretschmer noch nicht gesehen habe in diesem Sommer. Ja. Das wird sich aber in zwei Wochen, wenn die Saison losgeht, wird sich das ändern. Und das wird nach dem Hallo und wie geht's dir, das wird die dritte Frage sein. wie zur Hölle hast du den Gitzel... Also gehen wir mal davon aus, dass es nicht gereicht hat, ihm dreimal Currywurst am Tag zu versprechen, selbst wenn er ein großer Fan der Berliner Currywurst sein sollte. Aber es ist genauso, du sagst es vollkommen richtig, anzunehmen, dass Gitzel, wenn er es drauf angelegt hätte, zu einem Verein hätte wechseln können, der mehr bezahlen kann als die Füchse. Das vermute ich zumindest sehr stark. Also das bisherige Gehaltsniveau der Füchse, das kannst du ja nicht vergleichen mit Barcelona oder PSG oder auch nicht vom THW Kiel. Und ich denke, auch bei diesem Verein, du musst natürlich mal gucken, wie ist die Situation auf der Linkshänderposition im Rückraum. Barcelona ist da bestens aufgestellt, aber zum Beispiel die Kieler, da hätte ich mir... Also das mit Flensburg, weißt du, die haben ja im Grunde zwei Junge. Die haben Franz Semper, der war jetzt natürlich die ganze Zeit verletzt, und da muss man gucken, wie der wieder in die Spur kommt. Und sie haben Magnus Rött. So, wenn beide gesund sind, bist du auf Jahre hinaus top aufgestellt. Da musst du nicht zwingend dann nochmal sozusagen alles zusammenkratzen, um dich auf der Position zu verstärken. Deswegen, das ist jetzt für mich jetzt nicht so überraschend, dass der Gitzel nicht nach Flensburg wechselt. Aber die Kieler, ja, ich meine, wie lange will Steffen Weinhold noch spielen bei dieser Spielweise und diesem Alter, der, glaube ich, zum Beispiel genau gepasst. Aber nein, er wechselt. Ich weiß nicht, ob die Kieler da dran waren. Das ist einfach nur Kaderanalyse sozusagen aus der Ferne. Ja. Sommerliche Kaderanalyse. Aber das, dass er nach Berlin wechselt, das hat mich einfach überrascht. Ich hätte gedacht, er geht dann echt gleich zu einem absoluten Big Shot. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum einen glaube ich tatsächlich, weil er einfach eine gottverdammte Legende war und ist. Ja. Wenn Kretsche dich anruft, ist es erstmal ein Faktor. Ja? Da bin ich absolut überzeugt von. Also schon allein deshalb war der Schachzug von Bob, ihn da zu installieren, goldrichtig, aus verschiedenen anderen Gründen natürlich auch noch. So, und dann, ich weiß nicht, wie sich die Füchse wirtschaftlich jetzt ganz aktuell aufgestellt haben für die nächste Phase. Ich weiß nicht ganz genau, was sie ihm da anbieten konnten, aber ich meine, hey, das ist die Hauptstadt. Ja? Ich meine, das ist jetzt nicht gerade eine sehr unattraktive Stadt, Berlin. Dann bist du ja sowieso schon im Verfolgerfeld der Spitzengruppe in der Handball-Bundesliga. Dann spielen da auch noch mit Jakob Holm und Lasse Andersson zwei Dänen, die er aus der Nationalmannschaft kennt. Johann Koch ist übrigens auch noch da, nochmal ein Däne. Hans Lindberg, um Gottes Willen. Also der hat da eine Dänen-Kombo. Vielleicht ist das der beste Kumpel von Jakob Holm oder Lasse Andersson, das weiß ich noch nicht. Da werde ich mich erkundigen, ja, beim Kollegen Kretschmer, was da alles eine Rolle gespielt hat unter Umständen. Vielleicht ist der Gitzel so veranlagt und sagt, okay, ich komme jetzt aus GOG, guter Verein in Dänemark, aber das kannst du natürlich nicht vergleichen mit Barcelona, PSG oder Kiel. Vielleicht ist für ihn der Schritt nach Berlin von der Größe her gefühlt der richtige. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Bin gespannt, was Kretsche erzählt. Ich finde es cool. Ich finde es wirklich cool. Also das ist ein absolut genialer Spieler und ich freue mich vor allen Dingen, dass der in die Bundesliga kommt.
Ja, also ich wundere mich, warum die gottverdammte Legende Kretschmer bei mir nie angerufen hat. Das ist Wahnsinn. Ich warte täglich auf den Anruf von Kretsche.
Das erkläre ich dir, wenn das öffentliche Gespräch beendet ist.
Okay. Apropos gottverdammte Legende, Philipp Jicher. ist ja nicht ganz natürlich auf diesem Niveau, aber ich habe jetzt gestern ein Bild gesehen, die sind ja schon wieder in Graz, die Kieler. Ich bin nicht in Graz, aber ich habe gesehen, dass Didi Peisel, 68er Jahrgang, mit dem ich in der Jugend B in Bernbach zusammengespielt habe, sehr, sehr guter Handballspieler, leider sehr oft verletzt, und der hat jetzt irgendeine Funktion. Der hat Philipp Jicher begrüßt mit einer Badehose, die ausschaut wie eine Lederhose. Also die Kieler sind in Graz. Götzi, letzte Frage zum Handball. Die Deutsche, und ich weiß, wir beide haben so gut wie nichts gesehen, aber was bedeutet es für den deutschen Handball? Sind endlich wieder Rückraumspieler da, wenn die U19-Nationalmannschaft Europameister wird?
Boah. Frag mich nicht zu dieser U19-Europameisterschaft. Ich war derart mit Tennis beschäftigt.
Ja, da stelle ich dir eh gleich eine Frage.
Ich weiß gar nichts über die Jungs. Ich weiß wirklich gar nichts über die Jungs. Erwischt mich völlig blank. Schön führt mich aufs Glatteis.
Nein, wollte ich ja nicht.
Ich hab null Ahnung. Ich könnte überhaupt nichts dazu sagen. Ich könnte bloß eins sagen. Natürlich ist es gut, ja, okay, wenn der deutsche Nachwuchs erfolgreich ist. Aber unterm Strich, wir haben ja immer wieder auch Titel gewonnen mit den Juniorenauswahlen. Das ist gut. Also du gewinnst ja auch nicht nur über die Mannschaftsleistung solche Titel. Also du brauchst ja auch individuelle Qualität. Gleichzeitig gab es ja auch immer wieder den Ansatz oder in Anführungszeichen die Kritik, dass man in Deutschland zu früh zu sehr auf das Mannschaftliche und auf das Taktische Wert gelegt hat und die individuelle Ausbildung, ich will jetzt nicht sagen vernachlässigt hat, aber dass die vielleicht im Vergleich zu anderen Top-Nationen an der einen oder anderen Stelle etwas zu kurz gekommen ist. Ich sage nicht, dass das meine Meinung ist, es gab diese Hypothese. Wir wollen jetzt nicht den Rückschluss ziehen, wir haben jetzt schon wieder irgendwie in diesem Fall zu früh auf den Juniorenerfolg gesetzt und hätten wir mal besser den einen oder anderen noch häufiger in Kraftraum oder sowas geschickt. Ey, das ist doch schön. Ich habe mich total gefreut, als ich es gelesen habe. Viel mehr kann ich über das ganze Projekt nicht sagen. Bei mir kommt da im allerersten Moment an, cool, wieder eine Generation mit guten Burschen. Super.
Schön, schön. So, pass auf. Und dann schmeiße ich dich raus mit einer kombinierten Zwei-Teil-Tennis-Frage. Und ich weiß, du hast Zverev gegen Tsitsipas, das Halbfinale von Cincinnati, kommentiert. Was hast du in den 8 Minuten 30 gemacht, in denen Tsitsipas auf dem Klo war nach dem ersten Satz? Und die kombinierte Frage, hat Zverev das Match mehr gewonnen oder hat Tsitsipas dieses Match nach 4-1 im dritten Satz mehr verloren?
So, du willst mich jetzt mit einer Kombi-Frage, ja, zu diesem Match, jetzt willst du mich rausschmeißen mit einer Kombi-Frage zu diesem Match.
Na, zuerst mal, also diese 8 Minuten sind
zu
Wahnsinn.
Zu einem Match, über den man einen kompletten Podcast macht.
Ja, ich weiß.
Also ich weiß nicht, ob du es im Ganzen gesehen hast, aber so viele Geschichten in einem Best-of-Three-Match selten. Also in meiner Erinnerung auf jeden Fall. Was ich in den 8 Minuten, ich glaube, das waren sogar 8 Minuten 40, gemacht habe, ja, das kann ich dir sagen. Ich saß auf meinem Stuhl, habe ganz aufmerksam geguckt, was Alexander Zverev und der Schiedsrichter so da miteinander bekaspern. Ja? Zverev ist da sofort hin, hat sofort gesagt, hey, der kommt jetzt, ich weiß nicht, 10 Minuten nicht. Ja? Tu was, geh hinterher. Und hast du es auch gehört? Er hat irgendwas gesagt von wegen, und er tippt jetzt auf seinem Handy rum, zack, kommt der Umschnitt
auf seinen Vater,
der am Handy rummacht. Hey, keine Ahnung, wem der da geschrieben hat, aber es war natürlich bildlich zu dem, was der Zverev da sagt und was er mit dem Schiedsrichter bespricht, das war natürlich schon ein großes Kino. Ja. Ja? So, also die Hypothese war, der nimmt sich nicht nur die Zeit, um den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen, sondern der geht auch da raus, um gecoacht zu werden übers Handy, ja, also das, was da alles mit drin war und so weiter und so fort. Und der Schiedsrichter hat ihm erklärt, ja, du, es gibt kein Regularium, der kann im Grunde, er kann ihn nicht holen, ja, weil es gibt keine genaue Zeitbeschränkung. Und ich habe da einfach nur die ganze Szenerie verfolgt. Ich war darauf vorbereitet, ja, das ist ja jetzt nicht zum ersten Mal passiert. Deswegen, das war mir schon klar, wenn der den ersten Satz verliert, dass das passiert. Noch geiler übrigens fand ich, ja, eine meiner Lieblingsgeschichten des Spiels, dass er das nach dem zweiten Satz auch nochmal versucht, ja, und ihm dann gesagt hat, hey, Moment mal ganz kurz, du hast nur eine Toilettenpause und ja, es soll doch bitte uns keiner erzählen, dass der das nicht wusste. Ja, das passiert doch gerade die ganze Zeit und diese Diskussion, die geht doch gerade nicht überall ab im Tennis, ja, und er versucht trotzdem nochmal, ich habe mich fast schlapp gelacht. So, das habe ich gemacht und dann war ich natürlich mega gespannt, wie Zverev reagiert, ja, auf diese Aktion, weil der war ja schon voll geladen, das hat er ja angemerkt, ja. Und dann kommt er zurück und er schafft ja sofort das Break und man hätte dann sagen können, und das war ja auch mein erster Eindruck, super kanalisiert, aber ich finde, es hat sehr wohl was mit dem Match gemacht, es hat was mit Tsitsipas gemacht, es hat was mit Zverev gemacht und damit natürlich auch mit dem Match. Insofern hatte das de facto Einfluss auf den weiteren Matchverlauf und dafür, dass sich das Spiel in dem Moment ja total gedreht hat dann im zweiten Satz. Und zur zweiten Frage, mehr verloren, mehr gewonnen. Ich sehe das Match als Ganzes. Ja? Ich fand bis zum, also im ersten Satz fand ich Zverev wirklich überragend. Der hat ihn ja komplett überpowert von der Grundlinie. Ich weiß nicht, was kam irgendwann mal auf die Statistik eingeblendet. Er hat über doppelt so viele Rallyes für sich entschieden. Also in den Rallyes war er haushoch überlegen im ersten Satz, ja, auch bis zu diesem 2-0 im zweiten Satz. Da war es ja auch so, dass Zverev was dazu beitragen musste, dass das Spiel in die andere Richtung geht. Also hätte man ja auch da sagen können, wer hat da jetzt den größeren Anteil? Natürlich, wenn der hat zwei Breaks vor im dritten Satz, Tsitsipas, und übrigens auch das hast du ja sicher auch gesehen, plötzlich ist der Zverev nicht mehr, also steht 4-1, Zverev schafft das erste Break im dritten Satz und ist plötzlich nicht mehr auf dem Platz.
Ja.
Wir wissen ja mittlerweile, was passiert ist. Der ist da unter die Zuschauerränge und hat gekotzt, auf gut Deutsch gesagt, ja, weil es ihm kurz übel war. Es ist alles so verrückt, kommt zurück und schafft es echt noch, dieses Match komplett zu drehen. Hey, das ist doch immer ein Zusammenspiel der Kräfte, speziell auch in dieser Konstellation, in dieser Situation. Aber also das würde Alexander Zverev einfach nicht gerecht werden, zu sagen, das hat Tsitsipas mehr verloren. Das war eine gigantische Leistung von Zverev, also dieses Halbfinale und dieses gesamte Turnier.
Ja, und das Finale dann gegen Rublev natürlich noch eindeutiger. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause gleich mit Mats Merkel, höchstwahrscheinlich. Danke dir, Götze. Kurze Pause, Big Show 523.
Oui, bonjour, c'est Henri Lecomte, vous écoutez la radio 360.
Ja, die Big Show 523 kommt zu einem Ende mit Adidas Coach und Scout Mats Merkel. Servus, Mats.
Hi, Jens.
Mats, ich fange gleich mit einer ganz einfachen Frage an. Kann und wird Naomi Osaka ihren Titel bei den US Open verteidigen?
Das ist die einfachste Frage, auf die ich gewartet habe.
Ja, ich weiß.
Sie kann es natürlich, klar. Wenn sie spielerisch, wenn man es reine spielerische betrachtet, auf jeden Fall. Es ist allerdings die letzten Monate so viel passiert um sie herum, dass man tatsächlich so ein paar Fragezeichen hat, die da aufpoppen. Inwiefern der Fokus aktuell halt auf ihrem Tennis sein kann. Ich verstehe es teilweise und teilweise auch nicht, was da abgeht. Und sie ist natürlich außerhalb vom Platz auch extrem busy, was total in Ordnung ist. Und ich finde, da macht sie auch viele, viele sehr, sehr gute Sachen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass sie nach wie vor trotzdem noch eine professionelle Tennisspielerin ist, deren Beruf natürlich teilweise auch Tennis ist. Und ich wünsche ihr, dass sie es alles wieder miteinander gut verbunden bekommt und hoffe, dass sie bei den US Open gut spielt und ihr Potenzial auch einfach wieder ausschöpfen kann. Aber es hat die letzten Wochen offensichtlich definitiv nicht so hingehauen.
Ja, sie hat sehr wenig gespielt. Nach dem Rückzug bei den French Open ist sie bei Olympia zurückgekommen und dort ausgeschieden. Jetzt hat sie in Cincinnati verloren in ihrem zweiten Match gegen Teichmann. Teichmann ist dann ins Finale gekommen. Sie hat ja, wenn man das so sagen darf, also sie hat, wie ich finde, bei den Australian Open schon nicht mehr so fit gewirkt wie im vergangenen Jahr bei den US Open. Denkst du, dass das eine Rolle spielen wird? Weil die Frauen ja Best of Three nur und sie haben ja dann doch immer einen Tag zwischen den einzelnen Matches Pause. Wie weit siehst du da Osaka körperlich im Moment?
Also ich finde auch, dass sie jetzt zumindest von ihrem Auftreten her nicht so fit ist wie letztes Jahr. Letztes Jahr fand ich, hat sie einen super Eindruck gemacht und hatte auch wirklich hervorragend gespielt, hat sich super bewegt und sie musste sich aber auch super bewegen und sehr fit sein, um das Spiel, was sie spielen möchte und spielen kann, auch wirklich durchziehen zu können. Ja, Fitness spielt auch bei den Frauen eine Rolle, ist ja logisch. Also nur weil es jetzt keine Best-of-Five-Sets sind, ist es, wenn es in New York luftfeucht ist oder heiß, das sind schon genug Spieler oder Spielerinnen eingegangen, wenn die nicht fit genug waren oder selbst fitte Spieler sind da an ihre Grenzen gestoßen. Ich glaube eher, dass der ganze Trubel außerhalb vom Platz sehr, sehr viel Zeit einnimmt und du natürlich am Tag auch nur 24 Stunden zur Verfügung hast und keine 25. Und entsprechend musst du dann natürlich die Zeit irgendwie ein- und zuteilen. Und wenn du dann halt mal einen Block hast, der 3 oder 4 Wochen geht und du hast extrem viel Interviews, Commitments, die Netflix-Serie kam ja dann, da hat man halt auch extrem viel Einblick erhalten in ihr Privatleben. Und da glaube ich, da bist du halt einfach ja mit dem Kopf woanders.
Mit dem Kopf auf dem Platz.
Das macht sie aber auch sehr sympathisch.
Ja,
das natürlich. Macht sie aber auch sehr sympathisch, ja, und so zugänglich, weil sie einfach authentisch ist in dem Bereich, ja, und auch da offen drüber spricht. Und ich finde, es ist ein tolles Merkmal von ihr, eine tolle Charaktereigenschaft.
Mit dem Kopf auf dem Platz und auch körperlich gut dabei ist, auch weil sie das Spiel vielleicht dazu hat, ist die regierende Wimbledon-Siegerin, die am Sonntag auch das Turnier in Cincinnati gewonnen hat, nämlich Ashleigh Barty. Und ich frage mich immer, Mats, du bist der Experte, ich stelle nur blöde Fragen, aber die Aufschlagbewegung von Barty, ich erinnere mich, also natürlich hat Pete Sampras eine andere Aufschlagbewegung gehabt, aber auch bei Sampras habe ich mir gedacht, das ist so natürlich, das hat so einen schönen Flow. Und genauso sehe ich das bei Barty. Ich sehe nicht, wo die Geschwindigkeit herkommt. Ich sehe nicht, wo der Kick herkommt. Aber was ich sehe, ist einfach eine wunderbar austarierte Aufschlagbewegung. Und das passt einfach perfekt. Ist das Talent? Ist das wahnsinnig viel Training? Ist es beides? Was siehst du beim Aufschlag von Ash Barty?
Also bei Ash sehe ich einfach eine unfassbar gute Tennisspielerin, die so extrem gute motorische Fähigkeiten hat und so eine extrem hohe motorische Intelligenz, die Art und Weise, wie sie Lösungen findet auf dem Platz und natürlich auch gesagt hast, sie schlägt super auf dafür, dass sie nicht sonderlich groß ist. Sie hat einen super ersten Aufschlag, sie hat einen sehr, sehr, sehr soliden zweiten. Sie platziert die Bälle sehr gut, sie hat einen super Rhythmus, ich gebe dir absolut recht. Für mich ist eigentlich Ash Barty, jetzt würde ich mal sagen, so die letzten 10 Monate eigentlich ein Household Name da vorne geworden. Und die musst du schlagen, wenn du einen Grand Slam gewinnen willst. Also eigentlich ist sie so für mich auch mittlerweile auf jedem Belag eigentlich die Favoritin, wenn es darum geht, einen Grand Slam zu gewinnen.
Jetzt komme ich
und ich bin sehr beeindruckt von ihrem Aufschlag und von ihrem grundsätzlichen Spiel. Einfach weil das so holistisch aufgebaut ist, also sie, so wie sie spielt, von der Grundlinie, wie sie den Platz öffnet. Eine der wenigen Spielerinnen, die unheimlich versatil ist, super aufgesetzt, klar, sie hatte mal eine Zeit lang Probleme mit der ballfändigen Rückhand und hat viel gesliced. Das hat ihr natürlich auch viel geholfen. Sie hat ein unheimlich gutes Gespür dafür, wann sie Tempo rausnehmen muss und wann sie anziehen muss, wann sie auch mal ein höherer Ball mit Rall sein kann, wann sie den Winkelball zu spielen hat, wohin sie zu retournieren hat und so weiter. Wann muss der erste Aufschlag unbedingt rein? Da hat sie einfach ein super Gespür für und deshalb muss ich sagen, ich schaue sie auch gerne an. Ich schaue mir echt gerne ihre Matches an.
Jetzt hat Angie Kerber gegen sie verloren im Halbfinale von Wimbledon und im Halbfinale von Cincinnati, aber dieser Aufschlag nach außen von Kerber, der hat Barty öfter mal Probleme bereitet, auch der von Teichmann im Finale. Wie gut siehst du Kerber? Also ich hatte sie nicht ganz abgeschrieben, ich finde immer, wenn sie körperlich gut beieinander ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, gegen sie zu gewinnen, aber sie scheint Sie scheint wieder dran zu glauben, Mats, nach dem, was ich gesehen habe. Gegen Balti, die ist halt im Moment einfach mal ein Stück besser. Aber ansonsten, Frage?
Ja, also Angie hat sich super wieder zurückgekämpft, da wo sie hingehört, ganz nach oben. Für mich ist sie definitiv, gehört unter die besten 5 Spielerinnen der Welt, wenn sie ihr bestes Tennis spielt. Eigentlich besten 3 aktuell. Und ja, es gibt immer wieder den ein oder anderen Ausreißer, der okay ist, jetzt auf dem Weg zurück, da ganz nach oben. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie bei den US Open wieder in die zweite Woche kommt. Die US Open ist sowieso für sie ein ganz besonderes Event und ein Turnier, was sie mega gerne spielt. Ich weiß, als sie das erste Mal bei den US Open im Halbfinale war, glaube ich.
2011.
Damals mit dem Benny Ebrahim Zerbe, da haben viele nicht mit ihr gerechnet. Und dann hat sie es ja auch gewonnen. Von daher würde ich sagen, ist sie definitiv kein Dark Horse um den Titel, sondern in dem Moment, wenn sie in der zweiten Woche ist, ist sie auch eine klare Aspirantin für mich, das Turnier gewinnen zu können.
Ein Wort noch zur Siegerin von Montreal. Ich habe letzte Woche mit dem Kaiser von der Bild-Zeitung schon über sie gesprochen, aber Camila Giorgi, die so schnell spielen kann wie ganz wenige, die aber, wenn du sagst, Naomi Osaka hat viel vor neben dem Platz, dann sollte man sich mal das Instagram-Profil von Camila Giorgi anschauen. Die hat noch viel mehr vor neben dem Platz. Ist Giorgi aus deiner Sicht ernsthaft genug mit ihrem Beruf, dass sie auch beim Grand Slam-Turnier was reißen kann? Oder wird sie sich auf diesem fantastischen Sieg von Montreal, das erste Mal, dass sie so ein großes Turnier gewonnen hat, wird sie sich auf diesem Triumph ausruhen und sagen, noch mehr brauche ich nicht?
Also die Camila war eigentlich schon immer eine sehr gefährliche Spielerin. Schon als ich mit Caro gereist bin, also Caroline Wozniacki, und wir in diesem Adidas Player Development Programm mit vielen Spielern gearbeitet haben, war Camila schon auf dem Radar und war sehr, sehr schwierig zu spielen, einfach weil du, wenn du den Ball nicht wirklich beschleunigt hast, weg von ihr und sie in eine unangenehme Situation gebracht hast, dann hat es wirklich eingeschlagen, rechts und links neben dir. Sie hat dann natürlich teilweise in engen Situationen auch immer wieder ein paar doofe Fehler gemacht. Das hat sie aber jetzt in Kanada nicht. Und das fand ich auch bezeichnend. Sie spielt, ihr ganzes Spiel ist stabiler geworden. Ob das allerdings für einen Grand Slam reicht, aktuell weiß ich nicht. Wobei ich sagen muss, dass in vielen Bereichen einfach im Frauentennis aktuell zu viel Schwankungen sind. Man sieht gute Spielerinnen Matches verlieren und man sagt, Mensch, das dürfen sie eigentlich nicht verlieren oder müssten sie nicht verlieren. Und man sieht andere Mädels, die ja irgendwie so die ganze Zeit mitgeschwommen sind, die dann auf einmal so eine Art Durchbruch erleben. Da bin ich eigentlich dann auch schon gespannt, was dann jetzt die US Open bringen. Bin gespannt, wie die Top Gesetzten abschneiden. Eine Karolina Pliskova, die mit dem Sascha arbeitet, oder wie sie alle heißen mögen, wo ich eigentlich denke, Mensch, so eine Karolina, die müsste eigentlich auch Grand Slam Titel schon gewonnen haben, ja. Und irgendwie bekommt es dann doch noch nicht auf die Reihe. Und ich glaube, da sind jetzt halt die nächsten Schritte fällig bei den Spielerinnen. Auch gerade einfach, weil die Türen offen sind und die Möglichkeiten da.
Absolut. Ja, Karolina Pliskova hätte ich vielleicht auch noch aufs Tableau gebracht. Ein Wort noch, weil ich vorhin auch mit Götzi über ihn gesprochen habe. Nicht ein Wort, gerne ausführlich. Alexander Zverev gewinnt Olympia, schlägt er im Halbfinale Djokovic, gewinnt jetzt Cincinnati nach diesem Wahnsinnsspiel gegen Tsitsipas, im Halbfinale gegen Rublev keine Probleme. Ich finde, er ist auch schon in einer guten Verfassung nach Wimbledon gefahren und dann hat ihn mal wieder sein Aufschlag verlassen gegen Felix Auger-Aliassime. Siehst du diese Gefahr auch in New York, dass es immer noch erscheint im Moment extrem gefestigt, selbstbewusst, gut drauf zu sein, aber es gibt halt immer wieder Phasen in einem Match, wo er mal für eine Stunde seinen Aufschlag komplett verliert Und dann können Leute wie, ich nenne einfach mal jemand wie Schapowalow zum Beispiel, gegen den er eigentlich nicht verlieren kann, könnte er dann vielleicht doch verlieren. Ist die Gefahr damals?
Also ich bin super beeindruckt von Sascha. Positiv natürlich, ja. Wie er die letzten Wochen, Monate gemeistert hat. Ich bin der Meinung, dass er aktuell der fitteste Spieler ist auf der Tour. Mhm. Es gibt für mich athletisch keinen besser ausgebildeten Spieler als ihn. Ich weiß noch, als er das erste Mal mit Dominik bei den US Open trainiert hat, 2013, da muss ich sagen, der körperliche Unterschied zu damals und heute ist wirklich, ich mal sagen, 20 Kilo Muskelmasse. und man sieht es auch, also die Firepower, die er von der Grundlinie in der Lage ist zu erzeugen und auch weit hinter der Grundlinie die Bälle, die er erlaufen kann, und auch aus welchen Situationen er welche Bälle spielt, da muss ich wirklich sagen, es ist einfach für mich aktuell nicht zu toppen. Ja, also ich würde sagen, das ist so auch das, was Novak und Rafa so gut gemacht hat, dass sie einfach auch aus der Defensive unheimlich gut verteidigt haben und sich aus der Defensivsituation dann nicht nur in eine neutrale, sondern in eine offensive Position oder Situation gebracht haben. Das macht er wirklich unfassbar gut. Ist natürlich die Frage jetzt, wie das läuft, dadurch, dass Jess Green nicht mehr bei ihm ist.
Ja.
Wobei ich jetzt mal sagen würde, es gibt genug andere gute, jetzt vielleicht jemanden wie Jess zu ersetzen, sag ich mal, auch was das Menschliche betrifft, ist unmöglich. Aber ich bin davon überzeugt, dass Sascha diesen Weg weitergehen wird. Und ich bin auch davon überzeugt, dass er irgendwann einen Grand Slam gewinnen wird, weil einfach er eine Macht ist auf dem Platz. Es gilt jetzt halt, wie du gesagt hast, das für ihn hinzubekommen, dass er keine Aussetzer mehr hat bei den Grand Slams, wenn es halt um Best of Five geht. Bei den Best of Three hat er ja schon mehrfach bewiesen, mehrere Tausender gewonnen. Unter anderem sein erstes auf Sand damals in Rom, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, Djokovic
im Finale. Da muss ich schon wirklich gegen Djokovic im Finale. Da muss ich schon sagen, also er hat den Track Record und er hat allemal die Fähigkeiten und jetzt geht es einfach darum, dass er die Fähigkeiten auch im Grand Slam abruft. Klar, der Aufschlag ist nach wie vor ein wichtiger Bereich für ihn und man muss halt sehen, wie es ist, wenn er wenn es mal eng wird im Grand Slam in einem Match und er dann halt praktisch unter Druck servieren muss, aber ich würde mal sagen, er hat jetzt die letzten Wochen und Monate oft genug zur Schau gestellt, dass er halt extrem selbstsicher ist aktuell. Und selbst wenn er dann mal eine schlechte Phase hat und er verliert einen Satz, dann wäre das ein Satz. Und da würde ich sagen, ist er für mich auch, gerade jetzt, wo die ganzen Jungs abgesagt haben, ist er eigentlich neben Novak der Favorit, das Turnier zu gewinnen.
Dann gib mir abschließend noch deine Einschätzung zu Djokovic, den man seit seiner Niederlage gegen Carreño Busta Spiel um Platz 3 bei Olympia nicht mehr gesehen hat. Er ist nicht zum Mixed angetreten, was ich persönlich als ganz schwache Meldung empfunden habe. Gerade auch seiner Partnerin gegenüber, Nina Stojanovic, die nie mehr so weit kommen wird. Das hatten wir eh schon thematisiert. Er hat sich rar gemacht. Ich habe auch ganz wenig auf Social Media gelesen. Denkst du, und der Einzige, der ihn schlagen kann, zwei Leute können ihn schlagen, nämlich Sascha, glaube ich, und er sich selbst. Was ist aus deiner Sicht wahrscheinlicher?
Ich habe ja am Anfang des Jahres mit dir darüber gesprochen und habe mich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dieses Jahr gewinnen die Jungen drei okay. von vier Grand Slams. Und ich muss sagen, ich habe mich hier definitiv vertan. Ich hätte, um ehrlich zu sein, meinen Hut verwettet, den ich beim Scouten immer gerne trage, dass er Olympia gewinnt vom Turnier. Einfach weil ich diesen unbändigen Willen von ihm kenne oder gemeint habe zu kennen. Aber man sieht dann trotzdem, dass er halt doch nur ein Mensch oder auch doch nur ein Mensch ist. Und es hat mir wirklich leid getan für ihn, weil er hat so viel erreicht schon in seiner Karriere und trotzdem wird immer wieder nur davon geredet, ja, das, was Rafa und Roger erreicht haben, das wird er eh nie erreichen. Und ich sage mal, der menschliche Status und die Beliebtheit ist ja das eine, klar, aber das andere ist halt die pure Performance, die Erbringung der Leistung, und da ist er für mich ganz, 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 ganz weit oben. Und da muss man auch wirklich in Frage stellen, wie das da steht zu Roger und Rafa, weil da ist er wirklich, also da
nee, schon vorne.
Nasenspitze an Nasenspitze. Ja, also Fall, ja, oder eher vorne. Ja, ja.
Also auch jedes Masters zweimal gewonnen, also das können die anderen nicht. Gut, es fehlt ihm halt die olympische Einzelgoldmedaille, aber who cares? Ja, natürlich war es ihm wichtig. Und ja, Rafa hat die 2008 in Peking gewonnen und toll für den Zverev, dass er jetzt gewonnen hat, aber wenn er 21 oder mehr oder 25 Grand Slam Titel irgendwann mal hat, dann kann er, glaube ich, trotzdem ruhig schlafen gehen in Belgrad.
Nee, das kann er, aber da sieht man halt, wie sehr ihm das doch auch an die Nieren ging und wie er sich das zu Herzen genommen hat, weil er ist einfach jemand, der unbedingt performen will. Er ist einfach jemand, der hat er auch bei dem Interview und er nicht reden. Und das ist einfach eine Überzeugung intrinsisch, die er hat. Viele lachen ja über die Videos, die man von ihm sieht, als er noch ein kleines Kind war und er da dann gesagt hat, ja, er will mal Nummer eins werden. Und klar, vielleicht konnte er das jetzt als kleines Kind nicht so wirklich umgreifen, was das denn alles mit sich bringt und was es bedeutet, aber sagen wir mal so, er hat es dann doch ganz gut umgesetzt.
Ja.
Ja, und ich glaube, dass diese intrinsische Motivation und dieser Wille, dieser Drive, den er hat, dass der halt dann tatsächlich auch immer wieder zu diesen Outbursts führt, weil er einfach sich dann so extrem irgendwie dazu bringen will, seine beste Leistung abzurufen und er es halt leider in dem Moment nicht hinbekommt, aus welchen Gründen auch immer. Und das stinkt ihm natürlich, ja. Und deshalb muss ich wirklich sagen, es tut mir echt leid, dass er es nicht geschafft hat. Ich hätte ihm den Olympiasieg gegönnt. Aber das heißt ja nicht, dass er in 4 Jahren nicht noch spielen kann. Ich glaube, er ist 88 geboren oder 89. Nee, 88, so wie der Potro.
Ja, möglich. Der 33, ja. Es sind eh nur mehr 3 Jahre, 2024, also das könnte er schon noch schaffen.
Ja, und genau, es sind noch 3 Jahre, also schauen wir mal. Ich würde mal sagen, in 3 Jahren spielt er noch und bis dahin hat er noch 2, 3, 4 Grand Slams mehr. Und ja, außer die jungen Spieler gewinnen jetzt auch endlich mal die Grand Slams, damit ich mich nicht immer blamiere bei euch in den Interviews. Ja. Ja. Lehne ich mich da jedes Mal aus dem Fenster und dann werden die Interviews immer übersetzt in Serbisch und dann rufen mich Bekannte an aus Serbien und sagen, hey, was gibt's denn du für komische Interviews? Wie kannst du das sagen, dass der Novak nicht der Beste ist? Dann sage ich immer, ja Menschen, der ist einer der Besten, aber ich muss ja auch irgendwann mal für die Jungen routen, ja, und sagen, hey, komm, die schaffen das. Das gibt's ja nicht, ja, dass da keiner durchbricht. Das muss doch jetzt auch mal passieren, echt, oder?
Ja, es muss passieren, aber ich, der Tsitsipas, allein das Match gegen Zverev, da kann ein 4-1, das ist nicht das erste Mal, dass er so eine Führung aus der Hand gegeben hat. Medvedev war ich extrem enttäuscht im Australian Open Finale, dass er so chancenlos war. Und ja, Zverev, wenn er es durchziehen kann, Best of 5 gegen Djokovic, ist für mich der Einzige, der ihn schlagen kann, weil er manchmal eben Tage hat, wo ihm Djokovic überhaupt nicht wehtun kann. Und wenn er so einen Tag hat, so wie ab Mitte Satz 2 bei Olympia, dann kann Zverev das gewinnen. Glaube ich. Mats Merkel, Adidas Coach und ja. Scout, ich danke dir ganz, ganz herzlich, Mats. Das war's, die Big Show 523. Danke, Nicola, danke an alle, die dabei waren. Nächste Woche geht's weiter mit der Big Show und Dailies gibt's ja.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!